Hey Niklas, du alter Zerstörer, wo bleiben eigentlich die Gehaltscheck der Pharma-Lobby und von Bill Gates?
Gibbert nicht, wir sind integer und machen das aus freien Stücken hier.
Ach Menno, scheiß Moral.
If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Methodisch inkorrekt, Folge 169 vom 23.06.2020, direkt vom Korruptionsskandal der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein alter Zerstörer Reinhard Remfort. Hallo?
Ich mach das, was die FAZ und Amthor zum Beispiel hätten machen sollen. Einfach mal die Fresse halten.
Und ich bin der Berater der Wissenschaft, Nikolas Wörr, Glück auf.
Das Schöne ist, in den Sendungsnotizen steht Gänsefüßchen mitgesprochen.
Und ich hab's gelesen und hab gedacht, hä, wie soll ich die mitsprechen? Und dann hab ich gedacht, man kann sie sprechen, ohne sie zu sprechen. Das ist wirklich gut.
Ja, genau.
Da sind wir wieder.
Ach, da sind wir wieder.
Ich möchte gleich mal eine Prognose vorausschicken, in der Hoffnung, dass wie immer unsere Prognosen nicht wahr werden. Da sind wir wieder. Willkommen aus der zweiten Corona-Welle. Es geht wieder ein bisschen nach oben, ne? Hast du die Augen auch besorgniserregend auf den Zahlen? Also jetzt mal abgesehen von dem Fleischmogul, der uns die Zahlen mal fröhlich nach oben treibt.
Ich hatte irgendwo, ich habe es nur so am Rande tatsächlich mitbekommen, weil ich die letzte Woche und vor allem auch das Wochenende und so terminlich sehr eng eingebunden war, weil gerade das Semester zu Ende geht. Und jetzt diese Woche ist die letzte Vorlesungswoche. Das heißt, es steht bei uns gerade Evaluation an, die letzte Vorlesung mit meinen Studenten, die Probeklausur am Ende der Woche, die musste ich noch zusammenbauen und irgendwie als Online-Klausur halt auch fertig machen und dann halt auch die richtige Klausur irgendwann danach.
Ich spreche von einer globalen Pandemie und du kommst auf deine persönlichen Befindlichkeiten.
Ja, Moment, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Meine Frau hatte am Sonntag Geburtstag. So, und da kann mir die Pandemie der Welt mal am Arsch vorbeigehen.
Ja, okay. Das nehme ich gerne zu Herzen und zur Kenntnis, ja. Glückwunsch natürlich, aber ich habe ja schon gratuliert, aber...
Ja.
Können wir trotzdem kurz über die Pandemie sprechen?
Ja,
oder?
Richtig. Ach genau. Ja, ich habe es am Rande mitbekommen. Irgendwo hatte ich was gelesen vom R-Wert von 1,9 oder
ja, höher so. Sogar. Heute wurde er schon mit über 2. Aber das ist immer schwierig. Ne? Bei wenig Fällen ist das erstmal wenig aussagekräftig. Aber die Neuinfektionen gehen halt doch hoch. Also bei einigen in Berlin kaum zu halten, in Hamburg geht's hoch. Naja gut, hier diese Hotspots in Nordrhein-Westfalen, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, das ist natürlich auch, also, es gibt, das habe ich auch letzte Woche wieder so gedacht, ne, es gibt eigentlich, ne, keinen vernünftigen Grund, warum man überhaupt noch Fleisch isst, ne, das ist eine Scheißindustrie, ja, es schmeckt gut, bevor du das sagst, aber was ist das für eine ekelhafte Industrie? Der Typ, dieser Fleischmensch, schlachtet da 30.000 Schweine pro Tag, ne, die Arbeiter malochen da zu schrecklichen Bedingungen. Dann lese ich irgendwo war da die FAZ oder so, lese ich so einen Artikel, wo dann drin steht, naja, also wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, dann müsste Fleisch halt 10 Cent mehr kosten pro Kilo. Ja, dann denke ich so, ja, okay, dann geht's natürlich nicht. Also 10 Cent für Fleisch, das wäre natürlich hart. Also und diese Tiere, die da leiden, also irgendwie... Das ist einfach pervers geworden. Also ich will ja keinem das Fleisch wegnehmen, ne? Aber es muss nicht so viel sein. Und es muss auch nicht zu dem Preis sein. Also ja, dann heißt es wieder, ja, dann können sich gerade die Armen kein Fleisch leisten und die faulen Reichen, die können dann Fleisch essen. Das ist natürlich auch wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, aber es muss auch nicht sein, dass an einem normalen Mittwochabend ein Gänsebraten auf dem Tisch steht oder das ist nicht mehr normal.
Ja, es ist ja nicht mal irgendwie der Gänsebraten, der auf dem Tisch steht, sondern irgendwie eher so, es muss nicht überall immer Burger geben, es muss nicht immer irgendwie den Döner für 1,50 geben oder so.
Ich habe es ja bei mir gesehen, ne, dass meine Gedanken als erstes immer um Also jetzt nicht mehr, seit über einem Jahr bin ich ja, habe ich ja schon relativ, esse ich relativ wenig Fleisch, aber der Gedanke davor immer war, welches Fleisch essen wir heute und was gibt's dazu? So, und dieser Gedanke ist einfach schon falsch.
Das allein schon diese Aufteilung im Restaurant, du hast halt x verschiedene Schnitzel und dazu die Beilage, ne?
Das stimmt, ja, genau. Dass die Restaurantkarte nach der Art des Fleisches sortiert ist, ja, das ist genau wahrscheinlich aber schon der Denkfehler.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, da hat sich auch, also zumindest in den letzten Jahren, ein bisschen was getan in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube, es ist vielen Leuten bewusster, aber ich glaube, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ist es immer noch so, dass einfach mehr, also immer mehr Fleisch produziert und konsumiert wird, oder? Ich bin da nicht drin, also so sehr.
Nackte Zahl weiß ich auch nicht, aber wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen da Leute beim Tönnies arbeiten und und Fleisch produzieren, dann kann das nicht sinnvoll sein. Der Markt regelt eben nicht immer. Ne? Es muss einfach Maßstäbe der Ethik geben, wo man einfach sagt, so, jetzt regelt der Markt nicht, wir wollen das nicht. Also allein diese Tatsache, Tönnies musste ja diese Adressen rausgeben von seinen Mitarbeitern da, ne? Von den Werksangestellten. Ja. Und der konnte einfach von 30% keine Adressen liefern. Ne? Und dann hat Holgi so einen alten Faz-Artikel geretweetet, wo mal so Interviews gab mit Leuten, auch so Werksarbeiter, die keine Adressen hatten. Die wurden in der Gegend, wo die gearbeitet haben, wurden die Waldbewohner genannt, weil die im Wald gewohnt haben. Alter, überleg dir das mal. Die werden hier ausgebeutet und leben dann irgendwo im Wald in Löchern. Also, das fand ich schon ein bisschen hart.
Das ist krass. Also da liegt sehr, sehr viel im Argen. Ich frage mich nur, wie wir das in den Griff bekommen wollen als Gesellschaft. Also, ne?
Das ist genauso wie beim CO2. Produkte müssen den realen Preis haben und das inkludiert den Schaden, den diese Produkte machen. Und wenn da diese ganzen Klärabfälle von den Schlachtereiprodukten anfallen, dann muss das halt auch bezahlt werden. Und zwar so, wie was das für einen Schaden da macht. Das ganze Nitrat, was da auf dem Feld ausgebracht wird.
Ja, das Problem ist, du musst das ja irgendwie so gestalten, dass es da keine Schlupflöcher gibt. Ne? Ich meine, das ist ja genauso, wenn du dir die 1001 Bio-Siegel oder so anguckst, ne? Also ja, man kann ein besseres Gewissen haben, wenn man Biofleisch kauft, das ist auf jeden Fall schon mal besser als das Nicht-Biofleisch, aber gut ist das immer noch nicht, ne?
Ja,
das,
und du
Also ich weiß nicht, hast du den, also es gibt hier morgens Spurlock hat einen zweiten Teil gemacht von Super Size Me.
Ah, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ne?
Und da macht er ein Chicken Restaurant auf und versucht das möglichst organic und weiß ich nicht was zu machen, aber genau so, dass er so gerade eben die Bedingungen erfüllt, um den Leuten dann vor Augen zu halten, was das denn heißt. Ja, und das ist dann irgendwie so, er macht irgendwie aus Stallhaltung, macht er Freilandhaltung, indem er irgendwie an den weiß ich nicht wie viel 100 Quadratmeter großen Schuppen noch so 2 Quadratmeter Außenfläche dran packt. Also es ist wirklich, wirklich witzig, aber führt auch einem auch vor Augen. Ist natürlich nicht vergleichbar, weil es halt in den USA ist, ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer als hier. Aber trotzdem, ich glaube, das führt ein bisschen vor Augen, dass Siegel und so weiter es, glaube ich, tatsächlich nicht ausreichend besser machen. Preis, wie du schon sagst, das muss der Preis sein, aber dann muss man trotzdem auch irgendwie dafür garantieren, dass der höhere Preis auch wirklich in diese Maßnahmen fließt, ne? Und nicht in die Taschen desjenigen, der das Fleisch immer noch zu so beschissenen Bedingungen produziert.
Ja, und es ist natürlich die Frage, wenn ich gerade schon gesagt habe, Preis, ne, muss das widerspiegeln, wo, also wie willst du Ethik einpreisen, ne? Welchen Preis hat das Leben von einem Tier und so? Das ist natürlich auch alles schwierig. Von daher ist mir das schon klar, dass das nicht einfach ist. Aber
ich glaube, es würde schon toll sein, wenn wir es irgendwie schaffen würden, in unseren Konsumgütern, in unseren Lebensmitteln jetzt nicht, also mehr Alternativen zu Fleisch anzubieten. Also
ja, das glaube ich auch. Ja, also Verbote sind nicht die, das geht nie. Also du musst positive Anreize setzen.
Und den Preis irgendwie massiv nach oben schrauben, weiß ich nicht, ist auch nicht. Also ne, da das hat halt auch sehr, sehr viele. Natürlich muss es teurer sein als das, was, also dieses Discount-Fleisch muss weg, keine Frage. Aber man, also es reicht nicht. Man muss irgendwie Alternativen schaffen. Man muss Leute dazu bringen, andere Sachen zu wollen.
Weißt du, wo mir das häufig auffällt? Ich meine, ich hätte mal gelesen, in Deutschland gibt es 10% Vegetarier und Veganer. Das ist ja jetzt nicht so wenig, würde ich sagen. Und die, wenn ich aber so unterwegs bin, und wir sind ja relativ häufig unterwegs, und dann musst du irgendwo Mittag essen und du bist jetzt nicht in irgendwo in Berlin in der Innenstadt oder so, dann ist mir schon klar, dass das geht, oder in irgendeiner anderen Großstadt, sondern sagen wir mal auf einer deutschen Autobahn unterwegs, dann kriegst du Hunger und willst irgendwo was essen gehen. Und wo gehen wir beide dann immer hin? Bei einem der großen Schnellrestaurants. Ja,
da, wo man halt anhält.
Da, wo man anhält und da, wo was es dann gibt, da, wo man anhält. Also wir haben ja auch schon versucht, Alternativen zu suchen. Aber es gibt eigentlich keinen, oder zumindest kenne ich es nicht, bewerft mich mit Namen, kein Schnellrestaurant, die ausschließlich vegetarisch, sagen wir jetzt mal, vegetarische Gerichte haben oder zumindest einen eklatanten
Mehrheit,
oder, naja, also vielleicht, ja, wo das Steak eher die Ausnahme ist oder der Burger oder der Fleischburger oder wie auch immer. Weil es geht ja, ne? Also dieser vegetarische Burger beim Burger King, den wir beide in, wo waren wir da? Leipzig, Rostock gegessen haben?
Weiß nicht mehr.
Der war doch super. Also den fand ich richtig klasse. Und,
ja, fand ich auch.
Ich glaube, da ist tatsächlich so, in Amerika sind wir schon weiter. Da gibt es so Restaurantketten wie Freshy, die, glaube ich, nur vegan sogar servieren. Aber also so als Schnellrestaurant, ne? Also wie in McDonald's halt.
Als ich zuletzt, also ich war ja auf meiner Hochzeitsreise in den USA und in jedem Burger King, in dem wir waren, und jedem McDonald's, konnte man jeden Burger als vegetarischen Burger bekommen.
Das ist schon krass, ey. Da sind die echt weiter als wir.
Ja, das ist erstaunlich. Das gibt's
auch gar nicht.
Wie gesagt, ich finde, es fehlen irgendwie die, oder die Alternativen müssten präsenter sein. Oder was ist mit Laborfleisch? Ich will Laborfleisch haben.
Ja, also lass uns das als persönlicher Ausgang für dieses Thema nehmen. Also wir wollen ja jetzt nicht einfach nur Fleisch sinnlos, oder weil das ist nicht sinnlos, aber wir wollen es nicht einfach nur teurer machen, sondern du hast natürlich recht, wir brauchen Alternativen. Am liebsten wäre mir natürlich, dass die Menschen Bock haben, auf Fleisch zu verzichten, weil es einfach bessere Alternativen gibt. Oder sie sind besser informiert oder besser erzogen. Vielleicht müssen wir unseren Kindern einfach auch mehr Alternativen in der Schule bieten. Also gut, jetzt die Corona-Zeit ist sicherlich jetzt nicht die beste, um das zu fordern, aber es muss eigentlich Schulküchen geben, wo die Kinder halt gemeinsam vielleicht als Klasse was kochen nachmittags. Also zumindest die Kinder, die über die Mittagsbetreuung da bleiben. Aber klar, da gibt es ja jetzt auch wieder wahrscheinlich 1000 Gründe, warum das nicht geht. Hygiene, spielen mit Feuer, geht alles wahrscheinlich nicht. Aber zu Hause kriegen sie es wahrscheinlich häufig nicht mehr mit, zumindest die du gerne erreichen wollen würdest, die Familien, da wird ihnen sicherlich nicht beigebracht, wie man gesund kocht, und da müsst du mal wahrscheinlich bei.
Ja, meine Eltern haben auch nie gesund gekocht. Das war immer kosteneffektiv bei uns. Also so das Standardessen war irgendwie so Nudeln mit irgendeiner Soße. Das war so, ne, das ist jetzt so ernährungstechnisch nicht unbedingt die geilste, also ne, das so Kohlenhydrate.
Das kann ich halt verstehen, ne? Und ich kann natürlich auch verstehen, diese Generation, die auf einmal realisiert hat, boah, wir können jeden Tag Fleisch essen. Das ist ja wunderbar. Was es damals nur gab als Sonntagsbraten. Und da hat vielleicht Vater zwei Stücke gekriegt und der Rest musste sich ein Stück Fleisch teilen.
Also meine Eltern gehörten ja zu dieser Generation, ne? Also meine Eltern...
Ja, nur, dass ihr kein Geld hattet, ne?
Ja, genau. Ja, aber trotzdem. Trotzdem war es immer noch so, dass es Fleisch hauptsächlich, also nicht immer, aber doch eigentlich immer, jeden Sonntag, aber hauptsächlich sonntags gab. Unter der Woche gab es selten mal Fleisch. Tatsächlich. Ja. Also, aber trotzdem war das, was meine Eltern gekocht haben, nicht mal ansatzweise gesund. Ne? Also das Nudeln mit irgendeiner Soße, Pfannkuchen hat mein Vater super oft gemacht. Also für die Leute aus Berlin, Pfannkuchen sind diese Dinger, die man in der Pfanne macht. Ne? Also daher auch Pfannkuchen. Ihr nennt das Eierkuchen, aber das sind Pfannkuchen. Das, was ihr Pfannkuchen nennt, sind Berliner. So.
Scheiße, ich muss die nächste Woche mir schon mal Platz im Fritte. Terminkalender. Ich muss wieder E-Mails beantworten, wo Leute mir aus der gesamten Region in Deutschland schreiben, wie Berliner und wie Pfannkuchen heißen.
Ja. Krapfen. Nein, es gab halt irgendwas, was billig war, schnell, also was man billig viel in großen Mengen machen konnte, für 5 Kinder halt, ne? Mhm. Also was Gesundheit angeht, da war nicht viel, ne? Also meine Mutter hat auch selten neue Sachen ausprobiert, weil, also ich habe sie auch, als ich dann Jugendlicher war, ne, so irgendwann mal gefragt, so wie wär's denn, wenn wir mal was anderes irgendwie kochen? Und dann sagte meine Mutter, ja, und dann schmeckt das nachher nicht. Ja, da hat sie sich wirklich Sorgen drum gemacht, weil dann schmeckt das nachher nicht, dann isst es niemand und dann hat man Geld zum Fenster rausgeworfen. Also, ne,
und man
dann,
muss ja sagen, bei 5 Kindern, 2 Erwachsenen ist es gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, was allen schmeckt, so einigermaßen. Ne?
Ja, also irgendwas, also meine Mutter hat tatsächlich selten neue Sachen gekocht oder sich selten irgendwie versucht, neue Sachen zu kochen, weil sie halt Angst hatte, dass dann nachher quasi das, also in der Mülltonne landet, ist ein bisschen übertrieben, naja. Aber ne, dass man halt Geld für Essen ausgibt, wenn Geld knapp ist, überlegst du dir das dreimal. Mhm. Ja, also meine Eltern kannten als Gewürze auch Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Maggi. Das war das Gewürzregal meiner Kindheit.
Aber da muss
das
man,
klingt traurig, aber nein, das ist so.
Aber da muss man ja natürlich sagen, wir Deutschen sind natürlich auch ein bisschen prädestiniert für diese Auswahl. Ne? Also ich glaube, da bist du bei 80% bestätigen das, glaube ich. Also dass da irgendwas, dass da Curry irgendwann mal dazu kam oder so, das hat, glaube ich, gedauert bei vielen.
Ja. Naja. Naja, so viel zum gesunden Essen.
Ich hatte jetzt in der letzten Woche Freestyle Physics.
Ah, echt? Das war jetzt wieder?
Aber kannst du dir natürlich vorstellen, dass das nicht so abgelaufen ist wie sonst.
Stimmt. Freestyle Physics Corona Edition.
Ja, exakt. Ja. Wir hatten eine Corona Edition. Also Freestyle Physics ist ja dieser Physikwettbewerb, den wir einmal im Jahr an der Uni Duisburg-Essen machen, wo wir Aufgaben stellen, und zwar mehrere, irgendwie, sagen wir jetzt mal, 1 bis 2 Aufgaben pro Tag, und das geht eine ganze Woche. Und dann kommen die Kinder und Jugendlichen zu uns, und da ist dann das große Finale. Also da an dem Tag wird dann jeweils für 1 oder 2 Wettbewerbe das Finale ausgetragen. Und dann gibt es halt Aufgaben, und die werden dann, also sagen wir mal, baust ein Katapult, und dann wird gemessen, wie weit du damit schießen kannst, und dann steht der Sieger fest und kriegt irgendwelche Preise. Aber das war natürlich diesmal nicht möglich, weil das sonst irgendwie so in der Größenordnung 2000 Kinder sind, Kinder und Jugendliche.
In einem Zelt.
Das ist natürlich, stand überhaupt nicht zur Debatte, dass das stattfinden kann. Also wir haben uns dann überlegt, okay, dann machen wir eine Online-Edition, wo wir zugegebenerweise 1 Aufgabe stellen. Wir waren jetzt auch super vorsichtig, weil wir da gesagt haben, es ist eine Einzelaufgabe. Normalerweise ist ja Freestyle Physics immer, dass eine Gruppe an einer Aufgabe arbeitet. Das wollten wir
das
natürlich nicht.
Das ist ja jetzt
nicht
mal eine Klasse gewesen, ne?
Diesmal keine Klasse?
Die Kinder sind ja nicht in der Schule.
Genau,
das heißt,
ja.
Es ist keine Schulklasse, die daran arbeitet, sondern es ist jemand, der alleine zu Hause ist, vielleicht noch mit den Eltern oder so.
Genau, und wir wollten halt auch nicht motivieren, dass sich jetzt irgendwie so Gruppen von 10 Kindern irgendwo treffen. Das wäre jetzt vielleicht am Ende sogar wieder gegangen, aber am Anfang war es halt, wir haben die Aufgabe irgendwann Anfang des Jahres gestellt. Da war einfach nicht abzusehen, wo wir landen. Das heißt, wir haben eine Aufgabe gestellt, die du alleine lösen konntest. Und wofür du auch nicht aus dem Haus musst, um irgendwelche Teile zu besorgen. Das heißt, wir waren etwas limitiert. Deswegen war die Aufgabe im Wesentlichen, ein Katapult zu bauen. Wir hatten irgendwie aus Pappe oder Pappe und Papier. Und wir hatten irgendwie Daten angegeben, wie groß das insgesamt sein darf, maximal, also auf welcher Fläche stehen darf und mit welchem Gewicht das Katapult angetrieben werden darf, also was das Gegengewicht sozusagen zu deinem Geschoss sein darf. Und Ziel war es eigentlich, dass die Leute dann Videos einreichen. Was meinst du, wie viele Videos wir gekriegt haben?
An wie vielen Schulen ist das Ganze oder an wie viele Leute ist
wir
das rausgegangen?
Wir haben es an alle Verteiler, ne? Also die normalerweise diese 2000 Leute generieren. Sag jetzt bloß nicht zu große
Zahl. Nee, ich hätte jetzt so gesagt, so 50?
Ja, super, 49, genau. Ja, oh, ich war am Anfang lief das so ein bisschen schleppend an, aber das ist immer so. Also auch die Anmeldung für diesen Wettkampf kommt immer so ein bisschen langsam. Aber am Ende hatten wir fast 50 Videos, und da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefreut.
Schon nett.
Manche ein bisschen kreativ, die Lösung, manche etwas regelkonformer, aber darum ging es jetzt auch nicht, ne? Aber ich freue mich, dass das irgendwie immer noch so, dass die Kinder Spaß haben an dem Ding und das auch, wenn sie gar nicht hinkommen können, dass sie das dann im Auge haben. Ich habe ein schönes Best-of-Mashup-Video zusammengestellt, habe ich mal in die Shownotes gepackt. Wer Lust hat, da mal drauf zu klicken, würde mich freuen, wenn da ein paar Abrufzahlen drauf kommen. Weil zugegeben, im Moment sind irgendwie so 200, weil die Kinder und Freunde der Kinder da mal drauf geguckt haben. Aber würde mich freuen, wenn da mal einer gelangweilt jetzt irgendwo am Rechner sitzt. Geht mal auf die Shownotes, klickt da einmal drauf, lass das durchlaufen und dann ist gut. Danke.
Das klingt ein bisschen nach
Clickbaiting.
Bitte generiert hier mal...
Ja, macht, was ihr wollt. Also, davon hängt jetzt nicht mein Job ab. Ist kein Problem, aber ich freue mich nicht.
Du kennst Amazon Mechanical Turk, oder?
Ja, stimmt. Das war jetzt ein bisschen verzweifelt. Ach. Ich lenke schnell ab. Ja. Es gab noch etwas, worüber wir beide uns schon unterhalten haben, nämlich beim Livestream. Aber ich wollte das hier, weil das so, also ich finde es wirklich spannend und hier erreichen wir ja noch im Moment ein paar mehr Leute als beim Livestream, deswegen wollte ich das hier nochmal schnell aufgreifen. Das Wissenschaftsbarometer, über das wir immer sehr, sehr gerne sprechen und die Leute, die bei uns auf der Tour waren, die haben ja auch ein Diagramm immer mal wieder gesehen, weil wir das so spannend fanden. Das Wissenschaftsbarometer hatte ja kürzlich eine Corona-Edition, ne, und hatte da ja mal gefragt, wie sieht's denn mit dem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung aus? Und wir waren ja ganz überrascht, dass das Vertrauen stark gestiegen ist.
Zu Beginn. Da hatte ich ja auch schon angemerkt, ich hätte gerne eine spätere Auswertung nochmal.
Deine Wünsche wurden erhört und das hat mich extrem gefreut. Sie haben tatsächlich nochmal wieder gefragt, jetzt sehr aktuell, nämlich am 25. Mai wurden Menschen befragt. Und das ist insbesondere deswegen ein spannender Zeitraum, weil am 25. Mai die Bild mit ihrer schäbigen Kampagne gegen Professor Drosten rauskam, wo sie ja geschrieben hatten, Schulen und Kindergärten alle aufgrund einer falschen Studie geschlossen.
Ja.
Also wirklich die schmierigste Dreckskampagne, die ich mir so vorstellen kann. Und da ist natürlich spannend zu sehen, also wenn du dann die Leute fragst, 25. 26. wirklich direkt an dem Tag oder am nächsten Tag, wo das ja auch heiß diskutiert wurde, wie sieht's denn aus? Und tatsächlich ist es so ein bisschen, also wir hauen den Link auch in die Shownotes, ihr könnt euch die Diagramme auch selber angucken, aber das Vertrauen ist minimal, also einen Tacken gefallen, aber immer noch deutlich über die Abfrage von 2019, 2018 und 2017. 66% der Befragten geben jetzt an, Wissenschaft und Forschung zu vertrauen, ist damit ein ganz klein bisschen unter den 73% vom 15. und 16. April, also innerhalb von einem Monat leicht gesunken. Aber wir hatten ja ehrlich gesagt schon mit ein bisschen Schlimmeren gerechnet, ich zumindest. Ja. Und eine weitere Frage war, inwieweit stimmen Sie vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens um Corona den folgenden Aussagen zu? Die Frage, politische Entscheidungen im Umgang mit Corona sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Darauf haben Mitte April 81% gesagt, ja, sollen auf Wissenschaft beruhen und im Mai 73%. Wobei ich da mich immer frage, die Leute, die da gesagt haben, nee, sollte nicht oder ich bin unentschieden, würde ich ja gerne mal fragen, worauf denn?
Ja.
Also bei Corona, worauf willst du denn basieren, wenn nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Ich glaube, das sind Leute, die glauben, dass das gar nicht die richtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, nach denen halt gerade Entscheidungen getroffen werden, sondern Staatspropaganda. Also die ihre eigene Wissenschaft haben quasi.
Aber dann sind das schon richtig harte Aluhüte, ne? Wenn du so eine Meinung
schon,
hast, oder?
Ist schon also, ein Ticken drin. Wie viel
oder meinst du, oder so im Sinne von, die haben eine wirtschaftliche Agenda. Also so ein Wissenschaftler, der irgendwie von der Pharmalobby gekauft wurde. Oder
ja, sowas. Also,
okay. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass du dann schon völlig verloren bist und weggedreht bist, weil es natürlich schon Lobbyismus gibt und auch Korruption. Aber jetzt dann natürlich gesamte Wissenschaft in Sippenhaft zu nehmen und sagen, nee, dann lass lieber die politischen Entscheidungen nicht auf wissenschaftlicher Erkenntnis fußen, finde ich schon ein bisschen hart. Naja, also es gibt immer noch Hoffnung, finde ich. Also es ist immer noch ein ganz gutes Signal für die Wissenschaftskommunikation.
Ja, das klingt immer noch ganz gut. Wir hatten da ja im Livestream noch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Man konnte ja auch sehen, wo das herkam, also wo der Zuwachs oder der interessant ist ja nicht nur die reinen Zahlen, was sich wie entwickelt hat, sondern auch wo es wahrscheinlich, also man kann nicht genau sehen, wo es herkommt, aber wie sich etwas entwickelt hat im Verhältnis zu anderen Größen.
Ja, also du meinst jetzt innerhalb dieses Spektrums hier, ich vertraue sehr, ich bin neutral, ich bin eher ablehnend. Genau, da kann man sich dann auch angucken, wo vermutlich der Zuwachs herkommt. So ungefähr, also ist immer ein bisschen schwer.
Ja, ja, klar.
Daraus zu lesen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich auch. Ich auch. Machen die noch weitere?
Könnte ich mir vorstellen. Also das ist, glaube ich, zu interessant im Moment, im Zuge einer solchen Entwicklung nicht da ein Auge drauf zu haben, wäre sträflich. Die machen dann ja nicht, also wenn ich das richtig verstehe, machen die nicht die volle Umfrage. Also einmal im Jahr machen die ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das insgesamt sind, bestimmt 10, 20 Fragestellungen. Jetzt konzentrieren sie sich auf die Wesentlichen. Wie sehr vertrauen sie Forschung und Wissenschaft und eben so ein paar Aussagen, die sie dann noch abklopfen, die gerade interessant sind. Was hast du denn erlebt, junger Padawan? Du warst Geburtstagsfeier.
Ja, ich war mit meiner Frau wandern unter anderem.
Wo denn?
Wir waren wandern im Hunsrück und haben dort eine Nachtwanderung gemacht.
Was?
Also ein
alleine?
Nein. Das war das erste Mal. Ja, ich habe an einer organisierten Wanderung teilgenommen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas getan habe. Mit ein paar Freunden meiner Frau aus dem Norden, die da in den Urlaub gemacht haben und uns gefragt haben, ob wir nicht mit denen zusammen wandern wollen. Und da meine liebe Frau ja Geburtstag hatte, haben wir gedacht, komm, können wir machen, dann können wir direkt in deinen Geburtstag reinfeiern.
Aber reinwandern.
Ja, genau, reinwandern. und das haben wir gemacht. Wir sind im Hunsrück ein bisschen wandern gegangen und war nett. Ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in freier Wildbahn einen Feuersalamander gesehen.
Oh.
Ja, das war ganz spannend. Und ich habe gelernt, dass es gibt ja so eine richtige Wanderszene. Ne? Also, es gibt für alles gibt es Leute, die da irgendwie, ne? Es gibt eine Wanderszene und wusstest du, dass so offizielle Wanderrouten ein Punktesystem haben, nachdem sie bewertet werden?
Und dann kannst du die sammeln, ne?
Ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die das auch erwandern und dann sammeln oder so, aber es gibt quasi so richtige Rankings, also Wanderrouten werden eingeteilt nach Erlebnispunkten.
Oh, je mehr Punkte du hast, desto mehr Erlebnis.
Desto besser ist die Wanderroute. Und dann wird auch irgendwie von irgendwelchen Wandermagazinen immer so die schönste Route des Jahres und so geführt. Und ich weiß nicht, ob da auch Fördergelder oder Ähnliches mit dranhängen, weil es hat tatsächlich so abstruse Auswüchse teilweise. Es gibt dann so feste Kategorien, wofür Punkte vergeben oder auch abgezogen werden. Ne? Wenn zum Beispiel ein Teil des Wanderweges asphaltiert ist.
Abzug.
Also, ne, genau, dann gibt es halt Abzug. Das hat dann wiederum zur Folge, dass teilweise neben einem asphaltierten Weg noch so ein Trampelpfad angelegt wurde. Also so wirklich, wirklich abstrus.
Die Korruption, die hat bei der Fleischherstellung gibt's auch bei Wanderwegen. Oh Gott.
Genau, Wanderkorruption. und dann irgendwie das gibt's bei Radwegen ja auch, dass dann irgendwie so Sitzgruppen, die irgendwo angelegt werden, dass das Sonderpunkte gibt, irgendwelche Erlebnissachen wie, was weiß ich, wenn da irgendwie so ein Türmchen steht oder irgendwie schöner Ausblick oder sonst was, ne? Und also mir war dieses Konzept komplett neu, also irgendwie Erlebnispunkte, so und so viel Erlebnispunkte.
Aber das bietet sich dann echt auch an, ne, dass mal schnell so eine Sitzgruppe noch irgendwo hingesetzt wird, damit du noch zwei Pünktchen mehr kriegst. Das geht dann ja auch noch, solange dann nicht irgendwo eine Schneise in den Wald geschlagen wird, damit du einen besseren Ausblick hast.
Ja, ich kann auch vorkommen, ich weiß es nicht. Also ich fand dieses Konzept an sich so abstrus, also beim Wandern Erlebnispunkte zu verteilen. Ich dachte immer, Erlebnispunkte sammelt man in Flensburg, aber es Erlebnispunkte beim Wandern.
Aber das ist doch toll, oder? Deutscher geht es eigentlich kaum. Ja.
Das stimmt. Aber war irgendwie trotzdem geil.
Und wie war dein Wochenende? 85 Erlebnispunkte.
Nee, der Wanderweg, auf dem wir unterwegs waren, ich glaube, der hatte über 90 Erlebnispunkte.
Oh.
Das schon, ja, das, der, der,
gibt's,
das
gibt's
war,
dann auch
das
Erlebnispunkte
der
Inflation, dass es dann einfach Leute gibt, die noch eben schnell drei weitere Bänke irgendwo hinhämmern. Das passiert
sowas.
Ist die Skala nach oben offen oder kannst du wirklich immer weiter upgraden deine?
Ich habe das nur so in Gesprächen am Rand mitbekommen. Ich habe es noch nicht gegoogelt, um mich weiter reinzunörden. Aber der Weg, auf dem wir waren, der hatte, glaube ich, 95 Erlebnispunkte oder so, oder 85 oder sowas, war der schönste Wanderweg 2018 oder so in Deutschland, gewählt vom Wandermagazin.
Aber da heißt, du würdest auch sagen, 85 Wanderpunkte ist schon, Erlebnispunkte ist schon wirklich schön, oder?
Ja,
aber, sagen?
Ja, war ganz nett, aber ich kann das jetzt auch nicht beurteilen. Ich bin noch kein 20er gelaufen. Das ist... Das ist geil, man kriegt so abstruse Wortfetzen, also so Gesprächsfetzen mit, wie irgendwie, also irgendwelche Leute, die Wandern wirklich als Hobby haben. Ich will mich darüber auch nicht lustig machen.
Nein.
Es ist nur für einen Außenstehenden extrem abstrus, wenn du da stehst, ein Stück irgendwo herwanderst und du hörst zwei Leute, die sich unterhalten. Ja, ich war da und da, der so und so Weg hat irgendwie 80 Erlebnispunkte, und dann der andere darauf antwortet, boah, ja, 80 Erlebnispunkte ist schon ein Wort. Dann denkst du, what?
Aber ich meine, auf der anderen Seite kann man halt gut verstehen, ne? Also du musst ja irgendwie, wenn du jetzt in eine neue Region kommst und sagst so, ich meine, die Frage, das ist ja nur eine Übersetzung in ein Punktesystem, die Frage, wie schön ist der Wanderweg, ne? Also kann man machen, ne? Aber klingt schon lustig, ja, muss ich
zugeben. Es klingt als Außenstehender tatsächlich lustig, aber ich kann es auch verstehen, dass man dass man Wandern auch irgendwie ja als Sport betreibt oder als Freizeitgestaltung, und dann, also ne, jeder von uns liebt Statistiken.
Ja,
und so,
natürlich.
Ne? Und um sich irgendwie mitzuteilen. Ja. Ich kann schon verstehen, dass sowas da drum entsteht. Nur, ich war eingestellt auf, ja komm, wir gehen mal wandern, und plötzlich höre ich Fachsimpleien über Wandern. Das war schon sehr komisch. Ja, das habe ich am Wochenende gemacht. Ich war wandern. Und danach waren ein Tag später war meine liebste Frau mit den Freunden noch am steilsten Weinberg Europas, glaube ich. Der liegt an der Mosel. Da waren wir noch wandern. Das war allerdings ein Klettersteig. Da habe ich mich mal ausgeklinkt.
Oh, möglicherweise habe ich den gemacht. Ist das in der Nähe von Boppard?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Wer ist Boppard?
Das ist eine Stadt. da habe ich nämlich auch mal Klettersteige gemacht, an einem Weinhang quasi. Ja. Und das war ganz witzig eigentlich.
Ein Dorf in der Nähe heißt Alf. Ja, Alf. So wie die Serie aus den 80ern. Alf.
Oh Gott. Aber wenn ich jetzt Alf suche, Alf Mosel. Dann kann ich zumindest schon mal gucken, wo das ungefähr ist.
Ja,
ob ich
Alf
da in
Mosel
der Nähe
findet
war.
Man. Brem war da. Brem. Also in dieser Kurve da hinten.
Okay, nee, dann gibt es offensichtlich
Ella und Brem.
Buck Els, ja, da in der Nähe. Interessant, ja. Nee, ja. Da war ich dann nicht. Dann gibt es offensichtlich mehrere Klettersteige. Ja, cool. Und wieso bist du da nicht mitgegangen?
Weil ich Höhenangst habe.
Ah, okay, ja, das ist schlecht.
Und ja, genau, das ist schlecht. Und also es geht, ich trainiere mir das ja langsam ab, auch so mit dem Bouldern und so, hat das ja schon angefangen, dass ich mir Höhenangst abtrainiere. Klingt jetzt lächerlich beim Bouldern Höhenangst, aber wenn man da so auf 3 Meter Höhe, als so jemand, der Höhenangst hat, hängt in der Wand
und runterspringen
ohne irgendeine Sicherung
muss.
Und runterspringen muss im Zweifelsfall, das ist schon unangenehm. Aber da habe ich mich langsam dran gewöhnt, das geht. Trotzdem muss ich nicht irgendwie über so einen Klettersteig laufen, wo man irgendwie so, ich weiß nicht, 20, 30 Zentimeter Trittbreite hat, und rechts davon geht's irgendwie 200 Meter runter und links hält man sich an einem Stahlseil fest. Das muss ich nicht haben.
Du bist ja schon gesichert, ne? Aber gut, dem System.
Da nicht.
Ah, okay, ja. Das kommt, also normalerweise würde ich sagen, bist du beim Klettersteig, hast du ein Klettersteig-Set und bist gesichert. Kannst du natürlich auch ohne machen, aber es gibt berühmte Kletterer, die gestorben sind, weil sie dann mal eben in so einer Klettersteigpassage ohne Sicherung durchgelaufen sind und dann abgestürzt sind. Also ich mache sowas nicht mehr so gerne.
Also ich habe mir das, wie gesagt, nicht gegeben. Ich habe dann gedacht so, komm, dann kannst du in der Zeit ja dich unten irgendwo in ein Café oder sonst wo hinsetzen und kannst in der Zeit halt arbeiten, weil ich tatsächlich, ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese Woche tatsächlich ein bisschen stressig ist, weil letzte Vorlesungswoche, Probeklausur, Klausur, Evaluation und so weiter, ne? Also da kommt gerade viel auf einmal, und habe dann gedacht so, ja, okay, wenn die da jetzt irgendwie 2 Stunden auf dem Klettersteig unterwegs sind, setzt du dich unten hin, nimmst dein Handy und fängst an, irgendwie die Probeklausur in LaTeX runterzuhauen.
Auf dem Handy?
Nee, nicht auf dem Handy, das Handy als Internet.
Ach so.
Ne? Weil, zum Arbeiten, also gerade wenn man Klausuren baut und so weiter, ist Internet schon ganz gut. Ne? Wenn man irgendwie einen Online-LaTeX-Editor benutzt, dann erst recht. Mhm. Aber auch so wäre es dann ganz, also selbst wenn ich das irgendwie einfach so geschrieben hätte, wäre Internet ganz nett gewesen. Das Problem ist, wir sind in Deutschland. Und an der Mosel in Deutschland hat man Edge.
Was? Das kann doch nicht sein.
Im ganzen, ich bin durch das ganze Dörfchen gelaufen, durch Bremm. Ich bin durch ganz Bremm gelaufen mit meinem Handy. Ich hatte überall Edge und habe dann irgendwo am Rande so ein Café gefunden, das beziehungsweise
zur goldenen
so ein Hotel,
Antenne.
Nee, so ein Hotel gefunden, wo ich mir, wenn ich mich auf die Parkbank davor gesetzt habe, so WLAN schnorren konnte.
Ehrlich, also was?
Ja.
Muss ich ins WLAN? Oh Gott, wie peinlich.
Das war aber das war so instabil, als es dann mittags voller wurde, als die Senioren aus ihren Gräbern, noch nicht Gräbern aufstanden
und ihre Erlebnispunkte eintragen mussten auf ihren Handys.
Ja, da wurde es dann doch so, dass das also dass das WLAN irgendwie beziehungsweise das Internet so alle 10 Minuten dann mal für 3 Minuten weg war und das ist zum Arbeiten halt indiskutabel. Das heißt, ich habe dann da irgendwie ein Stündchen gearbeitet und den Rest bin ich durchs Dorf spaziert. War so mittel. Also war okay. Also ich will jetzt nicht meckern, aber ich hätte eigentlich gern gearbeitet, aber.
Wird es denn Klausuren geben in dieser Woche für deine Studierenden, oder?
Ja. Da habe ich heute Morgen noch dran weiter gebastelt und gestern auch noch ein bisschen.
Wann gibt's denn die ersten Klausuren eigentlich?
Die erste, also ich mache mit denen ja eine Probeklausur, ne? Weil das sind ja, ich habe ja Erstsemester, damit die so ein bisschen lernen, wie es abläuft und so weiter. Und da wir ja auch eine Online-Klausur in irgendeiner Form machen, mache ich mit denen am Donnerstag eine Probeklausur.
Auch online, ne?
Ja, auch online. Deren richtige Klausur ist dann tatsächlich erst in einem Monat, weil die Nicht-Online-Klausuren, die Präsenzklausuren, möglichst zuerst durchgeführt werden sollen in allen Fächern. Das hat diverse Gründe. Erstens, weil Personal, man braucht ja viel Personal zum Betreuen und so weiter und das irgendwie organisieren. Und wie du ja gerade schon sagtest, ne, so die zweite, vielleicht befinden wir uns am Anfang der zweiten Welle und also die Klausuren möchte man möglichst schnell irgendwie über die Bühne bringen. Alles, was irgendwie davon abhängig ist, ob Leute sich irgendwo treffen müssen.
Ja, okay.
Und deshalb, da ich eine Online-Klausur mache, ist die halt relativ weit hinten im Prüfungsplan gelandet.
Okay.
Ja.
Und also wie läuft das online ab? Also du gibst denen die Klausuren und die sitzen zu Hause und du beobachtest die mit Kamera oder die können machen, was sie wollen?
Ja, da legst du einen Finger in die Wunde. Und zwar Online-Klausuren, ja, Moodle, ne? Also ein Teil meiner Klausur, meine Klausur besteht aus 4 Teilen. Ein Teil davon wird ein Multiple-Choice-Test mit Verständnisfragen. Finde ich, kann man in Physik sehr schön machen. Bei verschiedenen Themengebieten. Hatte ich früher in einer Quantenmechanik-Klausur, fand ich auch super, war der Teil der Klausur, wo alle gedacht haben, da kann man gut Punkte holen und alle richtig auf die Fresse geflogen sind. Ich hoffe, das passiert hier nicht. Also ein Teil online, halt Multiple-Choice-Fragen, die kann man noch ganz gut machen, weil da kann ich ich kann das in Moodle so erzeugen, den Test, dass jeder leicht unterschiedliche Fragen bekommt. Die sich irgendwie, also erstens in unterschiedlicher Reihenfolge, ich kann Zeitlimit festlegen, kann sagen, da muss in der ersten halben Stunde gemacht werden oder so.
Okay.
Kann da auch ein bisschen mixen, dass die Leute Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge bekommen, beziehungsweise leicht abgeänderte Fragen. Also ich kann zum Beispiel eine Frage, das ist natürlich sau viel Arbeit für mich, aber da muss ich, also ist halt ätzend, aber geht halt nicht anders. Ich kann zum Beispiel eine Frage in 4 Variationen bauen. Ne? Mhm. Also, weiß ich nicht, da so eine ganz einfache Frage wie zum Beispiel, Kraft ist eine skalare Größe, ja oder nein? Ne?
Okay, wie ist dann die Variation davon?
Die Variation davon wäre, Kraft ist eine vektorielle Größe. Ne, das,
okay, ja, okay.
Ja, cool, das ist eine Variation davon.
Ja,
ne? Oder,
okay.
Oder Kraft ist keine vektorielle Größe, Kraft ist keine skalare Größe.
Ja,
das
okay.
Heißt, du musst schon lesen, verstehen, worum es geht und ja oder nein antworten. Ne? Das wäre eine Variation. Du kannst natürlich auch ein bisschen was mit Zahlen variieren und so weiter, aber es soll ja fair die gleiche, also schon irgendwie die gleiche Frage sein. Ich kann ja nicht in einen Fragen, bei dem einen hinschreiben, Kraft ist eine skalare Größe und beim nächsten hinschreiben, irgendwie
was
lange
ist?
Formel ist eine Lösung für den getriebenen, gedämpften harmonischen Oszillator oder so.
Ja, okay.
Das wäre ein bisschen unfair.
Ja.
Also die müssen schon irgendwie vergleichbare Fragen bekommen, aber natürlich nicht die gleichen, damit die nicht einfach
ja, okay.
sich untereinander abstimmen und sagen, erste ja, zweite
nein.
Blabla,
ja,
ne?
Ja,
genau.
Okay.
So, das ist noch gut abbildbar, finde ich, und auch noch halbwegs gut durchführbar. Schwieriger wird's bei den richtigen Klausuraufgaben, also bei dem, wo sie auch was rechnen müssen und zeigen müssen und so weiter, weil, ganz ehrlich, wie will ich das in einem System wie Moodle abbilden? Antwort darauf, geht nicht. Und jetzt kommen Leute, ja doch, das geht mit Moodle, aber bla bla. Nein, geht nicht. Weil was du machen kannst, ist, du kannst Multiple Choice, du kannst Freitext antworten, bla bla bla. Aber das sind immer nur Antworten, die du eingibst. Ja, genau, da kommen wir zu dem Punkt. Das wäre eine Möglichkeit. Und zwar genau das müssen die auch, also das ist auch das, was sie tun sollen. Also was aufschreiben, also ihre schriftlichen Sachen machen und die dann hochladen. Ne?
Ja.
Das wird gehen. Richtig. Wer sagt mir denn, dass die das geschrieben haben, was sie da hochladen? Keiner. Wie will ich das kontrollieren?
Schwierig, kann, ja.
Genau. Was ich, der einzige, in Anführungszeichen, Kontrollmechanismus, den ich habe, ist, deren schriftliche Sachen zu nehmen, mir die anzugucken und eine Präsenzklausur zu nehmen, bei der sie waren, und mir da das Schriftbild anzugucken, okay, und zu gucken, ob das passt. Ne? So, das kann ich machen. Viel mehr ist aber ehrlich gesagt nicht möglich.
Mhm.
Weil, dann könnte man jetzt mit der Variante kommen, okay, dann muss man die in einem Zoom-Meeting oder in einem WebEx oder was auch immer Meeting halt beobachten können, alle. Dann sitze ich hier und beobachte 35 Leute durch eine Kamera, wie sie auf ein Blatt schreiben, was sie dann nachher wirklich einscannen und mir schicken.
Weiß kein
kann
Mensch,
immer noch was anderes sein. Ja. Ne? Ob jemand anders hinter der Kamera steht und denen was vorsagt, vorschreibt, sonst was, weiß auch kein Mensch. Ne? Ist in der aktuellen Situation, also wenn du mich fragst, eigentlich finde ich, sind Physik- und Mathe-Klausuren online ohne Präsenz eigentlich für einen Arsch, wenn man mal ehrlich ist.
Wobei es ja wohl irgendwelche Lösungen dafür gibt, ne? Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, genau solche Prüfungen irgendwie durchzuführen, ne? Indem du mehrere Kameras hast und irgendwelche
Raum
wird abgefilmt oder irgendwie sowas.
Es ist nichts, was technisch nicht lösbar ist.
Ja, ja, okay. Aber
die Frage ist, ist es mit dem lösbar, was meine Hochschule zur Verfügung stellt? Und da sage ich einfach, nö.
Da sind häufig starke Diskrepanzen.
Ja, genau. Das ist einfach nö. Und da kann man aber die Schuld jetzt auch nicht einfach der Hochschule irgendwie in die Schuhe schieben oder dem Rechenzentrum. Das Rechenzentrum ist massiv überfordert von der aktuellen Situation, was aber auch kein Wunder ist, weil es wird hier und da ein bisschen genutzt zu, es wird 100% genutzt und die haben jetzt auch nicht mehr Personal oder mehr Geld als vorher.
Klar.
Ne, ist halt auch für den Arsch. Also den, abgesehen davon, ob die ihren Job gut machen oder nicht, behalte ich mich jetzt mal bedeckt, ob ich finde, dass sie ihren Job gut machen oder nicht, ist es vollkommen unerheblich, ne? Weil selbst wenn da die besten Leute der Welt sitzen würden, wenn die keine Ressourcen, kein Geld und keine Arbeitskraft haben, ne, dann können die da auch nichts machen.
Und ich glaube, das können wir festhalten, Deutschland war darauf nicht vorbereitet. Im Schulsektor noch im Hochschulsektor, möglicherweise irgendwelche größeren Firmen waren vorbereitet, aber.
Hat man bei uns, also wir haben noch Glück gehabt, weil wir mit unserer Lehrmethode, mit diesem EduScrum, noch echt gut weggekommen sind dabei. Also den Studenten eine Möglichkeit bieten konnten, irgendwie trotzdem den Stoff zu lernen und zu erarbeiten.
Mhm.
Weil dieses EduScrum sich dafür halt gut geeignet hat. Wobei ein Großteil des eigentlichen Prinzips auch hier nicht wirklich stattgefunden hat, weil eigentlich sollen ja in Gruppen zusammenarbeiten. Das war jetzt auch schwierig, sagen wir mal. Ne?
Ja.
Aber trotzdem waren wir immer noch besser dran als die klassische Vorlesung, die es einfach nur so gibt. Bei den Prüfungen, finde ich, wird es trotzdem jetzt schwierig. Und ich weiß nicht, wie glücklich oder unglücklich ich damit bin. Ne? Also ich hätte gerne natürlich eine Präsenzklausur gemacht. Es hätte jeder Dozent gerne eine Präsenzklausur gemacht. Es geht aber nicht. Ne? Es kann nicht jeder eine Präsenzklausur, also es kann nicht überall eine Präsenzklausur durchgeführt werden, weil das unter den aktuell gegebenen Situationen einfach nicht möglich ist. Trotzdem möchten wir aber den Studenten, gerade denen im ersten Semester, die gerade anfangen, die Möglichkeit geben, irgendwie ihre Leistungsnachweise zu erbringen. Weil solange das Ministerium nicht irgendwie mal sagt, so eine Entscheidung trifft wie dieses Semester gilt nicht als Fachsemester oder so, ist es halt ein Fachsemester. Und dann, mit allen rechtlichen Folgen, auch für die Leute, die BAföG bekommen, ne?
Ja.
Du musst beim BAföG ja auch Leistungen erbringen, damit du nicht irgendwie nach 3-4 Semestern abgesägt wirst. Und wenn dann so eine Scheißsituation wie jetzt ist, können die Leute ja nichts dafür, ne? Das heißt, die müssen irgendwie.
Können die Hochschule nicht sogar verklagen dann möglicherweise, wenn die sagen, es gab überhaupt keine Möglichkeiten, die Klausuren zu schreiben?
Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Aber da muss man sagen, niemand war darauf vorbereitet und es findet so eine Verantwortungsdurchreiche irgendwie statt. Ja. Ne? Also irgendwie so, Ministerium sagt, nö, ist ein normales Fachsemester, die müssen die Möglichkeit haben, die Leistung zu erbringen. So, das landet dann im Rektorat. Das Rektorat sagt, ja, die Leistungen müssen erbracht werden können. Das landet in den Dekanaten. Bei den Dekanaten die Leistungen müssen irgendwie erbracht werden können. Das landet dann irgendwann bei den Dozenten und die Dozenten sitzen dann da und müssen dann so, wir das jetzt mal irgendwie, ne?
Ganz am Ende ist es auf deinem Schreibtisch, ne? Und du musst gucken, was du da machst. Ja.
Genau, oder bei irgendwem anders. Also, ne, es ist halt der Punkt, niemand will an dieser Stelle in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen, ne? Weil es halt schwierig auch ist, ganz
oder mit den Worten von Stromberg, Scheiße fließt immer nach unten.
ja, so kann man es auch sagen. Aber ich finde es gut, also ich möchte meinen Studenten eine faire Möglichkeit anbieten, eine Klausur zu schreiben, die vom Schwierigkeitsgrad auch nicht schwieriger ist als sonst, weil ich könnte jetzt genauso gut sagen, okay, ich mache eine richtig knallharte Klausur, weil die haben ja alles, die können ja alles benutzen, ne? Die können Freunde fragen, die können im Internet recherchieren, die können alle Lehrbücher benutzen. Ich könnte jetzt einfach hingehen und sagen, okay, dann mache ich eine Klausur, die richtig, richtig schwer ist, die man in der Gruppe gut lösen kann, ne? Dann habe ich das halt abgedeckt. Aber das wäre ein Arschloch-Move, finde ich.
Das, zumal ne, möglicherweise das, nicht alle das halt. Ja, dann müssen ja auch alle das System ausnutzen wollen, ne?
Ja, genau. Dann würde man erstmal allen Leuten unterstellen, dass sie halt irgendeiner Form betrügen wollen.
Und die nicht schummeln würden, dann
die Arschkarte ziehen, genau. Ich möchte den Leuten aber, also ich unterstelle meinen Studenten jetzt erstmal, dass das ehrliche Leute sind, die sich, also ich sehe das ja auch in den Vorlesungen, die ich jetzt habe, es gibt einen festen Stamm an Studenten, jetzt natürlich nicht alle, aber die sind in den Online-Vorlesungen immer dabei, die stellen Fragen, die rechnen die Aufgaben und die fragen bei Erklärungen nach. Oder denen fällt sogar auf, wenn ich mal irgendwie was vorrechne und irgendwo einen Fehler mache, sagen die, Herr Remford, Sie haben da übrigens hier, da müsste X und nicht X Punkt stehen. Und dann gucke ich drauf und sage, oh ja, stimmt. Ne? Also die sind dabei, die arbeiten mit. Und den Leuten möchte ich ermöglichen, eine faire Klausur zu schreiben und auch denen möchte ich ermöglichen, ihren Leistungsnachweis zu erbringen. Das sind ein paar Arschlöcher dabei sind, die da mit durchrutschen, kann ich nicht verhindern.
Ja.
Ich will aber nicht den Leuten, die sich wirklich Mühe gegeben haben, dadurch jetzt den Ast absägen, dass ich ein paar Arschlöcher rausfiltern will. Ne? Das geht halt nicht. Die hat man immer dabei. Also ich habe, ne, ganz ehrlich, ich habe auch Mails von dem einen oder anderen Studenten bekommen, den ich noch nie in der Vorlesung gesehen habe. Den Namen habe ich noch nie gehört. Der mir irgendwie eine Woche vorher schreibt, irgendwie so, wie sieht's denn jetzt mit der Probeklausur aus? Wann ist denn die? Und wird die später auch online zur Verfügung stehen? Also indirekt direkt dabei gefragt, muss ich da sein? Ne? Da denke ich mir nur so, Arschloch. Tut mir leid, das ist ein Arschloch. Also ne, jemand, der nie anwesend ist, ne, nichts getan hat und dann auch noch fragt, muss ich denn da sein oder kann ich das später mir auch angucken? Da denke ich mir so, bah, ne, eigentlich will man solche Leute rauskegeln, ne? Aber das wird zu Lasten der Leute gehen, die sich wirklich Mühe geben und das will ich auch nicht, ne? Deshalb ich versuche die Klausur so zu stellen und auch fair zu stellen, dass die Leute, die immer da waren und mitgearbeitet haben, dass die einen leichten Vorteil haben, denen gegenüber, die nie da waren. Und das kann man dadurch machen, indem man die Klausur so gestaltet, dass sie zumindest jetzt nicht identisch, aber Anleihen oder Ähnlichkeiten mit dem in der Vorlesung behandelten Aufgaben hat. Ne? Natürlich nicht die gleichen, aber weiß ich nicht. Dann machst du in einer Vorlesung irgendwie einen Klotz, der durch ein Looping rutscht oder so, wo du diverse Sachen dran berechnest und in der Klausur machst du dann einen Zylinder, der durchrollt. Da ändert sich ein bisschen was, weil plötzlich Trägheitsmomente eine Rolle spielen, aber das Prinzip der Aufgabe ist sehr ähnlich. Mhm. Ne? Damit ist denjenigen, die immer da waren, ein bisschen geholfen, weil die zumindest Grundzüge wiedererkennen. Diejenigen, die aber nie da waren, für die ist es komplett neu.
Ja.
Ne? Ich finde, das ist eine Gratwanderung. Es ist schwierig. Ich finde es tatsächlich schwierig, irgendwie da eine faire Klausur zu machen. Aber es ist halt eine Situation, die wir.
Also.
Es ist eine Situation, in der wir alle vorher nicht waren. Und ich hoffe, dass die Leute, die sich Mühe gegeben haben, die es versuchen, dass die dass ich die fair behandle und die fair durchkommen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, also ne, es ist für jeden ja individuell und für jeder hat ein individuelles Problem drumherum, ne? Sei es Kinder, Arbeit oder kein Bock. Alles dabei, ne? Oder was weiß ich, depressiv, krank oder sonst was. Ich habe Leute in meiner, also in meinen Prüfungsanmeldungen, und ich kann darüber reden, weil, ne, null Namen, ich habe etliche Anmeldungen. Ich habe Personen, also ich habe Studenten, die in ihrem dritten Versuch sitzen. Und du weißt, was der dritte Versuch bedeutet.
Letzter Versuch, ne?
Genau, letzter Versuch. Ja. Sagen wir so, ich kenne die Namen, weil sie in der Liste stehen. Das war es aber auch schon. Ich habe die nie in der Vorlesung gesehen, ich habe nie eine E-Mail von denen gelesen, die haben nie irgendetwas nachgefragt.
Aber gut, die wollen das dann ja auch nicht, oder?
Ja, also, ne, mein, also ich habe mich darüber mit meinen Kollegen unterhalten, also mit anderen Professoren, und die mir dann auch irgendwann sagten: so, du kannst nicht jeden retten. Ne?
Ja, oder wie unser alter Prof immer sagte, ein Hund, den du zur Jagd tragen musst, kannst du gleich erschießen.
Ja, ja,
richtig. Nee, aber ich finde es traurig. Also ich meine, wenn jemand also den dritten Versuch hat, du hast ihn noch nie gesehen, die sind doch aus irgendwelchen anderen Gründen da eingeschrieben, oder? Die wollen doch diesen Abschluss nicht haben, oder? Also
ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann halt in die persönlichen, Umstände der Person, ja, okay, nicht reingucken, klar, ne? Aber Bei manchen Leuten frage ich mich wirklich so, also das Spektrum, es ist so geil, man sieht das komplette Spektrum an Menschen, von Menschen, die motiviert sind. Also ich hab Leute dabei, die sind super motiviert, die fragen mich super viel, aber die sind leider nicht gut, ne? Aber die geben sich Mühe, die sind dabei, die geben sich Mühe, die tun sich halt sehr schwer damit, ne? Weil die vielleicht schon lange aus der Schule raus sind und so weiter. Ich habe Leute dabei, die sind sehr gut, ne? Die fragen viel, verstehen das sofort, sind sehr gut. Ich habe Leute dabei, die fragen gar nichts, die hat man auch immer dabei, die fragen nichts, die sind einfach gut, die gehen da ohne Probleme durch. Ich habe Leute dabei, die nicht fragen, nichts tun, nicht bestehen. Also es ist dieses komplette Spektrum an Menschen dabei. Und das, also das ist eigentlich, finde ich, das, was diesen Job einerseits schön macht, aber was auch ein Stück weit echt frustrierend ist.
Ja, klar.
Gerade wenn es jetzt so auf das Ende des Semesters zugeht, weil man gewinnt, also na, mir geht das zumindest mit meinen Studenten so, ich gewinne die irgendwie auch lieb, ich will ja, dass die irgendwie bestehen, aber schenken kann man es denen ja auch nicht, ne?
Ich glaube, das ist die Botschaft, ne? Wenn du jetzt irgendwie wirklich mal Probleme hast und irgendwelche vielleicht psychische Probleme zu einer Prüfung zu kommen oder zu einer Vorlesung zu kommen oder so. Es wäre dann schon ganz gut, wenn man reden kann. Ne? Ich weiß, auch das geht manchmal natürlich nicht, aber normalerweise sind auf der anderen Seite ja Leute, mit denen man reden kann. Ne? Also bei dir wäre das jetzt so, wenn man mit dir sprechen würde und sagen, das ist eine besondere Situation gerade, aus den und den Gründen, was auch immer. Deswegen kann ich an den Vorlesungen nicht teilnehmen. Das ist ja alles kein Problem. Ne? Aber wenn du nur so als so eine Zahl im System oder so ein Name auf ein Blatt Papier in Erscheinung tritt, dann wird es schwierig irgendwann.
Ja, oder wenn du Leute hast, die offensichtlich ein Leistungslimbo betreiben. Ne? Also okay, so da ist die Hürde und ich möchte so gerade eben drüber kommen. Okay, ich meine, ich bin selbst, also ne, ich habe mich auch nicht immer so, also ich habe auch nur immer so viel gemacht, wie ich musste, aber ich war dabei zumindest nicht dreist.
Ja, auch dafür kann es ja Gründe geben, ne? Also jetzt sagen wir mal, du bist alleinerziehend und hast zwei Kinder zu Hause, dann kannst du nur so gerade über die Latte springen. Aber
sag mal so, ich möchte nicht noch mehr, also ich möchte nicht zu viel da, also von dieser Mail sagen, weil ich nicht möchte, dass man in irgendeiner Form Rückschlüsse auf die Person schließen kann. Aber da waren noch zwei, drei weitere Fragen drin in dieser Mail, wo ich gesagt habe, ernsthaft? Wirklich? Also kann ich dir nachher mal offline von erzählen, da schüttelst du nur den Kopf. Ich kann ausschließen, dass es besagter Fall ist, den du gerade erwähnst. Naja. Ansonsten, ich mag meine Studenten, der Großteil von denen ist super, die sind super motiviert. Ich habe riesen Respekt davor, dass sie das in der Situation jetzt trotzdem irgendwie hinbekommen haben. Aber wie schon gesagt, es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, es ist alles dabei, von wirklich motivierten, guten Leuten bis hin zu,
Mein lieber Padawan, wir haben uns um unseren Shirt-Shop gekümmert, oder?
Ja, haben wir.
Und wir werden bald einen neuen haben. Wir sind ja aus gegebenen Anlass bei dieser anderen Firma weggegangen. Und also es hatte tatsächlich mehrere Gründe. Aber jetzt haben wir einen schönen gefunden, mit dem wir bis jetzt zumindest sehr glücklich sind. Also zumindest die Zusammenarbeit bis jetzt war spitze. Und das Angebot, was die Jungs und Mädels ansonsten anbieten, sieht auch sehr vielversprechend aus. Wir sind da, glaube ich, in guten Händen. Der Laden heißt die, also heißt Super Geeks. Da könnt ihr gerne.
Super Geek.
Geek, okay.
Ja, Supergeek. Supergeek.de.
Da könnt ihr gerne auch jetzt schon mal reingucken, aber unser Shop wird auch bald online gehen. Wir haben die Probedrucke jetzt schon mal gesehen und wir werden, ja, muss man mal gucken, wann die Finishing Touches gemacht worden sind. Wir wollen nämlich, wenn ihr etwas bestellt, dann sollen auch noch ein paar Sticker reingelegt werden und eine Karte
vielleicht
von uns.
Eine Karte oder genau. So, genau.
Und das dauert jetzt dann doch noch ein bisschen, aber dann geht es an den Start. Wir hatten ein bisschen gehofft, dass wir zum nächsten Livestream vielleicht den Shop schon am Start haben. Möglicherweise stimmt das nicht, aber dann haben wir zumindest schon mal unsere Shirts an. Ganz unauffällig.
Ja, ich wollte gerade indirekt Werbung machen, und also indirekt für ein anderes Event Werbung machen. Wenn ihr einen kleinen Sneak Peek zu den Motiven sehen wollt, dann solltet ihr euch dringend die nächste TinCon angucken am Freitag.
Oh, stimmt. Ja, das ist auch gut. Stimmt. Da ist sogar, genau, da ist die nächste Gelegenheit. Genau, nämlich die TinCon am 26.06.2020. Ich glaube um 18.15 Uhr bis 19 Uhr. Wir werden ein wenig Küchenphysik machen. Also Dinge, die man in der Küche machen kann. Ja, ihr seid ja alles Insider. Also wir haben unter anderem auch den Hotdogger wieder gezeigt. Der Klassiker.
Ja, wir recyceln.
Aber ja, es gibt einen weiteren Grund, nämlich die T-Shirts, die ihr da schon mal sehen könnt. Und natürlich bei unserem nächsten Livestream werden wir auch Shirts anhaben. Also Super Geek, bald gibt's den Shop. Verzagt nicht. Wir freuen uns da sehr drauf, dass wir endlich wieder was haben, was wir anbieten können. Und ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir einen, jetzt hätte ich bald Discord Chanel gesagt, weil das ist
Discord Chanel. Chanel, Discord Chanel Nummer 5.
Das sieht hier so in meiner Aufzeichnung so auf. Nein, ein Discord Chanel haben. Da wurde letztes auch drüber diskutiert beim Livestream, warum wir das denn noch nicht haben, und wir könnten uns das doch endlich mal zulegen, und wir waren da so ein bisschen zurückhaltend, weil wir gesagt haben, wir schaffen das nicht zeitlich, noch irgendwas zu moderieren
noch
oder
eine
uns
Plattform
da mitzulesen und da irgendwie Input zu geben. Und die Leute haben uns dann überzeugt, dass das nicht möglicherweise nicht nötig ist. Zumindest habe ich dann gesehen, am nächsten Tag hatte einer das aufgesetzt und da sind 150 Leute schon registriert und diskutieren lebhaft über alles Mögliche, also zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten zu unseren Auftritten oder einfach irgendwie aktuelle Politik oder so. Also es ist total witzig, da mal reinzugucken. Ich habe den Einladungs, die URL zum Chanel mal in die Shownotes gepackt, falls ihr da Bock drauf habt, auf den Discord-Channel und da mit euresgleichen euch auszutauschen. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Haben wir sonst noch irgendwas?
Ja, nee, ich glaube, das war's.
Haben wir denn Unterstützerin?
Ja, wir haben Unterstützerinnen, und zwar, ich fange mal an mit kleiner Beitrag zur langfristigen Sicherung meiner parasozialen Beziehungen mit euch. Danke für Wissen, Spaß und Inspiration von Sascha.
Sehr gut.
Diese Überweisung hat 7 Jotta Bovis von Ferdinand. Danke, dass dieses Wissen vollständig transformiert wurde von Annette. Ein Podcast, sie zu erfreuen, sie alle zu lehren, Einblick zu schaffender Ignoranz zu wehren im Lande der Erkenntnis, wo das Wissen droht. Von Michael. Sehr schön, ja. Und für die Sarah Kuttner niedlich die Sarah Kuttner niedlich findet. Danke für Minkorrekt. Von Mirko.
Oh, da sind wir auch rot geworden, wir beiden. Ne? Sarah Kuttner hat uns sehr gelobt auf den sozialen Medien, also bei Twitter.
Sehr lieb.
Das hat uns, liebe Grüße. Können wir jetzt so sagen, sie hört uns ja. Bei aller Bescheidenheit.
Das ist die Frage, ob sie die Variante macht, zwischendurch immer hin und her springen oder chronologisch.
Das werden wir jetzt herausfinden, wenn sie sich jetzt meldet. Genau, apropos Bovis, ne, das ist ja auch so eine Einheit, die mir vorher nie was sagte, bis wir hier angefangen haben mit diesen Schwurbeleien, ne? Und mittlerweile ist ja Bovis, sagt uns das allen ja was, weil wir das mal diskutiert haben. Und auf diesem Discord-Channel, da, wenn du da beitrittst, dann wird als erstes mal dein Bovis-Wert gemessen. Da wird
schön.
Es gibt ja wohl bei diesen Discord-Channeln auch so Bots, die dann automatisch reagieren auf irgendwelche Ereignisse. Und wenn da jemand Neues eintritt, dann wird der Bovis-Bot aktiv und misst erstmal deinen Bovis-Wert. Ist mal gleich eingenordet, wo du bist.
Ach, schön.
Zu Bovis-Werten kommen wir später auch nochmal. Da haben wir heute nochmal was. Okay, dann kommen wir zu den Kommentaren der letzten Sendung. Zwei Dinge sind mir da besonders aufgefallen. Zum einen wurde sehr über Schwurbel diskutiert, ob der Schwurbel der Woche überhaupt noch nötig ist. Und ihr habt natürlich auch irgendwie, also manche sagten halt, das ist so unnötig. Wir lachen da halt so ein bisschen drüber, aber das führt ja zu nichts. Also das macht die Welt ja nicht besser. Ja, kann man so sehen. Ich finde, dass wir uns gemeinsam so ein bisschen mal die Feindesseite angucken und uns anschauen, was es da so für Begrifflichkeiten gibt und wie da mit Fakten umgegangen wird. Das kann durchaus schon aufklärerisch sein. Aber ich kann durchaus das Argument verstehen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen überlebt hat, dass man da jetzt auch wieder so ein bisschen durch ist. Ist ja so wie früher auch Amazon Kauf der Woche, wo wir lustige Sachen am Anfang hatten und irgendwann haben wir gesagt, so, okay, das reicht auch irgendwie. Also möglicherweise, wenn ihr keine Lust mehr auf den Schwurbel habt, dann können wir den auch weglassen. Wir können ja nochmal ein bisschen Stimmungsbild einholen. Wir kriegen immer noch viel Schwurbel zugeschickt, deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass das allen noch ein bisschen Spaß macht. Können wir ja mal gucken in den nächsten Wochen. Aber natürlich ist das nichts, was hier...
Vielleicht belassen wir es uns auch im Livestream.
Können wir natürlich, stimmt, das können wir auch machen. Ich habe auch ein paar neue Ideen, was wir vielleicht hier noch jetzt als Ersatz machen. Ja, vielleicht ist es so ein schleichendes Ende, genau. Und beim Livestream ist es natürlich auch ganz lustig, wenn man da nochmal die Videos auch von den Schwurblern sieht. Ne?
Ich bin gerade mal diesem Discord-Server beigetreten.
Wie viele Profis hast du?
21.125. Das Schöne ist, ne, unsere Messungen haben ergeben, dass die Aura von Schrökotz, also das ist mein Discord hier Handle, 21.125 Bovis abstrahlte. Das sind 21.125 Millivörem. Ach, das ist schön.
Das ist gut, ne? Das ist schon ganz lustig.
Ja, ja, sehr.
Der zweite Kommentar ist ein Audiokommentar von Sarah, über den habe ich mich sehr gefreut. Es geht um die Folge 167 über die Zoom-Fatigue. Da hat Sarah etwas zu uns geschickt und da hören wir doch gerne mal rein.
Hallo ihr Lieben, ich bin Sarah und ich bin Autistin und möchte deshalb was zum Thema Zoom-Fatigue aus Folge 167 berichten. Ich fand es toll, dass ihr dort auch mal was über die Welt des Autismus-Spektrums mit reingebracht habt. Denn immerhin sind 1% der Menschen in etwa Autisten. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was ihr zum Thema Online-Konferenzen gesagt habt. Für mich ist das auch viel entspannter als Präsenz-Meetings. Ich glaube, Nikolas, du hast am Anfang so schön berichtet, dass es dich unheimlich viel Energie kostet, so diese fehlenden Informationen der Beziehungsebene zu kompensieren. Also, dass du im Nachhinein an so ein Online-Meeting darüber nachdenken musstest, wie die Beziehung zum anderen jetzt ist, wie es ihm wohl geht, etc. Und ja, ich fand das irgendwie so witzig in dem Moment, weil es mir einfach jeden Tag so geht. Also, ich habe das bei allen Gesprächen, egal ob die jetzt live oder online stattfinden, ich muss mir immer aktiv Gedanken darüber machen, wie der andere jetzt was gemeint hat, was er sagt, warum er so reagiert, wie wir jetzt gerade in Beziehung zueinander stehen und sowas. Ja, das ist einfach super anstrengend, weil mir da sozusagen ein sozialer Kompass fehlt als Autist. Und ja, da kommen mir Online-Meetings also echt etwas entgegen. Die Kommunikation da ist meistens eher so auf der Faktenebene. Diese ganzen sozialen Komponenten fallen weg. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wie ich mich jetzt bewege oder muss jetzt keinen Smalltalk mehr halten. Diese nonverbale Kommunikation muss ich nicht mehr beachten. Also wesentlich weniger Energieaufwand für mich. Und ja, umso schöner finde ich es eigentlich, dass jetzt auch neurotypische Menschen so erleben in den Online-Konferenzen. Und ihr euch dadurch vielleicht ein bisschen besser in die Welt der Autisten hineinversetzen könnt. Ja, ich hoffe, so ein bisschen konnte ich da auch für Toleranz werben gegenüber Menschen, die sich vielleicht auch mal irgendwie anders verhalten, als man es gewohnt ist. Und ich hoffe, ihr bleibt immer neugierig und offen und danke euch, dass ihr diesen Aspekt aufgebracht habt. Bis dann!
Ja, vielen Dank, Sarah. Das war ganz interessant, weil ich habe tatsächlich auch über Autisten oder Menschen mit aus diesem autistischen Spektrum gesprochen. Aber tatsächlich diesen Rückschluss habe ich so ganz bewusst nicht gemacht, dass ich wirklich jetzt so einen Autismus-Simulator für mich entdeckt habe und eben genau wirklich fühlen kann, wie anstrengend Kommunikation sein kann. Und ich glaube, das ist da wirklich, das ist ein guter Punkt, dass das hilft, auch ein bisschen Verständnis zu haben, weil ja, strengt mich halt immer noch an und ich kann mich jetzt tatsächlich etwas besser reinversetzen, glaube ich.
Ja.
Und möglicherweise kann man dann auch bisschen mehr Hilfestellung geben, wenn man mit Menschen aus diesem autistischen Spektrum zu tun hat, um wirklich klarer zu kommunizieren oder
allein darüber nachzudenken.
Also allein darüber nachzudenken, hilft zu haben, wahrscheinlich, ne? Schon, ja. Weil man kann sich das ja sonst nur schwer vorstellen, ne, dass Kommunikation groß schwierig ist. Insbesondere glaube ich, weil wir beide auch sehr, sehr einfach und, also ich weiß, bei dir weiß ich jetzt nicht, oder aber glaube ich schon so, ich glaube, ich kann ganz gut auf dieser emotionalen Ebene auch kommunizieren. Ich spüre eigentlich sehr schnell, wie es gerade meinem Gegenüber geht und wie ich zu reagieren habe oder was er für sich wünscht und so, was er zum einen kommuniziert, aber was er eigentlich sagen will auf der Subebene. Das fällt mir eigentlich in den Schoß. So. Und deswegen ist es noch mal schwieriger, mich in andere Situationen reinzuversetzen. Und das hilft es natürlich schon sehr, wenn man jetzt wenn man so einen Simulator quasi hat. Also vielen Dank für diesen Aspekt. Das hat mich weitergebracht. Okay, dann können wir eigentlich zu den Themen der heutigen Sendung kommen.
Richtig. Dann fangen wir an.
Da ist immer das Erste. Genau. Mein erstes Thema heißt links und rechts drehende Windräder. Das Thema ging ja so ein bisschen durch die Presse. Das heißt, jeder wird schon ein bisschen was davon gehört haben. Aber ich wollte das nochmal verstehen. Also wie es wirklich dazu kommt und mit welche Konsequenz das hat. Da musste ich nochmal mit dem Blick eines Physikers drauf gucken.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe es nämlich auch nur am Rande mitbekommen und habe mich nicht weiter eingelesen.
Dann werde ich, glaube ich, die Tiefe treffen, die dich interessiert. Also ich bin in die Tiefe, glaube ich, eingestiegen, wo man dann sagt, ah ja, das macht Sinn. Aber ja, gut, da stecken Simulationen hinter. Da müsste man sich eigentlich auch die Simulationen angucken. Aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die grobe Idee versteht.
Mhm. Ich mache dann weiter mit Pustefix und Blümchensex.
Was?
Ja.
Schweinkram?
Ein bisschen. Das mit den Bienchen und Blümchen halt.
Oh Gott. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ursteine statt Ursuppe ist mein drittes und mein zweites, unser drittes Thema.
Ich habe gerade gedacht, das könnte auch das Motto der Mensa sein.
Die hat auch zu, ne? Corona-bedingt. Ja, die haben relativ
zugemacht.
Und das ist wirklich hart so. Also kriegst du auf dem ganzen Campus gerade nichts zu essen. Das ist wirklich
blöd. Und das Beschissene in Duisburg ist auch noch der nächste Döner oder Pizza ist ein gutes Stück weg, ne?
Es geht sogar. Der nächste Döner oder so ist vielleicht 150.
Ja, da Uni-Döner und
Pizza. Ja, genau. Das sind 200 Meter so. Aber das Problem ist natürlich, wenn so eine ganze Uni irgendwann mittags, sind ja nicht alle da, aber wenn die sich in Gang setzt, dann hat er gut zu
geht
tun.
Da voll.
So. Ja, genau.
Das hat man schon immer gemerkt, wenn es in der Mensa nur Scheiße gab, dann war es nämlich da auch immer sauvoll.
Ich habe ihn immer gefragt, ob die morgens immer gucken, was es in der Mensa gibt und wenn die dann sehen, heute ist wieder dieser Tag.
Genau, leg einen zweiten Spieß auf.
Genau, mach den Spieß klar.
Ja. Kann gut sein. Und wir enden mit einem Thema, also zumindest der Titel dürfte geläufig sein, Sitzen ist für den Arsch.
Oh, kenne ich aus dem Stadion, ja.
Ja,
da war
richtig.
Das mal lange Motto, ja, die Kurve, die will natürlich nicht sitzen.
Ja.
Muss sie, glaube ich, bei internationalen Spielen trotzdem, aber.
Mittlerweile gibt es nur noch Sitzplätze, oder?
Nee, bei Bundesligaspielen dürfen die Kurven stehen.
Ah.
Also Nordkurve zumindest bei uns. Und hier bei den Dortmundern. Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich bei allen. Also.
Ja.
Und Sitzplätze
und die Leute stehen einfach nur? Oder?
Nee, da sind keine Sitzplätze. Die darfst du für die Bundesligaspiele, wenn die abgebaut, ja.
Okay.
Darf ich gar nicht fragen. Du warst doch schon mal bei Union. Sind da nicht nur Stehplätze?
Ich war mal bei Union. Nein, da sind nicht nur Stehplätze.
Okay, ich dachte, das wäre sogar.
Sitzplätze, glaube ich. Also, ich meine, da waren Sitzplätze. Moment, warte mal, auf dieser Tribüne da weiter rechts war noch Sitzplätze.
Den Typen habt ihr mitgenommen? Mich noch
Hallo,
nicht?
Ich war auch auf Schalke mehrfach.
Ja, gut.
Viermal.
Aber noch nie mit mir, ne?
Nee, und auch noch im alten Parkstadion.
Oh ja, aber das ist natürlich
schon ein bisschen her. Und wo war ich noch? Rot-Weiß Essen im Georg-Melcher-Stadion war ich und bei einem Länderspiel war ich auch schon mal.
Aber ans alte Parkstadion habe ich ja diese ganz verklärte fußballromantische Erinnerung. Ne? Also ich war als junger Junge, war ich gar nicht so interessiert an Fußball, aber natürlich meine Kumpel alle und ein Kumpel hat dann irgendwann so Tickets gehabt für ein DFB-Pokalspiel abends, mittwochsabends im Parkstadion und die haben mich dann mitgenommen, also der Vater und er, da war ich jung, irgendwie so was, vielleicht 12, 13 oder so, bin dann in die Südkurve rein und konnte gar nicht das Spielfeld sehen, weil ich zu klein war, aber konnte so durch die Leute durchgucken, die vor mir standen und das war halt ein Nachtspiel, ne? Flutlichter, dieser saftig grüne Rasen, dann diese Fußballer, die da vergöttert wurden, das war ein magischer Moment, das muss ich einfach so sagen. Ne, das hat sich so in meiner Erinnerung gebrannt, also das war dieser taghell erleuchtete Flutlichtrasen. Da sind auch noch relativ viele Tore gefallen und diese ganzen Leute sind ausgerastet. Ja, das war unglaublich. Gut, sollen wir, können wir anfangen, ne? Mit dem ersten.
Können wir anfangen, ja, würde ich sagen.
Mit dem ersten Thema. Thema Nummer 1, links- oder rechts drehende Windräder, genau. In Deutschland, wir sind da ja relativ gut dabei, ne? Das ist auch so was, wo ich immer denke, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. So, wir haben in Deutschland 30.000 Windräder.
Ja, wobei es der Industrie gerade richtig beschissen geht mit den Windrädern, weil die Zulagen und so auslaufen.
Das ist halt blöd, ne? Man kann natürlich so eine tolle Industrie auch kaputt machen, aber.
Denen geht's tatsächlich gerade echt richtig, richtig mies. Meine Liebste, also meine liebe Frau, kommt ja aus dem hohen Norden. Mhm. Aus der Nähe von Aurich, also genau genommen, also ja, ich sag mal aus Aurich, aber eigentlich ist es ein Dorf drumrum. Da sitzt ja einer der großen deutschen Windradhersteller. Ist da quasi der Hauptarbeitgeber in der Region. Enercon sitzt da oben. Und die erkennt man, das sind die Windräder, die unten so grün angemalt sind. Schattiert. Ja. Daran erkennt man die. Das sind die Enercon-Windräder. Dadurch, dass ich da oben auch ja jetzt quasi Teile meiner Familie habe, also von Seiten meiner Frau, bekomme ich so ein bisschen immer wieder mit, wie es denen da oben geht, weil halt Verwandte, Bekannte und so weiter von denen halt auch bei Enercon arbeiten, genau. Und denen geht's gerade tatsächlich richtig, richtig scheiße. Die haben die Lager voll und die Auftragsbücher leer quasi, also.
Weißt du, warum ich das schlimm finde? Wenn du dir mal anguckst in Deutschland, ne? Windkraft an Land und See, Windkraft an Land und See, ne, innerhalb der erneuerbaren Energien macht 50% des Stroms aus. Also nochmal Disclaimer, ne, innerhalb der erneuerbaren Energien. 50% kommt durch Wind, danach kommt Photovoltaik und Biomasse. Wenn du dir den gesamten Strommarkt anguckst, 2019 durch Windenergie an Land und See 21,1% des gesamten Bruttostroms in Deutschland erzeugt. Das ist doch krass, oder? Und in den ersten vier Monaten von diesem Jahr sind wir bei einem Drittel des gesamt in Deutschland verbrauchten Stroms wurde durch Windräder generiert. Das heißt, du hast eine Technologie, ne, die ja wirklich fast wie, also entschuldigt, dass ich das in einem Wissenschaftspodcast sagen muss, fast wie Magie ist. Wir machen Energie aus Wind, ne? Also klar ist Technologie, die uralt ist eigentlich, aber wir müssen nichts verbrennen, wir müssen nichts aus dem Boden ausbuddeln, sondern wir halten einfach diese Windräder in den Wind und machen Strom und zwar viel, ne?
Das ist ja, aber schon nicht in meiner Nachbarschaft, bitte. Da haben wir ein Problem.
Aber da, weil du jetzt gerade gesagt hast, ne, also da oben gehen jetzt diese Leute pleite, weil halt politisch ja zumindest Weichen gestellt werden, die für diese Branche ungünstig sind. Und da hat man wirklich, man verliert den Glauben so, ne? Wenn man jetzt sagte, okay, jetzt man kann ja, wenn man will, mal ein paar Millionen freischießen, ne? Und ein paar Milliarden, Millionen ist gut, Milliarden in der Hand nehmen, geht ja jetzt gerade, ne? Wenn es sein muss.
Ja.
Warum zieht man jetzt nicht mal durch und macht, muss ja nicht nur Wind sein, sondern überhaupt, ne? Die erneuerbaren Energien, warum nimmt man hier einfach mal Geld in der Hand und macht, steigt um? Komplett, ne? Es ist mir klar, brauchte mir nicht schreiben. Da sind große Lobbyverbände, große Firmen, die da was gegen haben. Ist mir schon klar, die haben Kraftwerke gebaut und die wollen die auch weiterhin mit Kohle befeuern. Aber
also nicht nur das, es ist ein komplexes Problem, ne? Also es gibt, glaube ich, viele, also natürlich erscheint einem das erstmal so, ja, wer will das denn nicht wollen, ne? Aber es gibt, glaube ich, eine Menge Interessenverbände, die halt dagegen sind. Also angefangen von den Energiekonzernen, die irgendwie ihre Kohlekraftwerke oder sonst was weiter betreiben wollen, bis hin zu Hans Friedrich, der da gerade sein Haus gebaut hat und nicht möchte, dass der Grundstückswert sinkt, weil da plötzlich ein Windkraftwerk irgendwie 2 Kilometer weiter entfernt steht.
Ich muss dazu
sagen,
das
sind nur die beiden naheliegendsten Sachen. Ne? Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge Sachen, also eine Menge Interessen, die ja. Ne?
Ich meine, bei mir hier in der Nähe steht kein Windrad, muss ich zugeben, aber irgendwie könnte ich mir nicht vorstellen, dass mich stören würde. Ich finde die Dinger eher faszinierend, dass die da halt Strom generieren. Aber möglicherweise bin ich natürlich als jemand aus dem Ruhrgebiet auch Schmerzen gewohnt, wenn es um Industrieanlagen geht. Da hätte ich einfach Schlimmeres gesehen. Aber okay, keine Ahnung. Gut, ist egal. Ich finde auf jeden Fall total faszinierend, dass es möglich ist, aus Windenergie ein Drittel zumindest schon mal in diesem Jahr an unserem Stromverbrauch zu generieren. Ja. Das finde ich ja einfach irgendwie total faszinierend. Aber zurück zum Thema. Diese Windräder, die also überall stehen, 30.000 in Deutschland, einige mehr weltweit, haben alle eins gemeinsam. Sie drehen sich nämlich alle in die gleiche Richtung, nämlich aus der Sicht des auf sie zuströmenden Windes im Uhrzeigersinn. Und jetzt frage ich dich, Padawan, warum eigentlich? Warum drehen die sich in die Richtung?
Im Uhrzeigersinn?
Ja, also wenn er die zuströmende, der zuströmende Wind bis quasi im Uhrzeigersinn, ja.
Also warum die so
ja,
sich so rumdrehen?
Warum nicht andersrum?
Weil die Rotoren so eingestellt sind.
Ja.
Okay. Nee, Punkt.
Ja, aber gibt es dafür einen Grund? Also,
Also, ich weiß, dass, also das, was ich so am Rande mitbekommen habe zu dem Thema generell, da ging es um Corioliskraft und so.
Ja, okay, ja, da sind wir schon mal ein bisschen weiter. Aber jetzt erstmal bei einem Windrad, ne? Es gibt keinen Grund. Also, das ist eine Konvention. Irgendwann haben sich alle Hersteller darauf geeinigt, dass die Dinger sich in die Richtung drehen sollen.
Das deutsche Windrad dreht sich nach rechts.
Aber du hast natürlich genau recht, ne? Deswegen sind die Rotorblätter speziell geformt, also so, dass sie sich nach rechts drehen. Und deswegen drehen die sich auch rechts rum, aber da hängt natürlich auch noch mehr dran. Also die ganzen Übersetzungen dann und Getriebe und so, die sind auch dafür ausgelegt, dass sich die Dinger dann rechts rumdrehen. Also eine Industrie hat sich mal drauf geeinigt, wir lassen die Dinger rechts rumdrehen und jetzt ist das auch so. Spricht auch nichts gegen. Also bei einem Windrad ist es völlig egal, ob sich das rechts oder links rumdreht. Das Problem ist, meistens stehen die Windräder, beziehungsweise ist kein Problem, sondern ist eher gut, meistens stehen diese Windräder nicht alleine irgendwo rum, sondern die stehen gemeinsam in einem Windpark. Denn wenn du mal eine Anlage oder ein Gebiet erschlossen hast, dann bietet es sich natürlich an, da gleich mehrere Windräder hinzustellen. Und da stehen dann natürlich einzelne Windräder auch schon mal im Windschatten eines anderen Windrads. Jetzt kann man sich überlegen, ja, okay, beeinflusst das denn die Windräder, wenn die irgendwie hintereinander aufgestellt sind? Natürlich tut, ja.
Ja, was ich mich dabei schon gefragt habe, ich bin in den letzten Tagen ja durch Wandern und auf der Autobahn wieder viel unterwegs gewesen, habe viele Windräder gesehen und relativ häufig standen irgendwie so 4, 5 Stück oder so zusammen, aber nur 1 oder 2 davon haben sich gedreht.
Ja, das ist krass, ne? Die werden
warum?
Ja, weil die runtergefahren werden, wenn du gerade eine Überlast hast. Also wenn zu viel Strom im Netz ist, dann werden die Windräder abgeschaltet und die Gas- Kohlekraftwerke oder Kohlekraftwerke, so die laufen durch. Das heißt genau das, ne? Dass du häufig so durch die Lande fährst und denkst, ja, wieso stehen die Dinger hier eigentlich rum, wenn die nicht laufen? Sind die kaputt? Oder nee, die werden dann gedrosselt, die werden dann angehalten, weil du den ganzen Strom gerade nicht brauchst und dann stehen die.
Hm.
Okay. Und das ist dann natürlich für die Statistiken der Kohlekraftwerke ist dann natürlich super. Ne? Die können dann sagen, ja, die Grundlast wird ja von uns sichergestellt. Ja, natürlich kann, mir ist schon klar, dass ein Kohlekraftwerk eher die Grundlast sichern kann als ein Windkraftwerk, was irgendwann auch mal eine Flaute hat. Aber es ist nicht so, wenn man sich die Statistiken anguckt und dann immer zeigt, oh, diese fette Grundlast, die da durch die Kohlekraftwerke gesichert wird, da wäre ein erheblicher Anteil auch noch möglich durch Wind gewährleisten. Aber die Dinger können halt schnell an und wieder hochgefahren werden und dann deswegen schaltest du die schnell ab. Also das ist der Grund, warum die Dinger immer stehen. Selbst wenn viel Wind weht, ne, dann ist ja immer das Paradoxe, dass du dann auch siehst, dass gerade viel Wind weht und dann sind da dreht sich nur eins.
Trotzdem
spät. Ja, genau. Ja. Genau, also die Dinger stehen da in Windparks und im günstigsten Fall laufen die sogar alle oder sollten alle laufen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie beeinflussen die sich gegenüber oder untereinander, und das hat man sich natürlich auch gestellt, und dazu gibt es auch extrem viele Studien. Also welche Anordnung, wie baust du die auf, ne? Welche Abstände sind sinnvoll, versetzt du die, wenn ja, wie weit versetzt du die und solche Geschichten alles. Da wurde alles untersucht, wurden viele, viele Studien gemacht und dahingehend sind diese Windparks auch optimiert. Aber über die Drehrichtung der Windräder hat sich noch nie einer Gedanken gemacht, offensichtlich. Also steht's in dem Paper. Und das Paper, über das so viel diskutiert wurde, heißt Should Wind Turbines Rotate in the Opposite Direction? Veröffentlicht in Wind Energy Science. Und ich habe mal auf der Webseite von diesem Paper nachgeguckt, da steht tatsächlich immer noch in Review, und zwar schon relativ lange irgendwie. Das wurde Ende letzten Jahres, glaube ich, eingereicht und ist jetzt immer noch im Review, aber man kann sich zumindest schon mal das Paper anschauen und die Simulation sich angucken. Aber wie gesagt, immer noch in Review, möglicherweise werden da kleine Fehler noch gefunden, also kleiner Disclaimer sozusagen. Ja, die haben Computersimulationen gemacht und haben sich Strömungsverhältnisse hinter Windrädern angeguckt und kamen dann zu dem Ergebnis, es wäre besser, wenn es in Windparks links drehende Windräder gäbe. Das wäre
also
besser.
Alle oder nur vereinzelt?
Da kommen wir jetzt gleich drauf. Das ist nämlich der Disclaimer, den ich jetzt auch wiederum voranschicke. Das gilt bei Weitem nicht grundsätzlich. Es gibt spezielle Zeiten und Situationen und Orte, wo das gilt. Und da kommen wir gleich drauf, wenn wir verstanden haben, worum es denn in diesem Paper geht und was der Grund ist. Also, als erstes Mal ist so ein Windrad ja nicht schwer zu verstehen. Ne? Das steht im Wind, Wind bläst dagegen und das Windrad entnimmt dem anströmenden Wind Energie, also Geschwindigkeitsenergie, wandelt diese Energie durch den Generator in Strom um, und der Wind, der hinter dem Windrad wieder abströmt, der ist schwächer. Da bläst der Wind nicht mehr so stark, wenn du so willst. Ne? Denn irgendwo muss die Energie ja hergekommen sein.
Ja.
Also starker Wind geht aufs Windrad und kommt hinten geschwächt, langsamer fließend raus. Dabei bleibt es aber natürlich nicht, denn rechts und links von dem Windrad ist natürlich der Umgebungswind immer noch schnell unterwegs. Und der reißt dann die Luftströmung wieder mit, ne? Von diesem langsamen Nachlaufwind. Der wird dann langsam wieder beschleunigt von dem Umgebungswind, der ja ungebremst, der nicht durch ein Windrad geflossen ist, der fließt immer noch schnell und der reißt dann eben diesen Nachlaufwind mit und beschleunigt den wieder. Bis dahin ist alles einfach.
Ja.
Jetzt muss man nur berücksichtigen, dass in bestimmten Situationen die Strömungsmuster bei so einem Windrad nicht ganz so trivial sind, denn der Wind trifft nicht überall am Windrad mit der gleichen Geschwindigkeit auf. Das kann man sich schon recht einfach veranschaulichen, wenn man sich vorstellt, dass so Rotorblätter und Windräder halt extrem hoch sind, ne? 150 groß. Meter oder so, genau. Also die gehen ja bis 150 Meter hoch in die Luft. Und wenn man sich so vorstellt, man steht auf so einem 150 Meter hohen Turm, da erlebt man es ja oft, dass man irgendwie unten steht und da ist es noch relativ windstill, und dann bist du oben auf dem Turm und da ist es relativ stürmisch, sagen wir mal.
Ja, ja.
Das heißt, die Winde sind sehr unterschiedlich, und zwar in Abhängigkeit von der Höhe. Oben häufig etwas windiger als oder schneller die Winde als weiter unten. Tagsüber ist das alles nicht so dramatisch. Das liegt daran, dass sich der warme Erdboden erhitzt und dann hast du so eine aufsteigende Thermik, so aufsteigende Wärme. Und deswegen durchmischen sich Luftschichten tagsüber viel, viel mehr. Das sieht aber ein bisschen anders aus, wenn es Nacht ist. Nachts, also deswegen spielt dieser Effekt, über den ich jetzt spreche, auch tagsüber nicht so eine große Rolle. Aber nachts sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Windverhältnisse tatsächlich vielschichtig. Und damit meine ich, dass es einzelne Luftschichten gibt, wo der Wind mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Windturbine anströmt. Die unterste Luftschicht ist wegen der Reibung am Erdboden meistens am langsamsten oder die Windgeschwindigkeit da ist am geringsten und die Windgeschwindigkeit nimmt dann mit zunehmender Höhe zu. So, also unten relativ langsam der Wind, oben relativ relativ schnell. Mhm. Und jetzt kommt tatsächlich die Corioliskraft zu tragen, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, denn die Corioliskraft wird mit zunehmender Höhe dann auch stärker. Denn die hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der du dich relativ zur rotierenden Erde bewegst, genau.
Ja.
Und dann gibt es eigentlich nur noch zu wissen, dass auf der Nordhalbkugel die Corioliskraft bewirkt, dass du leicht nach rechts abgelenkt wirst und auf der Südhalbkugel, wenn du dich irgendwie relativ zur rotierenden Erde bewegst, nach links abgelenkt wirst. Sieht man ja auch immer auf den Wetterkarten, ne? Die Wirbelstürme auf der Nordhalbkugel sind halt rechtsdrehend und die Wirbelstürme auf der Südhalbkugel sind linksdrehend. Also, das heißt jetzt, der Wind im oberen Bereich eines Windrads nachts weht nicht nur stärker, sondern wird auch stärker abgelenkt, nämlich leicht nach rechts. Das heißt, du hast so ein Scherwind, könnte man sagen. Ne? Oben wird es stark nach rechts abgelenkt und unten, sagen wir jetzt mal, der Einfachheit halber, wird es gar nicht abgelenkt. Nur mal so, weil sich der Wind unten kaum bewegt.
Ja.
So, das ist der erste Gedanke, den wir brauchen. Also, durch die Corioliskraft nachts, wenn der Wind das Windrad anströmt, wird es oben nach rechts abgelenkt und unten strömt es gerade aufs Windrad durch. Also du hast so eine leichte Scherung im Wind. Das war der erste Gedanke. Den vergessen wir jetzt nochmal, denn jetzt müssen wir noch einen zweiten Aspekt uns vor Augen führen, der gar nichts mit dem ersten zu tun hat. Wir fangen wieder ganz normal an. Wir strömen so ein Windrad an. Ideal, Windrad überall bläst mit der gleichen Geschwindigkeit, völlig egal, auf die Rotorblätter und jetzt kommt Actio gleich Reactio. Wir blasen komplett homogen auf dieses Windrad. Wir setzen das Windrad in Drehbewegung, ne? Das fängt ja an zu drehen, das ist ja der Sinn des Windrads. Aber Actio gleich Reactio heißt natürlich, wenn sich das Windrad nach rechts dreht, ne? Und wir haben ja gerade gelernt, alle Windräder drehen sich im Uhrzeigersinn. Dann dreht sich der Wind, der auf der Rückseite des Windrads wieder rauskommt, dreht sich in die Gegenrichtung, eben Actio gleich Reactio. Der hat einen Drehsinn nach links. Kannst du mir folgen?
Ja, es wird aber langsam schwierig.
Ja, aber kann man sich vorstellen, ne? Also wenn, ich meine, das ist ja einfach, Actio gleich Reactio, ne? Das eine, also wenn der Wind, das Windrad sich nach links dreht, also wenn der Wind erreicht, dass sich das Windrad nach rechts dreht, dann muss halt hinten der Wind einen gleichen Impuls in die andere Richtung kriegen und dreht sich eben links rum, ja. Und jetzt musst du die beiden Sachen noch zusammenbringen, ne? Und das ist zugegebenerweise, also ich fand's anschaulich, aber die Forscherinnen und Forscher haben es natürlich simuliert mit Computersimulation, aber man kann es sich, glaube ich, vorstellen. Jetzt trifft der Linksdreh, also wir starten jetzt mit einem Windpark, wir blasen wir haben beide Effekte, wir haben diesen linksdrehenden Nachlaufwind und dann noch die gescherten Umgebungswinde, die eben die diesen Rechtsdrall haben durch die Corioliskraft, ne?
Mhm.
Dieser Effekt linksdrehend und rechtsdrehend heben sich auf, wirken gegeneinander, aber führen nicht dazu, dass der Nachlaufwind gut wieder beschleunigt wird hinten raus. Wenn du jetzt aber sagen würdest, wir lassen das Windrad andersrum drehen, nämlich linksrum, dann hättest du diesen Nachlaufwind, der würde auch nach rechts rotieren und trifft auf diesen nach rechts gescherten Umgebungswind und der beschleunigt dann noch in die gleiche Richtung, ja, und führt dann dazu, dass er wieder schneller beschleunigt wird. Genau, erstmal einfach weiter, dass das Tempo wieder zunimmt und schneller beschleunigt wird. Und das haben sie sich angeguckt und stellen dann fest, tatsächlich kannst du damit erreichen, dass die Winde hinter einem links laufenden Windrad schneller sind einfach. Und schneller heißt einfach wieder mehr Energie, die dann für das nächste Windrad zur Verfügung stehen.
Das heißt, das hat aber, das hat hauptsächlich dann Auswirkungen auf Windparks tatsächlich.
Ja, ausschließlich, ne? Ja.
Okay. Wie weit müssen denn dafür die Windräder, also wie weit stehen die überhaupt auseinander in so einem Windpark? Und gibt es da dann noch einen messbaren Effekt?
Das auf jeden Fall. Also den Effekt, den die hier gemessen haben und ausgerechnet haben, der bezieht sich auf einen Standardabstand. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, den Abstand habe ich mir nicht gemerkt, aber das müsste man in dem Paper nochmal nachgucken. Aber ist halt ein realistischer Wert für solche Windparks, so wie Windparks im Moment angelegt werden. Ich hatte ja schon gesagt, da gab es andere Publikationen, die sich genau damit beschäftigt haben, wie weit kannst du denn diese Windräder voneinander wegstellen, damit du nicht jetzt zu sehr im Windschatten stehst, sondern du brauchst ja eine gewisse Distanz, damit der Wind halt wieder beschleunigt wird. Sie haben ausgerechnet, bei diesen klassischen Windparks kannst du bis zu 23% mehr Energie gewinnen, wenn du mit links drehenden Windrädern arbeitest. Aber wir haben natürlich jetzt auch gelernt, Corioliskraft spielt eine Rolle. Linksdrehend bringt dir natürlich nur was auf der Nordhalbkugel, ne?
Ja, klar.
Die Südhalbkugel, da brauchst du rechts laufende Windräder und die sind ja schon da. Die sind schon optimiert, sagen wir mal, für die Südhalbkugel. Aber also die gute Nachricht ist, mehr als 90% aller Windräder stehen tatsächlich auf der Nordhalbkugel. Das heißt, da müsste man wirklich überlegen, ob man da mal umrüstet auf Linksdrehende.
Das müsste dann ja auch noch der Breitengrad müsste doch dann auch noch einen Einfluss haben darauf, wie viel Effektivität das macht, oder?
Das könnte ich mir vorstellen, ja.
Weil die Corioliskraft ja davon auch beeinflusst wird, also.
Es gibt tatsächlich noch, man könnte jetzt ja die Frage stellen, ne? Also okay, 23% unter Idealvoraussetzung klingt natürlich erstmal super, ne? Da würde man sagen, okay, ja komm, dann rüsten wir um, ist ja kein Problem. Aber zum einen, diese Umrüstung ist natürlich, kostet, ne? Natürlich, ne? Du musst große Produktion müsstest so umstellen, wenn du jetzt auf links drehend gehst. Und zwar nicht nur die Profile der Rotorblätter, sondern eben auch Zahnradgetriebe müssen umgestellt werden, Drehungen die ganzen technischen Einrichtungen müssen im Prinzip angepasst werden.
Aber und, ja, ich sag mal so, ne, für so einen Hersteller, wenn der das jetzt irgendwie versucht zu realisieren und damit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt weltweit hätte, ne, wissenschaftlich gestützt, kann ich mir vorstellen, dass sich das lohnt, oder?
Ja, man muss noch einen Disclaimer machen. Ich hatte gesagt, der Unterschied tritt dann zutage, wenn man insbesondere diese Luftschichten hat nachts. Ne? Das muss man nochmal einschränken. Das stimmt, wenn man jetzt, sagen wir mal, über so wüstenähnliche Flächen wie den Great Plains in den USA spricht. In Deutschland, da stehen so Windräder gerne auch so in Hügellandschaften der Mittelgebirge. Da hast du diesen Effekt nicht, weil die Luft auch nachts relativ turbulent ist. Und dann ist der Effekt deutlich kleiner. Dann kommst du nicht auf 23%. Da muss man eben einen Disclaimer machen und sagen, okay, da muss man etwas genauer gucken. Aber bei diesen Great Plains beispielsweise möglicherweise, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich denke jetzt gerade mal laut. Ich könnte mir vorstellen, bei den Windparks auf dem Meer müsste das eigentlich auch ziemlich gut funktionieren, weil du da vermutlich auch nicht so eine große Thermik nach oben hast, weil das Meer relativ kalt ist, könnte ich mir vorstellen. Also da könnte man da wirklich mal drüber nachdenken, ob es da Sinn machen würde, in die Richtung zu optimieren.
Ja, das hört sich so ein bisschen sowas an, wonach sich so eine Mischung aus BWLer und Ingenieur die Finger lecken würde.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, ich glaube, ist doch bestimmt so eine Forschung gewesen, wo die sich das angeguckt haben und hat gesagt, ja, wird das schon, also wir haben zwar unser Simulationsprogramm hier, aber wir haben schon alles gerechnet, kann man da nichts mehr machen. Und dann sagt einer, lass doch einfach mal die Dinge andersrum drehen. Und dann stellst du halt fest, okay, da musst du natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen Physik in die.
Es klingt so, als ob man da ein Vorzeichen einfach nur.
Ja, genau. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie selber etwas erstaunt waren, als sie gesehen haben, okay, 23% mehr Energie, das sind ja jetzt nicht gerade Peanuts, ne?
Ja. Unter Idealvoraussetzung aber auch, ne? Das.
Ja, genau. Weil ich als abschließender Gedanke jetzt noch, weil ich ganz witzig fand, weil du das gerade auch schon angesprochen hattest, es gibt ja Leute, die mögen diese Windräder nicht in ihrer Nachbarschaft. Das sagen die Forscher hier tatsächlich auch noch. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. Im Moment hast du ein Landschaftsbild, was noch relativ ruhig wirkt, ne? weil diese Windräder alle in die gleiche Richtung drehen. Wenn du jetzt welche hättest, die kreuz und quer drehen, also die einen, die solo stehen, die hast du halt rechts drehend stehen und dann steht daneben nochmal so einer im Windschatten oder mehrere im Windschatten, die drehen sich andersrum, dass das dann irgendwie für Menschen noch unruhiger wirkt und dass du dann in der Bevölkerung noch mehr Ablehnung erntest. Das könnte dann natürlich die 23% mehr Energie auch wieder schmälern.
Ja. Interessantes Thema auf jeden Fall. Also faszinierend, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist.
Und ich finde halt lustig, weil man die Physik der Strömung, also jetzt nicht natürlich, man müsste sich die Simulation wahrscheinlich nochmal angucken, aber prinzipiell kann man ja verstehen, wie sich da ein verstärkendes oder ein sich behinderndes System entwickelt, dadurch, dass unterschiedlich rotierende, sage ich jetzt mal vereinfachend, Windströmungen aufeinandertreffen. Das finde ich halt irgendwie ganz lustig, dass man da auch noch verstehen kann, was da passiert dahinter.
Ja,
genau.
Schönes Ding.
Das war Thema Nummer 1.
Dann wird's jetzt schmutzig.
Ah.
Ah. Wir machen weiter mit Pustefix und Blümchensex.
Okay.
Meine erste Frage an dich. Und diese Folge kannst du dir schon mal vormerken, einen Bookmark setzen und irgendwann, wenn es Zeit ist, deiner Tochter vorspielen. Lieber Nikolas, wie funktioniert das mit den Bienchen und den Blümchen? Das Witzige ist, ich gucke gerade in meine Sendungsnotizen und meine Autokorrektur hat da rausgemacht, wie funktioniert das mit dem Bierchen und dem Blümchen?
Das kann ich erklären. Dieses Gespräch kommt auch noch auf mich zu.
Ja, wie funktioniert das mit dem Bienchen und dem Blümchen? Wir brauchen die Bienchen, damit die Blümchen sich fortpflanzen können. Oder, also es müssen nicht unbedingt Bienchen sein, aber bestäubende Insekten. Und die Bienen sind da ein Beispiel für. Wie funktioniert das? Die Bienen wandern von Blüte zu Blüte und nehmen dabei unbeabsichtigt an ihren Härchen und Füßchen und so die Pollen der männlichen Blumen auf und gehen dann weiter zu den, also zu nächsten Blumen. Und irgendwann landen sie auch bei den weiblichen und dieser Blütenstaub, also dieser Pollen, bestäubte dann irgendwann die weiblichen Blumen, wenn man da in die Blüten kriecht. Ne?
Ja.
Und wenn das passiert, dann gibt's Babyblumen oder Obst.
Danke.
So. Bitte, so ist das passiert. Jetzt ist es so, dass wir mit großer Sorge sehen, dass es ja in manchen Landstrichen weniger Insekten, weniger bestäubende Insekten gibt, weniger Bienen und so weiter. Und das ist deshalb schlimm, weil die Insekten, diese bestäubenden Insekten, eine sehr kritische Rolle spielen beim Bestäuben, also bei der Fortpflanzung von Pflanzen.
Okay.
Ne, also klar, in manchen Regionen, also gerade für die Landwirtschaft ist das problematisch und in manchen Regionen auf der Welt ist das so schlimm oder so wenig, dass die Bäume oder Blumen oder was auch immer da gerade genutzt wird, von Hand bestäubt wird.
Okay.
Ne, also da, ne, das ist also manchmal nötig, manchmal auch gewollt, dass man halt bestimmte, also ne, mit bestimmten Pollen da um sich wirft quasi. Aber generell kann man sagen, 3/4 aller Nutzpflanzen, die wir haben, das ist eine Menge, sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen.
Ui.
Zum Beispiel Kaffee, Erdbeeren, Kartoffeln und so weiter. Na, also wir sind auf die Insekten angewiesen. Wenn die Insekten irgendwann mal nicht mehr da sein sollten.
Der Rest geht wie? Also wenn war das?
Selbstbestäuber gibt's glaube ich auch.
Okay.
Also so,
oder so
Pflanzen,
Wind und so vielleicht auch oder solche Sachen.
Ja, genau, sowas gibt's irgendwie auch. Also hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ist das denn mit Pusteblumen oder so? Weiß nicht, nee, ist wahrscheinlich das falsche Beispiel. Ich glaube, die sind dann schon bestäubt. Keine Ahnung, könnte sich hier mal bitte ein Botaniker dazu äußern? Wie geht das bei den Bienchen und Blümchen, die keine Bienchen brauchen?
Ich habe.
Und das ist wörtlich gemeint, nicht als Analogie, wörtlich.
Den Rest wissen wir.
Ja.
Ich habe hier übrigens, wir hatten hier mal einen kleinen, oder haben wir immer noch einen kleinen Apfelbaum, und dem habe ich mal bei der Befruchtung geholfen, indem ich mit einem Pinsel durch die Blüten gegangen bin.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wie funktioniert das denn, wenn man das per Hand macht? Man macht das mit einem, also ne, man nimmt sich im Zweifelsfall halt die Pollen von einer Pflanze, also die erntet man quasi, und nimmt dann ein Pinselchen oder ein Stückchen Watte oder so und geht Blüte für Blüte durch, ja, und macht das ganz, ganz vorsichtig mit einem Pinselchen oder mit einem bisschen Watte, indem man dort gezielt die Pollen aufbringt.
Genau. Ja.
Das ist, das wird auch in der Landwirtschaft, also bei so Obstwiesen oder so, teilweise gemacht, da wo das mit den Insekten nicht ausreicht, also wo von Hand nachgeholfen wird. Das ist sehr, sehr effektiv. Also man erreicht damit eine Bestäubungsrate von 95%.
Ja, aber das ist also auch ein scheiß Job, oder?
Richtig, da kommen wir zu dem Punkt. Es ist ein scheiß Job, also es ist sehr teuer, weil sehr aufwendig und auch zeitlich ein Problem, ne? Also es ist ein Haufen Arbeit. Jetzt ist die Frage, kann man das nicht automatisieren, ne? Also kann man nicht irgendwie das Ganze maschinell machen? Ja, das geht auch, das gibt's auch. Dann nimmt man größere Mengen von Pollen und ballert die einfach so in die Plantage rein. Das Problem dabei ist, das ist nicht sehr effektiv und noch teurer, weil Blutenpollen halt sauteuer sind.
Okay, ja, kann man sich vorstellen, ja.
Genau, da wird es dann eher per Hand gemacht, weil weniger teuer, aber immer noch sehr teuer. Es gab mal eine wunderschöne Black Mirror-Folge, wo dieses Problem mit Roboterinsekten gelöst wurde, die irgendwann amok gelaufen sind. Oh. Ja, das, aber so weit sind wir technisch noch nicht. Aber wir sehen, es gibt hier Forschungsbedarf, ne? Wie kann man das Bestäuben von Pflanzen irgendwie praktikabler machen, wenn man nicht genug Insekten in der Nähe hat, die diesen Job übernehmen. Und ein paar Forscher haben sich dazu wahrscheinlich durch Zufall, also ich tippe darauf, es ist ein Zufallsfund, so ein Party-Ding, ne? Also ich glaube, das ist bei einer Büroparty entstanden, die Idee, bin ich sehr, sehr überzeugt von.
Oh Gott.
Also Büroparty, alltägliche Beobachtung, und da hat jemand die Idee, komm, das kann man noch zum Bestäuben benutzen. Hier haben sich mit ein paar Forscher eine Alternative überlegt, die auch eine sehr hohe Effektivität hat und einen geringen Aufwand. Und sie haben das Ganze in Experimenten, also es waren Japaner, die das in Experimenten untersucht haben und dazu ein Paper geschrieben haben. Erschienen ist das Ganze in iScience. Nicht zu verwechseln mit Science. Es ist iScience.
Ernsthaft geschrieben wie iPhone mit I?
Ja, genau. Oh, ja, genau. Gott. Es ist iScience.
Was ist das denn? Ernsthaft?
Weiß ich nicht. Ja, es erschien in
iScience. Wofür steht denn I?
Weiß ich nicht. Warte mal, lass mich mal gucken.
Ich guck selber. Erzähl du weiter. Ich recherchiere. Ich will auch wissen. iScience von Cell Press sozusagen. Das scheint sogar.
Ja,
okay, mal schnell gucken, was der für einen Impact-Faktor hat. iScience. Geil.
iScience. Hast du, also, wo guckst du nach?
iScience as fast as I can.
Ja, iScience, das ist auch schön. Ja. Das hatte ich übrigens als Zitat in meiner Doktorarbeit vorne stehen.
Echt?
I'm sciencing as fast as I can von Professor Farnsworth. Ist niemandem aufgefallen.
Ja, doch, ich hab's gesehen. Ich erinnere mich.
Ich fand das sehr passend.
Weil du so schnell warst, oder?
Ja. Ich hab so schnell, wie ich kann, ne?
Ich finde gar nicht. Okay.
Ich kann ja in der Zeit ich kann ja schon mal sagen, wie das Paper hieß. Das Paper trägt den tollen Titel Soap Bubble Pollination.
Seifenblasen?
Ja, Seifenblasen.
Wie denn das?
Seifenblasenbestäubung.
Okay.
So. Jetzt muss ich meine Notizen wieder aufmachen. Soap Bubble Pollination, erschienen in iScience am 17.06. von, wie gesagt, Forschern aus Japan von der Graduate School of Advanced Science and Technology.
Aber darf ich noch kurz, bevor wir jetzt tief reingehen, hier steht,
ja, bitte?
Die iScience hat eine FAQ auf der Webseite, und da steht auch eine der ersten Fragen: What does the I in iScience stand for? Und die erste Antwort ist, es deutet an, dass dieses Heft interdisziplinär sein soll.
Ah.
But that's just one of the inspiring attributes of iScience. Interdisziplinär, important, immediate, inclusive und integrity. So, da hast du. Aber der Gag mit dem Inspiring ist gut. Okay.
Ja, ja, schön. Oh Gott, schlechte Wortspiele für 100, bitte.
Genau, ja.
Wo ich denke, genau. Um Blüten zu bestäuben, muss man ja die Pollen von einer Blume zu einer Blume bringen, wie wir gerade schon gesagt haben. Das möglichst effektiv und möglichst vorsichtig, weil diese, ne, die Stempel und so, wo man halt die Pollen hinbringen muss und so weiter, sind sehr empfindlich. Also man möchte die Blumen dabei auch nicht beschädigen. Normalerweise macht man das, wie du schon gesagt hast, mit einem weichen Pinsel oder mit einem Stückchen Watte.
Willst du jetzt auch nicht mit einem Kärcher draufblasen, ne?
Nee, genau. Und wie ich schon sagte, es geht maschinell schon mit vielen Pollen, aber dann wird es halt auch sehr teuer. Ne? Man hat das auch mal probiert, mit Drohnen zu machen, die über die Blumen, die also über die Blüten drüber streichen mit so feinen Pinseln. Dabei hat man die Blüten aber sehr stark beschädigt. Ne? Also Drohne vielleicht nicht so das Mittel der Wahl. Zumindest nicht so. Drohne wird hier gleich auch noch eine Rolle spielen.
Oh Gott.
Die Idee ist simpel wie genial. Du hast, also das steckt ja schon im Titel drin, Soap Bubble Pollination. Und ich möchte hier zwei Sätze aus dem Paper zitieren. We accidentally found that natural pollen grains can be easily incorporated into soap film and flown in the air using various bubble devices.
Oh.
One interesting Moment wird noch besser. One interesting device is a battery and motor driven bubble gun, which can produce a lot of soap bubbles.
Oh Gott.
Ich muss da den Pustefix.
Ja. Ich höre dich.
Ja. Ich muss da an den Pustefix-Bär bei Roskoten denken. Ja. was könnte weicher sein als eine Seifenblase?
Ja? Okay, weich schon, aber ich verstehe noch nicht so genau, wie man dann gezielt zu den Blüten kriegt damit.
Ja, gezielt ist da der falsche Ansatz. Seifenblasen an sich sind ja sehr leicht, in ihrer Beschaffenheit sehr flexibel. Wenn man schon mal so eine Seifenblase gesehen hat, die kann halt wabbeln, ne, ohne dabei kaputt zu gehen. Die leben relativ lange und die kann auch auf einer Blume landen. Ne, ohne dabei kaputt zu gehen. Oder selbst, ne, also selbst wenn die, also die kann man halt großflächig verteilen. Ich muss mal kurz die Tür öffnen, es hat geklingelt.
Okay.
Moment, das tut mir leid.
Macht nichts. Ich habe ja jetzt schon eine Vermutung. Also wenn die Blasen dann, aber ich will es dem Rhein nicht kaputt machen, das Thema. Also wenn die Dinger dann, die Blasen landen dann auf den Blüten oder zumindest in der Nähe der Pflanzen, zerplatzen dann da natürlich irgendwann. Und dann hat man natürlich auch Streuung und die ganzen Pollen fliegen überall hin. Aber viele der Pollen sind halt schon mal in der Nähe der Blumen. Da ist er wieder.
Da bin ich wieder. Es war ein Nachbar. Ich habe ein Paket angenommen heute Mittag. So.
Und damit, lass mich noch einen Halbsatz an unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Und damit natürlich schon effektiver, als wenn man mit der Drohne oben drüber fliegen würde und einfach nur so sinnlos drauf halten würde. So, jetzt bist du wieder dran.
Hast du eine Prognose abgegeben?
Ja,
oder?
Und jetzt gucken wir mal, ob das stimmt.
Wahrscheinlich stimmt's. Seifenblasen, sehr leicht, hochflexibel. Und in der richtigen Mischung auch sehr stabil. Mhm. Ne? Den Forschern ist aufgefallen, dass sich Pollen, also wenn man Pollen in einer Flüssigkeit, also zu einer Flüssigkeit gibt, also zu so einem Tensid, also irgendwas so Seifenartiges, und dann Seifenblasen damit macht, sich die Pollen in der Flüssigkeit sehr gut verteilen nicht klumpen und an der Oberfläche halt auf der, also auf der Seifenblase verteilen.
Mhm. Okay.
Weil Oberflächenspannung und so, ne?
Ja.
Also die werden da quasi, also die sitzen innen und außen an der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Luft.
Ja.
So. Als sie das rausgefunden haben, haben die ein Tensid zusammengemischt, das die Pflanze bei ihrer Bepollung nicht stört, also in ihrer Entwicklung.
Hm.
Ne, also etwas Bio-Abbaubares, nicht so Ungesundes, haben da Pollen reingehauen und haben diese Flüssigkeit in besagte Bubble Gun. Also in so einem, gibt's auch ein Video in dem Paper, also schön verlinkt, kann man sich da angucken, da ist die Bubble Gun, das ist so ein ja, sieht aus wie so eine Sprühflasche, wo vorne ganz viele Seifenblasen rauskommen. Also in die Bubblegun gefüllt und sind damit dann durch eine Birnenplantage durchgerannt. und haben da so wild durch die Gegend halt Seifenblasen verteilt. Also so wild auch nicht, sondern schon auf die Blumen, also auf die Bäume gezielt, auf die Birnen und so, und da halt Seifenblasen reingepustet mit Pollen drin. Die Erfolgsrate hierbei lag bei 95%, so viel wie bei der Handbestäubung.
Okay.
Ging nur viel, viel schneller und viel weniger aufwendig.
Halbautomatisch quasi, ne?
Halbautomatisch. Ja. Jetzt wäre ja die nächste Frage, die du gerade wahrscheinlich auch schon richtig, weil ich ja gesagt habe, Drohnen spielen auch noch eine Rolle, die du wahrscheinlich schon richtig vorhergesagt hast. Man kann das Ganze ja auch mal an eine Drohne hängen.
Ah, und dann
Und eine Drohne durchfliegen lassen und die einfach mal wild Seifenblasen durch die Gegend schießen lassen.
Hm.
Und genau das haben die gemacht. Die haben dafür die Rezeptur von dem Tensid noch ein bisschen, also von dieser Seifenlaugenmischung noch ein bisschen geändert, so dass sie einen Stabilisator hinzugefügt haben, dass die Seifenblasen ein bisschen dickwandiger waren, und zwar dann 4 Mikrometer anstatt sonst 2 ungefähr, damit die Seifenblasen ein bisschen besser halten, weil in der Nähe der Rotoren ja doch sehr starke Luftverwirbelungen und so weiter sind. Das ging dann, und auch da gibt es ein Video und ein Bild im Paper. Jetzt könnte man sagen, okay, die haben ein Device gebaut, was halt Seifenblasen, also eine Seifenblasenmaschine gebaut und die an eine hochprofessionelle Drohne drangepackt. Nein, die Drohne ist jetzt nicht Spielzeugbereich, aber auch nicht viel drüber. Es ist so, ne, ist so eine, an die man sonst eine Kamera dranhängt, so mit 6 Rotoren. Schon nicht ganz billig, aber auch nicht aus dem 20.000-Euro-Segment, sondern eher so aus dem 4.000-5.000-Euro-Segment, würde ich mal tippen. Und was haben die da unten dran gehangen? Keine professionelle, also kein selbstgebautes Ding, sondern einen professionellen Seifenblasenerzeuger, wenn man sich den mal anguckt, und zwar so ein billig Ding aus China. So ein Partygerät, so ein blau-rotes.
Ja, oh Gott.
Genau, das Ding da dran gehangen und sind dann mit dieser Drohne, mit der Seifenblasenmaschine drunter, die einen Ausstoß von ungefähr 5000 Seifenblasen pro Minute hat.
Boah, Alter.
Ne? Sind die dann über ein Lilienfeld geflogen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und so und haben mal geguckt, ob das gut funktioniert, und haben dabei herausgefunden, wenn die in einer Höhe von ungefähr 2 Metern mit einer Geschwindigkeit von 2 Metern pro Sekunde über dieses Lilienfeld fliegen, kriegen die auch eine Bestäubungsrate von 90% hin, und das vollautomatisiert.
Mhm.
Mit Seifenblasen.
Aber was ist denn jetzt der Grund eigentlich? Das war nämlich das eigentlich, worüber ich gerade spekuliert hatte. Also, ich meine, warum ist das effektiver, als wenn du direkt die Pollen versprühst quasi?
Es ist nicht viel effektiver, also es ist nicht effektiver, es ist günstiger.
Weil du nicht so viel drüber kippst.
Du brauchst viel weniger.
Ja, darüber hatte ich jetzt gerade spekuliert, warum denn eigentlich, und hatte halt gesagt, naja, die Blasen gehen natürlich erstmal dahin, die bleiben ja stabil, bis sie auf der Blüte sitzen, und da platzen sie dann halt irgendwann.
Genau.
Und damit sind die Blütenpollen aber schon mal genau da, wo sie hin sollen, nämlich irgendwo in der Nähe der Pflanzen.
Der Bäumchen, genau. Also ja, okay. man hat kleine Pollenquanten, also immer im Sinne in Form von einer Bubble, die dann irgendwo hinsitzt und da platzt dann.
Ja.
Wenn man jetzt die Pollen direkt in die Bäume pustet, dann muss man ja schon sehr große Mengen.
Wahrscheinlich geht dann erstmal viel verloren, weil der Wind dann natürlich auch Zeug wegträgt. Einfach,
genau, und das Zeug ist halt teuer. Mhm. Ne? Also Blütenpollen sind sehr, sehr teuer.
Okay.
Und das ist jetzt so ein bisschen eine Mischung aus Handbestäuben und Pollen einfach so da reinpusten. Das funktioniert natürlich nicht bei allen Blumen, also gerade bei Blüten, die ein bisschen schwerer zu erreichen sind, wo jetzt irgendwie das Insekt wirklich reinkrabbeln muss oder sollte, da wird es schwieriger. Und auch bei Bäumen in Baumkronen wird es halt schwieriger, wo die innen sitzen. Aber es ist trotzdem, ich finde, ein unglaublich witziger Ansatz und ein erstaunlich effektiver, wie man sieht. Natürlich hat man das Problem, dass wenn man jetzt so eine Seifenlauge oder sowas da massiv in die Bäume ballert, das ist auch nicht so geil für die Umwelt. Ne? Also weitere Forschung wäre irgendwie an was Verträglicherem zu arbeiten oder das noch ein bisschen die Effektivität hochzuschrauben. Mhm. Aber prinzipiell, ich fand das sehr beeindruckend, sehr witzig. Ist so IG Nobelpreismäßig.
Ja, ja. Ja, krass. Ich würde ja schon wieder mit so einer entschuldigenden Haltung irgendwo am Campus stehen, wenn ich mit meiner Seifenblasenmaschine und mit einer Drohne da rum experimentieren würde. Und die haben daraus echt eine geile Studie gemacht eigentlich.
Ja.
Ne?
Das ist eine schöne Idee.
Ja. Ja, ziemlich cool. Ja, geil. Sehr, sehr schön.
Ich glaube ja, die brauchten nur einen Grund für die nächste Party, eine Seifenblasenmaschine zu kaufen.
Oder die hatten erst die Seifenblasenmaschine und haben dann irgendwie damit rumexperimentiert angefangen. Ja. 12 Linien. Ja, abgefahren.
Das ist auch geil, wenn man sich die Videos anguckt.
Ja, ja, ich halt habe gerade
so,
schon mal.
Da hast du so 5 Kanister mit Lilien drin und da kommt so eine Drohne ins Bild geflogen von rechts nach links durch und lässt so eine Spur Seifenblasen hinter sich. Da denkst du so, what? Was zur Hölle soll das?
Ja, ist schon ziemlich geil. Ich meine, ein bisschen traurig natürlich die Tatsache, dass wir jetzt technisch realisieren müssen, dass das funktioniert. Ne? Ich habe jetzt auch dieses Video nochmal geguckt. Das ist ja jetzt nicht so, dass diese Drohne so einen Teppich an Seifenblasen raushauen würde, ne? Sondern es sind halt viele, aber immer noch einzelne Seifenblasen. Dass da so viel dann bestäubt wird, ist echt irre.
Es funktioniert.
Ja. Ja, schön. Gut. Würde ich vorschlagen, experimentieren wir auch ein bisschen selber mal, oder?
Ja, bitte.
Wir stellen uns ja seit geraumer Zeit die Frage, was machen wir eigentlich mit den ganzen Toilettenpapierrollen, die wir jetzt zu Hause haben und die wir gar nicht gebraucht haben? In
die Weltherrschaft an uns reißen.
Ich meine, früher oder später werden wir sie natürlich gebrauchen, aber es liegt natürlich jetzt erstmal hier totes Kapital rum. Und umso schöner.
Ich wollte gerade sagen, wie sagt man so schön, geschissen wird immer?
Eine der wesentlichen Branchen, ne? Geklagt wird immer und geschissen wird immer. Aber es ist auch immer schön, wenn man ein Experiment hat, was man mit Toilettenpapierrollen durchführen kann. Und hier ist mal wieder so eins.
Wir hatten ja letztens schon eins, ne?
Wir hatten schon mal eins, ja. Diesmal werden wir versuchen, die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen mit Toilettenpapierrollen. Was wir brauchen, sind Toilettenpapierrollen. 3, können auch mehr sein, aber mit 3 funktioniert es ganz gut. Ein Handy oder, würde ich sagen, ein Handy oder ein ähnliches Device, in dem man einen Klinkenkopfhörer noch einstecken kann. Und
muss es ein Klinkenkopfhörer sein?
Ist in der Ausführung jetzt ganz vorteilhaft. Man könnte sich auch überlegen, wie man das mit Bluetooth-Kopfhörern möglicherweise.
Geht's mit Apple mit so einem hier Lightning?
Ach so, ja, natürlich, klar. Also ich meinte jetzt
also
einfach
ein
kabelgebundenes. Genau. Also die Betonung lag nicht auf Klinke tatsächlich, ja. Und dann stellen wir die Toilettenpapierrollen erstmal so auf den Tisch, dass das Loch, was in so einer Toilettenpapierrolle ist, von unten nach oben geht. Also nicht auf die rollende Seite, sondern auf die flache Seite stelle ich
Schnittfläche.
Auf die Schnittfläche, genau. Und da stelle ich 1, 2, 3 übereinander, so dass die Löcher miteinander verbunden sind, dass man sozusagen eine lange Röhre hat. Man kann ehrlich gesagt auch eine lange Zewa-Rolle, wie heißt das, Küchenpapierrolle nehmen. Damit habe ich es zum ersten Mal ausprobiert, aber ich wollte natürlich diesen Spin mit den Toilettenpapierrollen haben. Also 3 Toilettenpapierrollen übereinander. Jetzt habe ich meinen kabelgebundenen Kopfhörer, den habe ich ins Handy eingesteckt und ich habe jetzt den einen Ohrstecker von diesem Kopfhörer, ja, es müssen so In-Ears sein, den packe ich jetzt unten durch das untere Loch, also das Loch, was quasi auf dem Tisch aufsteht, lege ich dieses eine Kopfhörerteil-Ding sie rein. Also sozusagen unten in dieser Röhre ist jetzt einer von den Kopfhörern, der linke, drin. Und jetzt führe ich den anderen von oben in diese Toilettenpapierröhre ein.
Also der eine liegt einfach unten drin.
Genau, eine liegt unten drin, genau. Und den anderen führe ich jetzt von oben ein. Und jetzt brauchen wir ein, das ist ja lustig.
Was denn?
Ich musste, mein Handy hat keinen Klinkenstecker mehr. Das heißt, ich musste mir das Handy von meinem Sohn leihen. Mein Sohn hat aber eine Bildschirm-Maximalzeit, damit er nachts nicht an seinem Handy rumsteht. Ich stelle jetzt gerade fest, er darf nicht mehr an sein Handy jetzt gerade dran. Jetzt liegt dieses Handy hier, aber ich darf es gar nicht benutzen. Das heißt, ich musste mir jetzt selber eine Anfrage stellen, ob ich das benutzen darf. So, jetzt habe ich das wieder, jetzt darf ich das benutzen. Und jetzt stellen wir eine Frequenz ein. Ich habe hier so einen Frequenzfunktionsgenerator drauf installiert, womit wir ein Geräusch erzeugen können, zum Beispiel 3 Kilohertz.
Ist das Firefox oder?
Nee, kann, das ist so ein anderer Funktionsgenerator, weil es wäre wahrscheinlich auch mit Firefox gegangen, ja, das stimmt. Das wäre vermutlich auch gegangen. Aber ich mache es jetzt hier mit einem anderen Funktionsgenerator. Man könnte beispielsweise auch bei Google suchen nach 3 Kilohertz Ton oder so. Das findet man natürlich auch ohne Probleme.
Was für eine Frequenz ist das denn? Also ist das Leben oder ist das...
Leben?
Die Frequenz. Ja,
ach so.
Die
Liebesfrequenz, oder wir hatten noch was. Ja, genau. Schwurbler-Frequenz. Ich glaube, die hat keine esoterische Bedeutung. Sie ist einfach nur irgendeine Frequenz. So, den anderen Kopfhörer führe ich jetzt in diese Toilettenpapierrollenstapel von oben ein. Ne? Also, und zwar so weit nach unten, wie es irgendwie geht. Und jetzt muss ich mal eben, jetzt mache ich mal eben den Ton an und ich gucke mal, ob ich schon was höre. Warte mal, ich muss den Kopfhörer mal kurz abtun. Ich höre irgendwie noch nichts.
Ich höre auch nichts.
Ja, ich muss mal kurz den Kopfhörer in meine Ohr stecken. Oh doch, hier höre ich aber was. Okay. Also ich führe den jetzt ein von oben. Und jetzt gibt's, jetzt passiert was Interessantes. Also ich gehe jetzt praktisch bis ganz nach unten. Ich höre noch mal kurz. Ah ja. Ich versuche mal das Mikrofon jetzt in diese Röhre zu stecken. Mal gucken, ob du dann was hörst.
Na, ich höre ein Piepen.
Genau, 3 Kilohertz sind ein Piepen. Ich mach's nochmal kurz. Ja, man hört so ein bisschen. Wahrscheinlich wird
ein
jetzt
ganz
auf,
leises, aber
wahrscheinlich
ja.
wird auch Phonic das alles rausfiltern. Aber wenn ihr hier sitzen würdet, ohne Kopfhörer, dann würdet ihr relativ gut den Unterschied hören. Und jetzt passiert was Spannendes. Ich fürchte, das kann ich jetzt wirklich nur schwer darstellen hier. Wenn wir jetzt den Kopfhörer von oben, also der hängt ja an einem Kabel, ne? Dann kann ich jetzt also in dieser Röhre von, also nach oben und unten führen. Und dann findet man Positionen, wo der Ton verschwindet komplett. Das ist einfach, das ist Interferenz. Töne sind ja Wellen und wenn da jetzt wir eine Distanz zwischen dem unteren und dem oberen Kopfhörerstück haben, der genau dem entspricht, dass sich Wellental und Wellenberg von dieser Schallwelle trifft, von diesen 3 Kilohertz, dann löschen die sich
von
aus.
Von den beiden, also
von den
unten
beiden,
und
genau,
oben.
Von unten und oben, ja. Genau. Dann löschen die sich aus und dann hört man nichts mehr. Und dann gibt es andere Positionen, wo der Ton relativ groß ist. Das sind die Positionen, wo sich eben Wellenberg und Wellenberg trifft und dann verstärkt sich der Ton sogar noch. Jetzt kann man was Interessantes machen. Man kann den ersten leisen Punkt finden, wo man wirklich keinen Ton mehr hört. Dann merkt man sich die Position auf diesem Kabel des Kopfhörers und dann zieht man den Kopfhörer nach oben raus. Dann wird es erstmal wieder lauter und dann wird es irgendwann wieder leiser. Dann findet man dieses zweite Minimum. Und die Position kann man sich auch nochmal merken auf dem Kabel. Und dann misst man die Distanz zwischen diesen zwei Minima.
Ja.
Und das mache ich jetzt hier mal gerade. Ich habe hier einen kleinen Zollstock. Und ich messe mal eben den Abstand aus. Ich habe jetzt den Abstand gemessen von einem Minimum zum nächsten. Zugegebenerweise jetzt etwas fliegend, weil ich hier nicht so gut höre mit den Kopfhörern, die ich so zur Seite gemacht habe. Und der Kopfhörer, das ist so ein alter von mir, der ist auch nicht so ideal, weil der so ein bisschen aufgerollt war und so wellig ist. Das wäre, glaube ich, alles besser, wenn er etwas ordentlicher wäre und ich mir hier ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Aber ist ja nur ein fliegender Aufbau. Ich habe gemessen 12 Zentimeter. 12 Zentimeter von einem Schallminimum, also wo du nichts mehr hörst, zum nächsten Schallminimum. 12 Zentimeter. Und jetzt können wir rechnen. Wir können jetzt ausrechnen, indem wir die Frequenz des Tones multiplizieren mit dem Abstand in Metern. Dann, beziehungsweise, ich hab's jetzt, ich tipp's hier gerade ein mit 120 Millimeter, teile ich durch 1000, weil wir wollen auf Meter kommen. Und das mal 3000, das ist die Frequenz, dann kommt raus 360 Meter pro Sekunde. 360 das Meter pro Sekunde ist gar nicht so schlecht, denn wenn man mal so nachguckt, die Schallgeschwindigkeit in trockener Luft bei 20 Grad beträgt 343,2 Meter pro Sekunde.
Also, und das mit einer Toilettenpapierrolle und Kopfhörern gemessen ist schon echt nicht übel.
Und einem Zollstock hier wirklich so ein bisschen unter Zeitdruck und ohne große Mühe. Also normalerweise hätte ich jetzt ein paar mehr Messungen gemacht. Man könnte ja auch den nächsten wobei hier in der Rolle wird es wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Man könnte noch das nächste Minimum mal suchen bei einer längeren Rolle. Man kann auch mal mit anderen Frequenzen arbeiten. Man könnte mal mit 2 Kilohertz arbeiten oder mit 4 Kilohertz. Da kommt man natürlich auf die gleiche Schallgeschwindigkeit, aber mit unterschiedlichen Abständen der Minima. Also da kann man auch mal so eine kleine Messreihe machen. Ja, und das ist wirklich ganz witzig. Also da hat man mal eben die ungefähre Schallgeschwindigkeit bestimmt.
Das, ich finde das auch ein ziemlich cooles Experiment. Das kann man sogar auf so einer Party machen, ne?
Das kann man, glaube ich, machen. Also es tut mir wirklich leid, dass es ein bisschen schwer akustisch zu hören ist, wahrscheinlich jetzt hier durch die durch unsere Mikros, und wahrscheinlich wird es erst recht rausgefiltert gleich beim Mastering. Aber ich war selber ein bisschen erstaunt. Ich dachte so, naja, so ein Kopfhörer in einem Handy. Ich hätte sogar noch einen Tacken lauter machen können, stelle ich gerade fest, aber ohne Kopfhörer war es gar nicht nötig. Ein Kopfhörer in einem Handy, da hört man ja nicht so viel. Wenn du das da noch so versenkst in so einer Toilettenpapierrolle, ja, was sollst du da hören? Aber wenn du da mit dem Ohr dran gehst, da hörst du doch relativ deutlich die Minima und die Maxima.
Also es müsste aber auch eigentlich jede Rolle gehen, oder?
Ja, natürlich, klar. Also es macht eigentlich keinen Sinn, da der Toilettenpapier. Also ich habe so eine Anleitung, haben wir auch verlinkt. Also wer meinen Erklärungen jetzt überhaupt nicht folgen konnte, wir haben ein Video verlinkt, das könnt ihr euch angucken. Und da ist auch ein Arbeitsblatt, also ist glaube ich Englisch, wenn ich mich recht erinnere, ein Arbeitsblatt, wo diese Aufgabe gestellt war. Die könnt ihr euch auch nochmal angucken, da steht genau, wie das geht. Und ja, die begründen es mit dem Toilettenpapier so ein bisschen. Die Toilettenpapierrolle ist ideal, weil die natürlich schallgedämpft ist nach außen, dann kommt von außen keine Störgeräusche, ja, aber das ist natürlich Quatsch.
Wollen wir mal auf dem Teppich bleiben?
Ja. Dann könntest du mit jeder Rolle machen. Du könntest ein Stahlrohr nehmen, du könntest eine leere Ceva Küchenpapierrolle nehmen. Alles geht, klar. Also kein Problem. Aber ist halt witzig im Moment wegen diesem Toilettenpapier Problematik, die wir haben.
Super. Ich finde das Experiment tatsächlich großartig. Ich glaube, eine Toilettenpapierrolle kann man auch gut nehmen, weil das so am ehesten die Rolle ist, die jeder zu Hause hat, oder?
Das also könnte
so
sein.
Hohlkörper. Ja. Ich weiß nicht, welche sonst hätte. So eine Geschenkpapierrolle müsste auch gut gehen.
Stimmt, ja.
Also so Kopf. Ja, aber so Kopfhörer sind ja auch nur begrenzt lang, ne?
Das kommt tatsächlich auch super hin mit 3 Toilettenpapierrollen. Also das ist so eine ziemlich genormte Länge auch, die dann genau noch so funktioniert offensichtlich. Okay, bleiben wir bei Welle und Teilchen. So heißt nämlich das nächste Lied, die Musik, die wir rausgesucht haben. Beziehungsweise diesmal sind wir nicht schuld, sondern Maxi hat uns das vorgeschlagen. Das Lied Welle und Teilchen. Viel Spaß damit.
War unentwegt auf Elektronenjagd. Doch die Klarheit, die er suchte, wurde ihm versagt. Dass er ein kleines Teilchen fängt, hatte er geglaubt. Doch es macht sich ganz fröhlich frei als Welle aus dem Staub. Wie ist denn sowas möglich, der Wissenschaft zum Hohn? Er raufte sich die Haare, da sprach das Elektron. Mal bin ich Welle und dann ein Teilchen, das weiß man meistens nicht so genau. Willst du mein Wesen wirklich begreifen, musst du in neue Dimensionen schauen. Am nächsten Tag verliebte er sich in ein schönes Weib. Er war so glücklich und er hoffte, dass sie bei ihm bleibt. Sie liebte ihn von ganzem Herzen und ging auch mit Lust hin zu anderen Männern, doch da sprach er voller Frust. Wie kannst du meine Liebste sein und dann zu anderen gehen? Sie sagte nur, mein lieber Freund, das musst du verstehen. Mal bin ich Welle und dann ein Teilchen, das weiß man meistens nicht so genau. Willst du mein Wesen wirklich begreifen, musst du in neue Dimensionen schauen. Da flog er ins Himalaya, um viel zu meditieren, damit sich seine irdischen Probleme transformieren. Die Erleuchtung sagte ihm, die Welt ist Illusion. Spät am Abend kamen dann die ersten Zweifel schon. Seit Stunden tut mein Hintern weh, das finde ich sehr real. Der große Geist hat sich geirrt, da rief es aus dem All. Mal bin ich Welle und dann ein Teilchen, das weiß man meistens nicht so genau. Willst du mein Wesen wirklich begreifen, musst du in neue Dimensionen schauen. Musst du in neue Dimensionen schauen.
Welle und Teilchen, Junge.
Das, ja.
War ein Lied. Es war Lied. Es war Musik.
Das sagt man über Andrea Berg auch, aber das...
Oh Gott, das finde ich erschrecklich. Na gut. Machen wir einfach weiter mit Wissenschaft, oder? Thema Nummer 3.
Ja, bitte.
Ursteine statt Ursuppe. Du hast ja schon die Analogie zu unserer Mensa gefunden. Das passt, denn es handelt sich um Forschung der Universität Duisburg-Essen.
Ernsthaft?
Ja, ich war selber überrascht, aber es hat tatsächlich nichts mit der Mensa zu tun. Es hat mit unserer Uni zu tun, weil es zwei Professoren, glaube ich, sind, die daran geforscht haben. Aber zunächst zur grundsätzlichen Frage. Die grundsätzliche Frage ist, woher kommt eigentlich das Leben? Das ist wirklich eine interessante Frage, weil das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Was natürlich klar ist, ist, dass auf unserem Planeten irgendwann vor 3,8 Milliarden Jahren auf einmal lebende Zellen aufgetaucht sind. Und zwar auf einer vorher unwirtlichen und toten Erde. Auf einmal hat es Peng gemacht und dann waren da lebende Zellen. Er hat natürlich nicht Peng gemacht, aber es waren auf relativ plötzlich, wenn man sich jetzt die Aufzeichnung anguckt, waren lebende Zellen. Komm, mach schon den Evolution- und Kreationismus-Gang.
Nein. Das.
Nee, also von daher, also wir kennen diesen Zeitpunkt, 3,8 Milliarden Jahre, da sehen man dann so fossile Kohlenstoffeinlagerungen, da weiß man, okay, wir haben es auf einmal mit lebenden Zellen zu tun. Und dann hat natürlich, dann war ja die Evolution erstmal am Laufen. Dann ist auch alles klar, dann hat es Milliarden Jahre gedauert, dann gab es erst Pantoffeltierchen und dann gab es irgendwann Streifenhörnchen und dann gab es den Menschen. So, das ist so die Evolution mal im Knappabriss. aber das ist dann alles nicht mehr erstaunlich, sagen wir mal. Oder trotzdem kann man sich natürlich darüber wundern. Aber was wirklich das Erstaunliche ist, wie kommt auf so einen toten Planeten plötzlich, wie kommen da lebende Zellen hin? Und das ist eigentlich immer noch Teil der Forschung. Also da rätselt man immer noch darum oder da forscht man immer noch drauf rum. Und die Schritte, die in diesem Rätsel schon gelöst wurden, die sind auch eine ziemlich spannende Reise, muss ich sagen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Aber als ich da hierfür recherchiert habe, war ich wieder so fasziniert davon. Nehmen wir zum Beispiel Pasteur, also wirklich nur ganz kurz. Ne? 1864 hat der nämlich auch Experimente gemacht, die Leute dann nochmal irgendwie so zunehmend in die Zwickmühle gebracht haben, die sich gefragt haben, wo kommt denn eigentlich Leben her? Weil bis 1864 gab es halt Leute, die gesagt haben, naja, Organismen, Leben kann sich spontan entwickeln. Kein Problem, also es gibt tote Materie und dann passiert irgendwas, das war denen auch nicht klar was, aber
dazu gab es auch Forschung und dazu haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Paper, ne? Ob sich irgendwie spontan gewisse Proteine bilden können oder sowas. Hatten wir sowas nicht mal vor Ewigkeiten?
Da komme ich auch gleich noch zu, das war auch eins der, würde ich sagen, ganz, ganz wichtigen Studien der Menschheitsgeschichte tatsächlich oder Experimente der Menschheitsgeschichte, da komme ich gleich zu. Aber Pasteur war erstmal noch jemand, der hat sozusagen das Rätsel nochmal verschärft, weil der hat nämlich Sterilisationsexperimente gemacht. Also der hat erstmal gezeigt, er kann Leben töten, wenn du so willst. Ne? Also er kann Oberflächen sterilisieren und dann hat man sich diese Oberflächen angeguckt und hat gesagt, hat gesehen, also wenn die unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind, also wenn da nicht irgendwie jetzt Organismen von außen dran kommen können, dann entwickelt sich da eben nicht spontan Leben. Ne? Da kannst du so lange warten, wie du willst. Da taucht, da macht es eben nicht Peng und auf einmal ist Leben da. Das heißt, da war eher so eine Krise erreicht, wo sich Leute gefragt haben, okay, aber wenn wir das jetzt gesehen haben, ne, aus einem völlig sterilisierten Oberfläche, da erscheint kein Leben. Wie hat sich dann denn ursprünglich mal auf der Erde Leben entwickelt? Denn es gab sogar dieses, das war die Frage, ne? Also wo konnte denn dann auf einmal Leben herkommen? Und dann, jetzt kannst du natürlich sagen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kannst du natürlich so, wie würde man das sagen, so Abkürzungen oder so Fluchtwege nehmen und du könntest sagen, naja gut, das Leben kam aus dem All, ne? Irgendwelche Sporen, die auf irgendwelchen Kometen oder Asteroiden waren und die sind dann eben hier als erste Moleküle auf die Erde gekommen und daraus hat sich dann Leben gebildet oder da saß sogar schon Leben drauf. Gibt's ja auch diese Sporentheorie, dass das Leben vom Mars gekommen ist. Das kannst du machen, aber das verlagert ja nur die Fragestellung. Ne? Dann stellt sich halt die Frage, wie hat sich denn dann auf dem Mars Leben entwickelt? Ne? Oder wie hat sich auf dem Kometen das Leben entwickelt? Oder wie hat sich das Leben da entwickelt, wo der Komet herkam? Also diese Frage will ich jetzt gar nicht angehen, sondern tatsächlich die Frage, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Leben hat sich auf der Erde entwickelt, wie ist es denn dazu gekommen? Und da ist noch eine Studie, die hast du, glaube ich, gerade angesprochen. Ich glaube, über die hast du gerade gesprochen, aus dem Jahr 1951. Da gab es nämlich einen jungen Studenten, Stanley Miller, und deswegen geht es auch um dieses Miller-Experiment. Stanley Miller war Student zu dem Zeitpunkt und hat eine Vorlesung gehört beim Nobelpreisträger Harold Urey. Der hatte in dieser Vorlesung über die Zusammensetzung der frühen Atmosphäre der Erde gesprochen. Und Urey, also dieser Nobelpreisträger, der hat da wohl die Vorstellung vertreten, dass im Prinzip so in der frühen Erdatmosphäre, die bestand aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff, dass es da eigentlich Voraussetzungen gegeben haben müsste, um die ersten organischen Verbindungen zu bauen, zu backen. Und aus diesen ersten organischen Verbindungen oder aus diesen etwas komplexeren organischen Verbindungen könnten die Bausteine des Lebens sein und daraus könnte sich dann das Leben entwickelt haben. Und Urey, also dieser Nobelpreisträger, hat dann in der Vorlesung gesagt, eigentlich müsste man mal dieses Experiment machen. Also man müsste mal so eine künstliche Uratmosphäre herstellen und müsste sich dann halt angucken, ob sich da wirklich diese etwas komplexeren organischen Verbindungen bilden. Und dann hat der junge Miller, also dieser Student, hat gesagt, okay, mache ich. Der ist da zu ihm gegangen, zu dem Nobelpreisträger und hat gesagt, ja, ich möchte bei dir arbeiten in deiner Arbeitsgruppe. Ich mache das Experiment. Und der Urey war dann eher so zurückhaltend, sagen wir mal. Der hat dann irgendwie gesagt, okay, wenn Sie mein Student sind, bin ich auch ein bisschen drauf, oder können Sie sich auch...
Fuck, da will es einer wirklich probieren.
Ja, das wundert mich auch, dass er da so zurückhaltend war. Der hat also gesagt, okay, Sie haben dann auch irgendwie, ich muss auch ein bisschen als Ihr akademischer Vater, muss ich auch ein bisschen darauf achten, dass Sie in 3 Jahren dann Ihren Abschluss haben. Und hat dann halt gesagt, dieses Experiment ist extrem riskant, also wissenschaftlich riskant im Sinne von, da kann halt gar nichts rauskommen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, und dann bin ich schuld als Ihr Mentor. Ich muss ja zusehen, dass Sie einen Abschluss nach 3 Jahren Graduate-Zeit hier haben an der Universität. Aber davon hat er sich nicht abbringen lassen, der Miller, oder wahrscheinlich hat der Urey sich auch überzeugen lassen. Miller hat dann eben diesen Urozean angerührt, hat dann eben so eine Atmosphäre erzeugt aus Methan, wie gesagt, Ammoniak, Wasserstoff und dann aufsteigenden Wasserdampf in seinem Glaskolben. Und er hat dann eben auch noch elektrische Entladungen erzeugt, kontinuierlich, was den Blitzen in der Urerde ähneln sollte. Denn man ging davon aus, dass man dieses Süppchen da hat und da ballern halt die ganze Zeit irgendwelche Blitze rein und die liefern die Energie, die notwendig ist, um die Reaktion zu treiben, die dann dazu führen, dass sich da komplexere Moleküle und Verbindungen bilden. Und das Experiment war erfolgreich. Also Miller hat, hat dann in einem Interview später gesagt, dass er dann nach einigen Tagen schon gesehen hat, dass sich da was tut, weil sich die Farbe der Flüssigkeit geändert hat. Hm. Und da war er dann natürlich schon ziemlich erfreut. Und hat dann festgestellt, als er das dann weiter untersucht hat, dass sich da tatsächlich einfache organische Verbindungen gebildet haben, wie Formaldehyd, Cyanwasserstoff, aber auch Aminosäuren wie Glycin zum Beispiel. Und Aminosäuren, wissen wir ja, spielen eine Bedeutung.
Der Grundbaustein oder einer der Grundbausteine für Leben.
Genau, ja. Und das ist also ziemlich, also Aminosäuren, genau, wie du gerade gesagt hast, Aminosäuren selbst sind natürlich noch kein Leben, aber sind die Bausteine für Proteine beispielsweise. Die Proteine aus den Proteinen wird dann eben im nächsten Schritt dann, werden dann Zellen aufgebaut. Das heißt, wieder einen Schritt weiter. Ne? Also man sieht so, okay, da können sich zumindest schon mal die Bausteine für Leben bilden. Aber dann bist du natürlich schon wieder beim nächsten Schritt. Da fragst du dich, wann haben sich denn die Zellen gebildet? Ne? Wann haben sich erste Zellwände gebildet beispielsweise? Und da sind Forscher sich heute einig, ist ein umstrittenes Feld, aber die Forschungstendenz geht dahin, dass man sagt, dafür hat diese Ursuppe, dieser Urozean wahrscheinlich nicht mehr die richtigen Bedingungen geboten. Deswegen vermuten Forscher eher geschütztere Lebensräume als Ursprung des wirklichen Lebens. Was heißt geschütztere Lebensräume? Da gibt es verschiedene Kandidaten, hydrothermale Schlote beispielsweise oder ganze heiße Tümpel am Land zum Beispiel oder Vulkangestein, was irgendwie wassergefüllt war. Auch Einschlag.
Das ist witzig, du sagst geschütztere Räume und dann ja. Hydrothermalische Schlote. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Aber auch beispielsweise Einschlagkrater für Asteroiden, da würde man jetzt auch sagen, ja, das ist doch nicht so richtig geschützt, aber in solchen Orten, extremen Orten zum Teil auch, vermuten Forscher den Ursprung des Lebens. Und da liegt jetzt auch der Ursprung dieser Studie, wie gesagt, von zwei Professoren der Universität Duisburg-Essen, Christian Meyer und Ulrich Schreiber. Die haben die Vermutung gehabt, dass diese Vorstufen des Lebens sich möglicherweise nicht auf der Erde, also sozusagen in diesen Ozean gebildet haben, sondern möglicherweise unter der Erde. Und deswegen haben sie im Laborversuch Bedingungen simuliert, die denen gleichen von engen, wassergefüllten Spalten im Gestein. Und zwar irgendwie so gefühlt, ein Kilometer Tiefe, so wie man sich jetzt vorstellt, die Bedingungen ungefähr in einem Kilometer Tiefe unter der Erdoberfläche der Urerde geherrscht haben sollen. Da haben sie ein zweiphasiges Lösungsmittelsystem reingegeben, bestehend aus Wasser und Kohlendioxid. Und einige Peptide, also das, was hier Miller schon im Prinzip nachgewiesen hatte, dass es sich in diesem Urozean bilden kann. Ne? Also was ist ein Peptid? Sind Aminosäuren, die irgendwie über so eine Peptidbindung miteinander verbunden sind. Also immer noch keine hochkomplexen Strukturen, sondern eben kleine Aminosäuren, die sich irgendwie zusammengesetzt haben. Also wie gesagt, das, was Miller so mehr oder weniger gezeigt hatte, dass es sich im Urozean bilden kann. Und da haben jetzt hier die Forscher sich genau dieses Süppchen genommen aus Lösungsmitteln und diesen Peptiden und haben dieses Süppchen eben genau diesen Bedingungen ausgesetzt, wo sie sagen, okay, das hat irgendwie da vor 3,8 Milliarden Jahren in 1 Kilometer Tiefe geherrscht. Was heißt das? Temperaturen irgendwo zwischen 40 und 80 Grad und einem relativ hohen Druck, irgendwas zwischen 60 und 80 Bar. Okay, das haben sie gemacht, aber nicht nur das, sondern sie haben im Rahmen des Experimentes auch regelmäßig den Druck in ihrem System variiert. Also verringert und dann wieder den Druck erhöht auf 60 bis 80 Bar. Weil sie sagen, das ähnelt dem, wie die Situation damals in Geysiren waren oder wie Gezeitenkräfte auf dieses Wasser, sage ich jetzt mal so vereinfachend, wie es darauf gewirkt haben kann. Weil sie davon ausgehen, dass auch in diesen Poren und Ritzen eben Druckunterschiede immer geherrscht haben. Ja. Also dieses Wasser oder dieses System hat sich immer mal wieder entspannt und stand immer wieder auch unter hohem Druck. Und dann haben sie dieses Zeug untersucht und haben festgestellt, dass sich schon nach kurzer Zeit in diesem Gemisch Vesikel gebildet haben. Was sind Vesikel? Das sind kleine Bläschen, die umschlossen sind von einer Membran, einer relativ einfachen Membran, einer Doppelschicht von Fettsäuremolekülen. Und diese Doppellipidmembran, die sich da gebildet hat, das ist auch heute noch die Grundlage aller Zellmembran, also ist die Hülle einer Zelle quasi, ne? Jetzt haben sie aber auch, hatten wir gerade gesagt, also das hat sich schnell gebildet, aber wir haben ja diese Zyklen, ne? Hoher Druck, niedriger Druck, also wechselnder Druck. Und diese Vesikel werden immer wieder zerstört und bilden sich immer wieder neu. Das heißt, du hast eine Bedingung, wo sich ständig diese Generation neu bilden müssen. Du zerreißt die wieder und die bilden sich wieder neu. Du zerreißt die und die bilden sich wieder neu. Innerhalb von 2 Wochen sind die da 1500 Vesikelgenerationen durchgelaufen.
Wow, okay.
Das, okay, ne, sagt man, gut, du hast da irgendeine Dynamik drin und machst die Dinger immer wieder kaputt und machst sie immer wieder ganz. Was soll das? Das Interessante daran ist, im Laufe der Zeit haben sich die Vesikel durch die Behandlung geändert. Die haben nämlich angefangen, aus dem Pool, aus diesen Lösungsmitteln, die Peptide rauszugreifen, also diese, ja, die Peptide, die da auch noch gelöst waren, und haben Sequenzen aus 10 bis 12 Aminosäuren clusterförmig in ihre Membran eingelagert. Also dann hast du diese Hülle, ne? Und in der Hülle hast du jetzt 10 bis 12 Aminosäuren, die da clusterförmig drin liegen. Als diese Vesikel, als diese Bläschen damit angefangen haben, die einzubauen, waren die viel, viel widerstandsfähiger plötzlich gegen Hitze und Druck. Immer mehr Vesikel haben den Druckzyklen standgehalten. Warum? Also das hat sie die Forscher natürlich interessiert, ne? Warum halten diese Vesikel diesen Druckzyklen jetzt stand? Weil sie gleichzeitig sie haben es darauf geschlossen, dass sie gleichzeitig beobachtet haben, dass die Permeabilität der Membranschicht stärker war, also die Durchlässigkeit der Membranschicht. Da kann man sich vorstellen, wenn die durchlässiger ist, dann machen dir natürlich Druckunterschiede nicht mehr so viel aus, ne? Weil du, was dich zerreißt, ist ja, wenn du innen großen Druck hast und außen geringer Druck, ja, ne? Dann platzt
also
da halt.
Beziehungsweise es kommt schneller zu einem Druckausgleich.
Genau, ja, genau, ja, ja, ja. Und die Forscher sagen jetzt, der Grund für diese höhere Permeabilität, für diese höhere Durchlässigkeit ist, sind diese Peptidcluster, die in die Membran eingeschlossen wurden, denn die erzeugen Kanalstrukturen in den Membranen. Also allein die Tatsache, dass die eingebaut sind, hast du irgendwelche Membranstrukturen hast du Kanalstrukturen in den Membranen, die eben dir ermöglichen, dass du diesen osmotischen Druck ausgleichen kannst in diesen Vesikeln. Das heißt, diese Peptide und die Vesikel stabilisieren sich gegenseitig. Und gleichzeitig, ne, ist hier natürlich jetzt, sagen wir mal, zufällig oder aus einem anderen Grund passiert, aber damit hast du natürlich schon die erste Anlage für einen Stoffwechsel. Ne? Deine Zellen müssen ja auch stoffwechseln, die müssen etwas in ihre Zelle einbringen, ne? Und aber auch wieder ausscheiden. Also das, was Leben nachher erst möglich macht. Ne?
Quasi die Tür zur Zelle.
Die Tür zur Zelle, genau, ja. Oder das, nein, das sage ich nicht, das wäre jetzt für deinen anderen Podcast was gewesen. Also der Darmausgang und
aha.
Nein, aber das wäre
Ich sag mal so, im Gegensatz zu anderen Jungorganisationen diverser größerer Organisationen habe ich kein Problem damit, Arschloch zu sagen.
Genau. Ja, aber also du hast jetzt also diese Kombination aus Peptiden und Vesikeln und profitieren quasi beide irgendwie davon. Okay, die Peptide eigentlich nicht, sie sind einfach nur eingeschlossen und machen eine Änderung an der Membran dadurch. Das heißt, die Forscher sagen jetzt, also erstmal ist es natürlich sehr spannend zu sehen, dass sich hier schon so eine leichte Evolution abzeichnet. Ne? Da muss man muss man jetzt ganz vorsichtig sein, ne? Weil es ist natürlich eigentlich keine Evolution. Ich weiß nicht, ob man das Evolution nennen soll. Es ist eine Anpassung irgendwie an eine Umweltbedingung. Ne? Also stellt sich, ist ja dann irgendwie klar, ne, wenn es dann so ein paar Vesikel gibt, die irgendwas einschließen, was sie stabiler macht, dass die sich durchsetzen. Ob man das dann gleich schon Evolution nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, kenne nicht die genaue Definition von Evolution. Ich weiß nicht, ob das Leben voraussetzt, der Begriff Evolution, und das ist ja hier jetzt nicht gegeben. Denn man muss ja schon ehrlich sein, für die biologische Definition, genau, für die biologische Definition des Lebens fehlen hier natürlich wesentliche Punkte. Ne? Also wir haben noch lange keinen Stoffwechsel, hier vermehrt sich nichts, hier wächst nichts. Das sind ja alles so Punkte, die müssen für Leben erfüllt sein. Aber möglicherweise sehen wir hier in diesen Versuchen eine erste primitive Vorstufe von Leben und wieder einen kleinen Schritt weiter so von den Millerschen Experimenten, ein kleinen oder sogar größeren Schritt weiter zu, wie bilden sich eigentlich Zellwände und wie entwickeln sie ihre Funktionalität hinsichtlich der Aufnahme von gewissen Stoffen und der Abgabe von gewissen Stoffen. Und das ist doch irgendwie total faszinierend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das schön, dass man immer so schrittweise weiter sieht. Also was eigentlich fehlt, ist irgendwann so der Schritt, wo man sagen kann, hier kann man beobachten, da entsteht Leben.
Ja, das ist, und man muss ja hier auch sagen, ne, das, was die jetzt hier im Zeitraffer simuliert haben, das ist möglicherweise in viel längerer Zeit, auf längeren Zeitskalen passiert. Ne? Da wird ja nicht alle 20 Minuten der Druck geändert, sondern das hat möglicherweise viele Millionen Jahre oder so gedauert. Aber trotzdem halt wahnsinnig spannend zu beobachten, wie dieser Schritt möglicherweise abgelaufen sein kann. Und damit bist du halt wieder weiter. Ne? Also klar, betrachtet man erstmal so die Welt und denkt so, ja, wo kommt denn eigentlich das Leben her? Ne? Leben ist schon wahnsinnig komplex. Also, aber dann musst du halt gucken, okay, dann stellt man über die Evolution erstmal fest, naja, Leben hat sich, der Mensch war ja nicht sofort von Anfang an da, sondern der hat sich halt entwickelt, und zwar aus dem Erdmännchen und vorher aus dem Kartoffeltierchen, und zwar Schritt für Schritt, und das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Und wenn du dann immer so diese Schritte immer weiter runterbrichst, dann verstehst du langsam jeden einzelnen Zwischenschritt irgendwann, und plötzlich stellt sich das alles wie in so einem Buch dar, und das finde ich irgendwie total faszinierend. Ja, und da sind wir möglicherweise einen Schritt näher ins Verständnis, wie sich Leben ursprünglich mal gebildet hat.
Entwickelt hat.
Wir brauchen gar nicht anzunehmen, dass es mit Wundern zu tun hat.
Ja. Wunder sind ein schöner Platzhalter.
Erstmal ja, aber ist auch schön, wenn wir die Wunder dann immer weiter wegdrängen können, dass wenn wir immer mehr verstehen erstmal und die Wunder dann nur noch für so schöne Sachen da sind, wie beispielsweise Liebe. Mein junger Padawan oder Freundschaft.
Oh. So,
ja, das war das Thema.
Ich lasse das mal so stehen und mach mal weiter.
Ich bitte drum, ja.
Mit einem letzten Thema. Es ist kurz, aber man lernt vielleicht was dabei, weil es schön ist.
Oh, was für eine Variation. Sehr schön.
Thema Nummer 4. Sitzen ist für den Arsch. Da wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, aber das hast du ja vorhin schon vorweggenommen. Stehplatz oder Sitzplatz?
Ich bin da jetzt... Ich finde beides ganz cool, ehrlich gesagt. Also ich kann... Also die Stimmung ist natürlich beim Stehplatz immer besser. Also von daher, wenn ich die Wahl hätte, würde ich Stehplatz nehmen. Aber ich bin ein alter Mann, der auch schon mal sein Bierchen im Sitzen im Stadion zu sich nehmen kann.
Mhm.
Ja, scheiße. Ich bin alt geworden.
Ja.
Aber jetzt mal eine andere Frage, so Rockkonzert, ne? Grundsätzlich Stehplatz noch bei dir, oder gibt es auch Konzerte, wo du sagst, ach komm, sitzen, kann ich immer zum Klo gehen und kann...
Auf den, sagen wir so, auf den Hardcore-Konzerten, auf denen
gibt's keine
Sitzplätze.
Ja, okay.
Bei anderen Sachen, also wenn ich mir irgendwie so Klassik oder so reinziehe, dann möchte ich bitte auch sitzen, ja.
Ja, aber Stehplatz beim Klassikkonzert habe ich aber
ja,
auch noch nicht.
Ja,
gibt es
glaube ich auch nicht. Nee, bei den Konzerten, Ich bin auch gar nicht mehr so oft auf Konzerten. Aber auf dem letzten Konzert Silverstein, wo ich war, da gibt es keine Sitzplätze. Da hat jeder gefälligst zu stehen. Ich wäre dieses Jahr auch noch auf dem Festival gewesen, in Münster, auf dem Vainstream Festival. Da gibt es auch keine Sitzplätze. Ja, mal gucken. Wir sind ja nächstes Jahr vielleicht auf einem Festival.
Oh ja, das ist echt
das
geil,
ist,
ja.
Das ist, glaube ich, noch nicht angekündigt. Wir spoilern hier vorweg.
Oh ja.
wir sind nächstes Jahr wahrscheinlich auf der Science-Bühne, es wird eine Science-Bühne geben, des Superbloom-Festivals, das dieses Jahr auch nicht stattgefunden hat, aber, oder warte, oder war das übernächstes Jahr? Ich muss nochmal in den Kalender gucken.
Nee, das soll im nächsten Jahr sein, hast du mir
war
gesagt.
Das nächstes Jahr? Ja. War das nächstes Jahr?
Was haben wir denn da unterschrieben? Dann, unterschreiben wir einfach irgendwelche Verträge?
Nein, unterschrieben haben wir noch gar nichts. Ah, okay. Ich habe ein Angebot rausgeschickt, das angenommen wurde. Ich meine, das war für nächstes Jahr. Das Superblumenfestival in München, im Olympiapark. Das ist tatsächlich so ein großes Festival, überhaupt nicht meine Musik. Wenn es dieses Jahr stattgefunden hätte, wäre, ich glaube, Miley Cyrus Headliner gewesen, unter anderem. Aber es soll so Festival für die ganze Familie sein. Da sind wir dann an zwei Tagen.
Das ist mein Traum von der Teilnahme, also von der aktiven Teilnahme eines Festivals mit dir war wird, hätte ich ja auch nicht gedacht.
Ja,
und das soll jetzt nicht so enttäuschend klingen, wie es klingt.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich frage mich auch, wie das, ne, also da wollte ich dich dann auch noch fragen, wenn wir da sind, so stell dir vor, du würdest jetzt mit deiner Band hier stehen. Beim großen Festival. Mal gucken, wenn dir das hilft und einen Traum erfüllen würde, würde ich bis dahin noch irgendwie zwei Gitarrenriffs lernen, damit wir uns einmal mit Schlagzeug und Gitarre vorne hinstellen können.
Das müssen wir eigentlich da machen. Ne? Und es werden doch irgendwelche Experimente mit Schlagzeug anfallen, oder?
Ja, bestimmt. Dass man wenigstens sagen kann, wir haben das gespielt. Ja, wir haben genau. Die Massen zum Beben gebracht. Ja, aber zurück zu sitzen oder stehen. Also allgemein, es geht jetzt nicht um Festivals oder um Stadion, es geht allgemein um die Frage sitzen oder stehen. Wir verbringen heutzutage nämlich einen Großteil unseres Alltags oder auch unseres, vor allem unseres Arbeitsalltags sitzend.
Oh ja.
Und das ist nicht gesund.
Nee, das stimmt.
Also, und wir wissen auch, dass es nicht gesund ist. Also es gibt viele, viele Studien, die schon gezeigt haben, dass viele Sitzen einhergeht mit einem erhöhten Risiko für Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Scheiß und so weiter. Also wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, so viel zu sitzen. Das ist nicht gesund. Ja? Ja. Deshalb gibt es ja bei also gerade bei der Arbeit, bei Arbeitssicherheit mittlerweile eine Menge Maßnahmen dagegen. Also gegen so langes Sitzen. Ich erinnere mich noch in den 90ern, es ist, glaube ich, ein bisschen aus der Mode gekommen, aber in den 90ern war der neue heiße Scheiß Sitzbälle.
Oh, die habe ich gehasst, ey. Die fand ich schrecklich.
Aber du erinnerst dich,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Die sind aber ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
Ja, warum eigentlich? Ist das eine Modesache oder waren die doch nicht so gut, wie ich schon immer vermutet hatte?
Also ich frage mich, ob es eine Modeerscheinung war, weil also man sieht sie immer seltener, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann gibt es irgendwie so, also da ging es ja hauptsächlich auch darum, gerade zu sitzen und sich nicht so auf den Stuhl zu fläzen. Ne? Es gibt ja. Es gibt ja auch so unsägliche Bürostühle, die, wenn du dich vorne auf die Kante sitzt, dann so vorne runterkippen. Ne, dass du, nach vorne gebeugt sitzt, dass dann die Sitzflächen nach vorne kippt. Ja. Ne? Also mal ganz ehrlich, ich will ja vieles von einem Bürostuhl, ne? Aber wenn mein Bürostuhl anfängt, mich zu tadeln für meine Haltung, ne, dann nehme ich auch fick dich. Also mal ganz ehrlich, also ein klugscheißender Büro, niemand will einen klugscheißenden Bürostuhl haben. Dann gibt es ja so Sitzkeile, also so Kissen und so, alles, weiß ich nicht, alles komisch. Irgendwann, also ich glaube, der neue heiße Scheiß, was dann irgendwann so in den 2000ern mit dazu kam und immer mehr dazu kam, waren Stehschreibtische.
Ja.
Oder?
Ja.
Das ist auch so ein neuer Trend. Also die Stehschreibtische haben die Sitzbälle irgendwie abgelöst. Also es geht von so kleinen Dingern, die man irgendwie an den Schreibtisch dran schraubt, also eher so Pulte, bis hin zu Schreibtischen, die du wirklich in der Höhe verstellen kannst.
Ja, das finde ich ja immer noch. Ich war noch zu geizig oder hatte kein Geld für einen schönen Stehschreibtisch. Ich habe mir so Pulte dazugestellt. Aber
die gibt es ja mittlerweile bei IKEA, ne?
Schreibtische, die du hoch und runter fahren kannst?
Ja.
Und, ja, ich weiß. Ja, ich war noch ein bisschen zu kniepig dafür.
Warte, die 700, 800 Euro? Also, die sind nicht billig, ne? Aber da kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass das ganz gut ist. Also, ich habe auch in dem einen oder anderen Büro gearbeitet, wo es sowas gibt. Ich habe sowas persönlich zu Hause auch nicht. Aber man sollte mal drüber nachdenken, weil gelegentlich mal so ein bisschen zu stehen ist wahrscheinlich nicht schlecht.
Ja, jetzt auch gerade bei der Aufnahme finde ich das schon ganz cool, auch zu stehen, zumindest gewisse Teile, könnte ich mir das schon gut vorstellen.
Niemand hindert dich daran, dich jetzt gerade hinzustellen.
Nee, das natürlich nicht, das stimmt. Aber ich habe natürlich meine ganzen Aufzeichnungen hier unten. Ja gut, ich stelle mich mal einen Moment hin.
Ja. Dabei möchte ich an dieser Stelle mal zu Sachen, was die Aufnahme erleichtern würde. Ne? Wir haben ja diese Beyer Dynamic DT297, da wollten wir irgendwann ja auch noch mal im Livestream drüber reden, über unsere Technik, weil wir das so oft gefragt wurden. Und die haben von Beyer Dynamic so ein flaches Kabel, das sich Beyer Dynamic vergolden lässt. Ne? Und dieses fucking Kabel, das irgendwie knapp 100 Euro oder so kostet, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es 60 oder 50. Ich habe nicht ein Kabel, das sich so schlimm verdreht wie dieses Mistding. Da habe ich das letzte Mal schon drüber gemeckert, wenn irgendjemand von euch auch dieses Headset benutzt und da ein Lifehack hat, irgendetwas, ne? Wie man das verhindert, dass sich dieses Dreckskabel immer so eindreht, bitte her damit. So, aber zurück zum Thema. Sitzen oder stehen? Also da müssen wir nicht drüber reden, ob es gesünder ist, zwischendurch mal zu stehen. Das ist gesünder. Ne? Also viel zu sitzen ist ungesund. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Studien dazu und diese Studien beschreiben die Schäden, die durch langes Sitzen passieren, durch unsere Jobs, die wir heutzutage so am Schreibtisch haben, also so als Schreibtischarbeiter.
Ja.
Eine Frage dabei, die sich aber bisher kaum jemand gestellt hat, ist, wie viel sitzen wir denn tatsächlich? Wie lang ist denn so ein Sitzintervall? Oder naja, der Sitzintervall ist schon, jetzt habe ich schon gespoilert. 8 Stunden, die wir arbeiten, wie viel von diesen 8 Stunden sitzen wir denn wirklich?
Ich fürchte viel. Also ich bin auch so einer, der macht keine regelmäßigen Pausen und so. Hast du eine Zahl, also durchschnittlich?
Also ich habe keine Zahl, wie viel wir durchschnittlich wirklich sitzen. Was ich aber habe, ist Zahlen, wie lang wir am Stück sitzen, so im Schnitt.
Aber was heißt das denn? Bis wir aufstehen oder wir uns irgendwie ummodeln? So auf
nee, bis
Sitz?
Wir aufstehen. Aufstehen tatsächlich. Weil das Interessante ist für mich, das hat sich bisher niemand angeguckt. Und die Studie, die ich jetzt hier habe, die hat sich genau das angeguckt. Wie lange sitzen wir denn wirklich? Also wie lange sitzen wir am Stück? Das Paper hat den Titel Temporal Dynamics of Sitting Behavior at Work.
Also ich glaube schon, dass mein Intervall über eine Stunde ist im Schnitt. Also wenn ich mich hinsetze zum Arbeiten, dann sitze ich über eine Stunde.
Okay, wenn du dich einmal hingesetzt hast, sitzt du über eine Stunde.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Okay. Ja, ich hätte auch sowas in die Richtung gesagt, dass wenn ich mich einmal hingesetzt habe, dass ich dann lange sitze. Ne? Und genau das wollten die Forscher hier in der Studie untersuchen und haben dafür eine Gruppe von 156 Personen in ihrem Arbeitsalltag vermessen. Und zwar haben sie denen an den Oberschenkel einen Beschleunigungssensor geklatscht und dann mal geguckt, wie oft die denn während der Arbeit dann tatsächlich sitzen, wie lange, wie oft die aufstehen und so weiter. Und dabei ist was ziemlich Interessantes rausgekommen, was ich so auch nicht erwartet hätte. Ich hätte nämlich genau das Gleiche gesagt. Ich hätte gesagt, wenn ich mich einmal auf Arbeit hingesetzt habe, dann sitze ich da erstmal. Und ja, das stimmt auch. Ne? Es gibt lange Phasen. Im Schnitt sind die Phasen, in denen wir sitzen, aber deutlich kürzer.
Okay.
Und zwar Ergebnis dieser Stichprobe jetzt hier, aber wahrscheinlich gibt es da eine Menge verdeckte Parameter noch, ne? Je nachdem welcher Job und wie und wo und was. Ne? Man darf nämlich nicht vergessen, dass man, also bei 8 Stunden, die man am Stück arbeitet, ne, man steht, wenn man genauer drüber nachdenkt, häufiger auf, als man jetzt im ersten Moment denken würde. Beispiel, essen gehen wäre was, wo man sagen würde, ja, da stehe ich auf.
Ja.
Sich einen Kaffee holen, da stehst du auch auf. Das Fenster zumachen, aufs Klo gehen, was aus dem Regal holen. Und so weiter und so weiter.
Ja, das stimmt. Selbst wenn jemand in mein Büro kommt, stehe ich manchmal auf, einfach
höflich,
genau.
So, die haben hier bei 156 Personen über 7 Tage lang 30.000 Positionswechsel während der Arbeitszeit.
Okay.
Über alle Personen.
Gibt es da drunter gerechnet in Zeit? Also wie auf was für
Intervalle kommt man? Ja, gibt es im Schnitt. Standen die Teilnehmer, also im Schnitt über alle Sitzevents und so gemittelt, ne, im Schnitt standen die Teilnehmer nach 5,6 Minuten wieder auf.
Oh, okay, da hänge ich ja völlig daneben mit meiner
Einschätzung. Und haben sich im Schnitt nach 1,8 Minuten stehen hingesetzt.
Aber das wäre dann ja eigentlich gesundheitlich jetzt gar nicht so schlecht wahrscheinlich, ne?
Nee, genau, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber hier sind wir wieder bei Statistiken, ne? Das ist im Schnitt. Im Schnitt sind 15% der Sitzphasen länger als 30 Minuten. Okay. Würde man auch noch sagen, ist gar nicht so viel, ne? Aber 88% der Probanden verbrachten an mindestens einem der untersuchten Tage lange ununterbrochene Zeiten, also in denen sie gesessen haben, die halt gesundheitsschädlich sind. Das ist schon mal eine interessante Erkenntnis, ne? Also, dass die Sitzphasen am Stück gar nicht so lang sind, aber es lange Phasen gibt, auch sehr lange Phasen, aber man häufiger aufsteht als gedacht. Aber im Schnitt sitzen wir trotzdem zu viel. Und es gibt auch gesundheitsschädliche lange Sitzphasen. Was die Forscher dann weitergemacht haben, haben sich zu diesen Statistiken, also ne, wenn man einmal Daten hat, fängt man an nachzugucken, ob es denn eventuell äußere Umstände gibt, die diese langen Sitzphasen begünstigen. Oder gibt es eine auffällige Verteilung, wann es lange Sitzphasen gibt, also wann es diese schädlichen langen Sitzphasen gibt. Gibt es da irgendwo eine Korrelation eventuell oder vielleicht sogar eine Kausalität? Was sie gefunden haben, ist, dass die langen Sitzphasen hauptsächlich vormittags und frühmorgens sind.
Vormittags und frühmorgens?
Genau, um 9, es ist tageszeitabhängig tatsächlich, um 9 Uhr morgens dauerten die Sitzphasen im Schnitt 7 Minuten und die Stehphasen 2 Minuten. Gegen Nachmittag, so 17 Uhr, verkürzen sich die beiden Phasen, und zwar die Sitzphasen auf 4,5 Minuten und die Stehphasen auf 1,5 Minuten.
Okay, aber das klingt dann auch so ein bisschen danach, dass du sagen kannst, okay, morgens bist du vielleicht konzentrierter im Arbeiten und sitzt deswegen länger, und nachmittags fällt dir das zunehmend schwerer und du läufst lieber mal eben nochmal zur Kaffeemaschine oder so.
Genau das ist der Rückschluss, also den die Forscher in diesem Paper auch aus ihren Daten gezogen haben, dass es höchst, also natürlich können sie es nicht bestätigen, aber höchstwahrscheinlich, also eine mögliche Erklärung wäre tatsächlich, dass man frühmorgens konzentrierter ist und vormittags und länger an einem Projekt arbeitet, während man nachmittags schon ausgelaugt ist von dem Tag, rastloser. Und deshalb weniger konzentriert an einer Aufgabe arbeitet, sich häufiger unterbrechen lässt und daher auch häufiger aufsteht.
Okay, das würde
und
ich.
Weniger ja. lange Sitzphasen am Stück hat.
Würde ich auch so, könnte ich mir vorstellen. Also beobachte ich bei mir manchmal auch, dass ich dann nachmittags merke, wie ich nochmal aufstehe und zur Kaffeemaschine gehe und so denke, so, das machst du jetzt nur, weil du dich nicht konzentrieren kannst.
Genau,
so.
Weil der klassische Raucher geht eine rauchen.
Ja, genau,
ne?
das haben
so,
wir halt nicht. Ne?
Ja, so eine Ersatzbeschäftigung, irgendwas. Ne? Man geht mal pinkeln, man holt sich einen Kaffee.
Ja.
Wenn man nicht pinkeln muss, holt man sich noch einen Kaffee, dann muss man pinkeln. Ne? Also, ich fand das interessant, also dass man das sehen kann, über Statistik, über den Tag verteilt. Und was sie auch noch rausgefunden haben, ist, dass das Sitzverhalten unabhängig von der körperlichen Fitness der einzelnen Personen ist. Also es ist unabhängig, ob man da jemanden hat, der jung und sportlich ist oder jemand, der alt oder halt irgendwie übergewichtiger und generell unsportlicher ist. Das hat auf das Sitzverhalten keinen Einfluss.
Aber es ist schon irgendwie erstaunlich, ne? Weil ich hätte jetzt gesagt, also wenn du mir vorher gesagt hättest, ja, hier so, ich verkaufe dir eine App, die warnt dich irgendwie alle, was war das jetzt, die Zeiteinheit, 5 Minuten, 8 Minuten, dass du mal aufstehen sollst für 2 Minuten, da hätte ich gesagt, oh ja, das ist ja sinnvoll wahrscheinlich und gut für meine Gesundheit. Aber jetzt stelle ich fest, das mache ich von ganz alleine offensichtlich.
Ja, jetzt muss man mal sagen, ist halt im Schnitt. Ne?
Ja,
also
okay.
Das ist, es gibt Extreme in beide Richtungen. Also ich frage mich auch, ob das, also das ist ja jetzt vor Corona gewesen. Ich frage mich, ob das im Homeoffice anders ist.
Tja, gute Frage. Also es kommen auf jeden Fall seltener Leute bei mir ins Büro rein, also die Kinder gelegentlich, aber
dafür hast du aber, würde ich mal behaupten, mehr Meetings als vorher, wo du vorm Rechner hängst.
Ja. Ah, das heißt, das könnte auch ein Grund sein, dass wir unsere Zoom-Fatigue, dass da ein Grund sein könnte, dass ich das so als anstrengend empfinde, weil ich mehr sitze.
Keine Unterbrechungen.
Ne? Und mich auch nicht gut hinstellen kann. Ne? Gut, das könnte ich jetzt vor Ort bei einem Meeting auch nicht, aber möglicherweise hätten wir auch dieses Meeting nicht, oder das wäre ein stehendes Meeting irgendwo Vor der Kaffeemaschine, ne?
Genau, bei einem Meeting stehst du vielleicht auch mal auf und schreibst irgendwas ans Whiteboard oder so. Oder allein du gehst zu dem Meeting hin.
Ja, ja, genau.
Ne? Und ist jetzt alles halt im Sitzen am Schreibtisch. Also das kommt in der Studie hier nicht vor, aber mich würde es interessieren, ob man einen Unterschied sieht.
Ich glaube ja. Also ich glaube, bei mir ist das so, ja. Ich hab genau das Gefühl, dass ich habe heute auch mal angefangen, wirklich bewusst mal eine Mittagspause zu machen. In der Uni sind wir ja immer zur Mensa gegangen. Ne? Das ist einfach schon mal so eine halbe Stunde Essen und dann, wir haben in der Arbeitsgruppe einen Kicker, dann haben wir schnell noch einen Kicker gespielt und dann ging es weiter. So. Das war einfach mal eine Unterbrechung von einer halben bis dreiviertel Stunde so. Und möglicherweise haben sich da ja dann auch im Rahmen dessen auch schon mal Gespräche noch ergeben, die dich noch mal ein bisschen vom Schreibtisch abgehalten haben. Und das mache ich hier nicht, gar nicht. Also ich gehe vielleicht mal nach unten und hole mir einen Kaffee, aber dann gehe ich auch schnell wieder zurück, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder das Gefühl habe, ich muss am Schreibtisch sitzen und auch arbeiten. Und heute habe ich wirklich mir mal so gesagt, ich mache mal irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr habe ich mal Pause gemacht. Und das hat mir auch gut getan, einfach mal weg vom Bildschirm, ne? Weil es ist ja genau wie du sagst, ne? Ich habe ja hier jetzt kein Labor und so, das heißt, mein Arbeitsplatz ist wirklich der Bildschirm. Ich gucke halt wirklich 8 Stunden gefühlt auf dem Bildschirm und das kann ja einfach nicht gut sein.
Ja, ich habe ja schon immer relativ viel, also gerade in den letzten Jahren so im Homeoffice in Anführungszeichen gearbeitet mit von jetzt sagen wir mal Podcasts machen, über Buch schreiben, die Diss fertig schreiben und den ganzen Mist. Mir haben auch immer Leute gesagt, oder es liest mir auch überall, dass man sich feste Zeiten und so machen soll, das kriege ich nicht hin. Ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es auch nicht irgendwie, um dann irgendwie am Samstag halt darüber nicht nachzudenken. Ich kriege die Sachen nicht aus dem Kopf. Ich hab das mittlerweile einfach akzeptiert. Ne? Ich habe das ist auch was ich schwer oder am Anfang schwer meiner Frau vermitteln konnte oder auch immer noch manchmal schwieriger vermitteln kann. Wochentage haben für mich immer mehr komplett ihre Bedeutung verloren. Welcher Tag gerade ist. Ob es Samstag ist, Sonntag ist, Mittwoch ist, Donnerstag ist, vollkommen egal. Ich weiß das auch häufig nicht. Ich weiß häufig nicht, welcher Wochentag gerade ist. Jetzt gerade, weil ich Vorlesungen habe, schon ein bisschen eher, ne? Dieses klare Trennen, ich habe das mehrfach versucht, ich bekomme das nicht hin, weil häufig dann irgendwie am Wochenende doch noch irgendwie eine Mail von irgendwas kommt, dass, weiß ich nicht, Veranstaltung XY doch stattfindet, dass da irgendwas gemacht werden muss oder ich es mit meinem Zeitmanagement einfach nicht hinbekommen habe, das in der Woche zu machen.
Ja, also, da versuche ich schon stark und sehr bewusst darauf zu achten, dass ich nach aller Möglichkeit bis Freitagabends alles fertig habe, damit ich Samstag und Sonntag frei hatte. Das hat bei mir natürlich auch nochmal den Grund, dass ich auch nicht
Familie,
ultimativ
Kinder.
Frei über meine Zeit verfügen kann. Genau, die Kinder möchten Zeit haben und ich möchte auch Zeit mit meinen Kindern haben. Das heißt, ich muss auch darauf achten, dass das Wochenende frei ist von der Arbeit und ich dann eben keine E-Mails beantworte, was ich schon mal gelegentlich mache, aber nach Möglichkeit nicht. Da bin ich strikter und strenger, glaube ich, mit mir. Also da achte ich schon drauf und organisiere mich dementsprechend auch besser. Aber mir fällt natürlich Organisation auch prinzipiell etwas leichter als dir natürlich.
Ja.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, diese Days Off, also so ein Wochenende, solltest du mal wieder hinkriegen irgendwie.
Ja, aber.
Also ich meine, wenn du damit jetzt nicht unglücklich bist und sagst so, ja gut, dafür arbeite ich halt in der Woche nur auf 80%, aber muss dafür halt Samstag, Sonntag auch 80% arbeiten, aber das wird sicherlich zu deiner Frau missfallen.
Also sagen wir mal so, es gibt dabei Hoch- und Tiefpunkte. Es gibt Phasen, also Wochen, wo ich ohne Probleme am Wochenende auch nichts zu tun habe oder nur ein bisschen oder auch unter der Woche mal nichts zu tun habe. Aber es gibt auch Phasen und Wochen oder Wochenenden, wie jetzt das letzte Wochenende unglücklicherweise, das, wo meine Frau Geburtstag hatte, wo ich irgendwie 5 Sachen gleichzeitig im Kopf habe, die dringend erledigt werden müssen.
Ja, aber gemacht hast du nichts. Du warst auf Wandern und hast Wunderpunkte gesammelt und ein bisschen irgendwo, ein bisschen
nee, ich war. Ja, ich war an einem Abend und einem Tag war ich quasi wandern, aber den Samstagvormittag, Vormittag, Mittag, habe ich quasi morgens mich an den Rechner gesetzt und bis wir losgefahren sind, gearbeitet.
Ja, das weiß ich nicht, ob das so günstig ist.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich habe es versucht, anders zu machen. Ich kriege es nicht hin. Ich bin dafür zu unorganisiert. Also, ja, ist schwierig.
Ja, wie gesagt, also wenn der Leidensdruck nicht groß wäre, dann braucht man dir ja keine Vorwürfe machen, wenn du damit gut klarkommst, wenn dein Umfeld damit gut klarkommt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du würdest das gerne ändern, dann müsste man sich vielleicht Gedanken machen.
Ja. Das mal gucken. Also aktuell geht's irgendwie.
Ja, genau.
Ne? Aber
ja, irgendwie wäre schlecht. Das sollte schon ganz gut gehen. Also du solltest dich ja gut fühlen mit dem, was du tust. Aber ich glaube, das wird, also da, mit zunehmendem Alter könnte ich mir vorstellen, dass du mehr Off-Time, auch wirkliche Off-Time brauchst und natürlich, wenn Verpflichtungen noch dazukommen. Also wie gesagt.
Ja, dann, ja.
Na gut.
Naja.
Jo. Junger Padawan, haben wir was gelernt denn heute? Ups.
Ja, natürlich haben wir was gelernt, Herr Wörl.
Nice try. Zeit
Es wäre viel sinnvoller, wenn wir links und rechts drehende Windräder hätten, passend zu den Joghurtkulturen.
Sehr gut. Du hast uns erzählt, wie man Blumen bestäuben kann, und zwar mit Seifenblasen.
Dann haben wir gelernt, dass die Mensa der Universität Duisburg-Essen offensichtlich Experimente zur Evolution durchführt und Leute daraus ein Paper gemacht haben.
Ich möchte so nicht zitiert werden. Und du hast uns erzählt, wie viel wir überhaupt sitzen während unseres Arbeitstages. Und ich war überrascht. Und ich denke jetzt echt nochmal drüber nach, ob ich mir einen Schreibtisch kaufen soll, den man hoch und runter fahren kann. Das wäre schon geil.
Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, über sowas, aber jetzt gerade habe ich, das ist auch so, Geld.
Naja, das ist immer so die Sache, ne? Und ich weiß auch nicht, wie oft ich das dann nutze, oft fährt man dann das Ding hoch? Aber ich fand es jetzt bei der, also könnte ich dann während der Aufnahme auch sagen, ach, jetzt setze ich mich mal wieder und dann fahre ich das Ding wieder runter?
Genau, dann hört ihr in Zukunft im Hintergrund immer so ein
Der alte Mann fährt wieder hoch und runter. Ich denke nochmal drüber nach.
Ich fände das ja sehr schön konsequent, wenn man das so machen würde, den Schreibtisch hochfahren und dann einfach nur so die Gasdruckfeder am Stuhl höher machen.
Genau.
Nee, aber dieses Hoch- und Runterfahren, also da musst du dann ja auch wirklich alles an deinem Schreibtisch mit irgendwie.
Ja, genau. Und so Verkabelung muss man dann so genau gucken, wie das.
Ja, die Verkabelung muss mit in dem Draht, also in dem Drahtgestell unterm Schreibtisch hängen. Die darf
genau,
nicht, also da darf maximal nachher noch ein Kabel für Strom oder Internet, da darf nachher ein Kabel irgendwie ein oder zwei Kabel dürfen runtergehen, aber viel mehr darf da nicht.
Aber Bock hätte ich da schon drauf.
Ja. Das so, da merkt man, dass man alt wird, ne? Wenn man denkt so, boah, jetzt so ein verstellbarer Schreibtisch, das wäre doch mal.
Aber ist schon geil, oder?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie
aber
schon.
Bei mir stellt sich dann auch immer schon die Frage, okay, wenn ich jetzt so einen haben wollen würde, wo würde ich mir den installieren? An der Uni hänge ich 8 Stunden rum, normalerweise, wenn ich gerade Corona ist, hier zu Hause nicht so viel. Dann habe ich schon wieder beim Podcasten, habe ich schon wieder nicht, ne? Das ist dann auch blöd. Da brauchst du zwei, genau.
Sagen wir mal so, an der Universität, ne, dort, wo Wissen geschafft wird, wo die zukünftigen Generationen geprägt werden, das sollte doch wohl unserem Vaterstaat.
Unseren Steuerzahlern.
Ja.
Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie.
Der muss einen Rücken leiden.
Sicherheit, genau, ja, irgendwie sowas. Ne?
Du musst nur, ich glaube, du kriegst sowas bezahlt, wenn du ein entsprechendes Rückenleiden vor.
Da habe ich schon wieder keinen Bock. Da bin ich zu stolz für. Ich bin Athlet. Ich habe keine Leiden.
Ja. Also bei IKEA kostet dich so ein Ding 600 Euro mit so einer kleinen Wippe rechts und dann kannst du ihn hoch und runter fahren, automatisch.
Ist das dann nur das, also schon mit allem, mit Tischplatte und allem?
Mit allem drum und dran. Schreibtische, Sitz, Steh, Schwarz. Er heißt Idesen.
Idesen?
Idesen. Also ein A mit so einem, also so ein Angström-A.
Das spricht man, glaube ich, O aus. Ich war
echt? Ich hätte gedacht, es wäre ein Ä.
Ich war mal in Schweden in Bostad. Und das schrieb sich auch eigentlich Barstadt mit dem A Angström-O drauf.
Dann ist es Idosen.
Idosen, ja.
Okay. Idosen. Aber den gibt's, ich sehe gerade, den gibt's in verschiedensten Varianten noch. Es gibt auch nur das Gestell für 460. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von einem schwedischen Möbelhaus, dessen Namen wir nicht weiter nennen wollen.
Gut, Dann haben wir das gemacht. Dann schauen wir noch mit einem Blick auf den Schwurbel der Woche, denn wir haben eine Zuschrift bekommen, und zwar von einem nicht namentlich genannten Apotheker. Also er hat darum gebeten, nicht genannt zu werden. Er hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben. Eine Patientin, / Kundin, kam in die Apotheke und fragte mich, ob ich denn schon einmal etwas von Energetik und Kinesiologie gehört hätte und ob ich ihr das empfehlen könnte. Eine Bekannte, welche als Heilpraktikerin arbeitet, hat ihr empfohlen, ihre Zigaretten in eine spezielle Box zu lagern, damit diese die schädlichen Energien dort abgeben können und die Zigaretten somit weniger schädlich seien. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass es wesentlich gesünder sei, mit dem Rauchen aufzuhören und gegebenenfalls auf Nikotinkaugummis oder andere Hilfsmittel umzusteigen.
Es ist nicht nur wesentlich gesünder, ich finde, zu sagen, es ist wesentlich gesünder, mit dem Rauchen aufzuhören, hört sich so ein bisschen so an, als ob Alpha Energy auch was bringen würde.
Ja, ich weiß ja nicht, wie er es gesagt hat, aber schreibt er es sowieso. Weiß, ja. War ja aber alles zu lästig und sie glaube eh nicht, dass das alles was taugt und ist wieder gegangen. Neugierig geworden habe ich dann aber nach dieser ominösen Zigarettenschachtel gesucht und bin auch tatsächlich gefündig geworden. Es ist, wie du gerade schon gesagt hast, die Alpha Energy Zigarettenaufbewahrungsbox. Und das Lustige ist, die argumentieren auch mit Bovis-Einheiten. Eine nicht harmonisierte Zigarette liegt bei etwa 2500 Bovis-Einheiten. Und wir erinnern uns ja, der Mensch, der Normalmensch, liegt irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Bovis. Also so eine Zigarette ist kein Lebensmittel, die entzieht euch auch konsequenterweise Lebensenergie. Aber wenn ihr die Zigarette ein paar Minuten in die Alpha Energy Zigarettenaufbewahrungsbox legt, erreicht sie mehr als, haltet euch fest, 52.000 Bovis-Einheiten. Also aus so einer Zigarette wird auf einmal ein Lebensmittel. Also ein wirklich, ja, etwas, was euch auflädt mit Lebensenergie.
Wow.
Fantastisch, oder?
Ja, das.
Alpha Energy. Kann man sich gerne mal angucken. Ist auch ganz, find ich auch lustig. Ich habe hier irgendwo ein.
Da gibt es auch Bovis-Einheiten einfach erklärt auf der Seite.
Ja, das ist das.
Lebensenergie ist nachhaltig steigern, die Top 5.
Was muss man denn
Wahnsinn.
Machen?
Erstens, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Gönn sie dir.
Okay, ernsthaft? Zweitens, gönn sie dir?
Ja. Zweitens, Ernährung, die Grundlage für ein Leben voller Energie.
Okay, bis dahin gehe ich mit.
Pflanzliche Lebensmittel, tierische Nahrung einschränken. Was haben wir dann noch? Also merken, frisch in den Bund, bla bla bla. Gucken wir mal, Nummer 3. Raus in die Natur, denn du bist ein Teil davon.
Ja, okay.
Kann man auch. 4. Regeneration und Schlaf. Wenn Auszeit, dann richtig. Oh, der Schlafplatz. Da kannst du dein Bett zu einer störfreien Zone machen mit dem entsprechenden, ne, hier, Equipment. Meditation, Atmung, einfacher als gedacht. Ja, atmen will gelernt sein. Ja, weil es ist,
Ich hab mal eben hier noch, ganz oben kannst du noch auf Gutachten gehen. Das ist auch wieder lustig, wie die sich hier selber irgendwie anlügen. Bei Gutachten und dann runter zum Gutachten für die Zigarettenaufbewahrungsbox. Wenn du da draufklickst, dann stehen da erstmal die Resultate der Testreihe, aber darunter ganz unten noch beglaubigtes Gutachten PDF-Download. Da kannst du mal draufgehen. Wurde ausgestellt von der Österreichischen Akademie für Kinesiologie und Gesundheit. Alles in schönem Comic Sans Schriftsatz, also wirklich ganz großartig. Oder ist doch
das benutzen Designer ja gerne so als, also mit einem Augenzwinkern.
Ja, so kann ich das ja auch alles nur lesen.
Unsere Hochzeitseinladung war in Comic Sans gesetzt. Und das hat meine Frau mit voller Absicht getan.
Das ist auch durchaus gerechtfertigt. Aber hier bei so einem
Gutachten
weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Ist sogar von einem Notar beglaubigt, öffentlicher Notar. Auch wahrscheinlich einfach nur, um es noch amtlicher wirken zu lassen, dieses Stück Papier. Und der Notar hat sich gedacht, okay, klar kann ich dann Stempel drauf machen. Ja, was es alles gibt. Also, die Alpha-Energie-Zigarettenaufbewahrungsbox. Ja, ich finde das ja so niederträchtig, ne?
Ja, der, hast du mal den aus dem Impressum den Typ gegoogelt? Der hat auch noch so einen Ökobau GmbH. Also das, ja,
nee, habe ich noch nicht gemacht.
Ja, das, ja.
Mache ich vielleicht später mal. Gut.
Apropos Bovis-Einheiten, ne? Ich wurde mittlerweile auf unserem hier nett, den uns jemand nett gebaut hat, Discord-Server in den Rang bzw. Die Rolle Minkorrekt erhoben.
Ja.
Damit ist mein Bovis gestiegen.
Echt? Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin ja auch, hast du eigentlich mehr Bovis als ich auf dem Discord-Channel?
Das weiß ich nicht. Warte, das kann man rausfinden, weil der Bot namens Luke, der eine kleine Schildkröte ist, wenn man, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo, ich glaube bei Willkommen, nee, wo war denn das? Feedback, Kritik? Ach genau, Bot-Commands. Es gibt Bot-Commands und da kann man, die stehen ganz oben, da kann man Bovis, also Slash oder Backslash, ich glaube Backslash Bovis.
Okay.
Warte mal, ich probiere es nochmal aus. Weißt du, wenn du eine normale Windows-Tastatur an einem Mac anschließt, dann suchst du sowas wie Backslash.
Okay.
Ah, da ist er. Wenn du Backslash Bovis eingibst, dann antwortet dir, glaube ich, der Bot und sagt dir, wie viel Bovis du hast.
Wieso kann ich denn hier gerade?
Du hast einen Slash und keinen Backslash gemacht.
Ach so, okay.
Also die Aura von Schrökotz, also meine Aura hat aktuell, was sind das, 700?
Oh, guck mal, ich habe viel weniger.
Ja.
Du hast 759.000 Bovis. Ich bin gerade mal bei 264.000 Bovis.
Ich habe ja auch mal geraucht.
Scheiße. Das ist ja schrecklich. Naja, kann man nichts machen.
Schönes Ding.
Na gut. Dann sind wir durch eigentlich, oder?
Ja.
Ich gucke gerade nochmal, ich versuche gerade hier nochmal den Sendungsplan vor lauter Bovis-Einheiten zu finden. Was haben wir in der Hausmeisterei? Wir haben ein bisschen schon verraten. Wir sind zum einen, also der nächste Livestream ist, wenn du mir jetzt nicht widersprichst, am 29.06. Montag.
Noch kurz, genau, 29.06. am Montag. Dazu muss ich sagen,
um 21 Uhr.
Um 21 Uhr, okay.
Nicht? Haben wir immer gemacht, oder nicht?
Achso, ja. Dann ändere ich mal kurz den Termin, der in unserem Kalender steht.
Ja, ich spreche gerade.
So. Sehr gerne. Lasst euch nicht verwundern, wenn mal irgendwie in dem Twitch-Zeitplan ein anderer Termin stehen sollte. Das liegt daran, dass man bei Twitch irgendwie in dem Streamplan, ich habe den jetzt mal ganz gelöscht, keine Daten, also kein festes Datum eintragen kann, sondern nur Wochentage. Und da hatte ich zum Beispiel letzte Woche Montag für unseren letzten Stream hatte ich den eingetragen als Event, aber vergessen ihn nach dem Stream wieder zu löschen. Das heißt, für diesen Montag stand auch wieder einer drin.
Ja.
Also den habe ich gerade gelöscht.
Das okay.
Ja, naja.
Aber am 29. Jetzt steht aber am 29. Juni in unserem Kalender keiner mehr, ne? Aber du machst das schon.
Doch, der steht drin.
Also bei mir jetzt nicht, weil ich gerade parallel verschoben habe. Keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls nächsten Montag 21 Uhr. Und dann sind wir nächsten Freitag, 26.06.2020, noch um 18.15 Uhr bei der TingCon. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch kein Link in den Shownotes. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch was finden. Ansonsten, TingCon online, da werdet ihr schon was finden.
Ja, ja.
Da haben wir wieder ein paar Experimente Küchenphysik gemacht und danach wird es noch ein Q&A geben.
Genau, findet man aber eigentlich durch Googlen relativ leicht. Wir werden das auch wieder an dem entsprechenden Tag nochmal vertwittern und
ja,
so
ja, genau.
Weiter.
Ja, ja. Okay, dann war das methodisch inkorrekt Folge 169 vom 23.06.2020. Wir haben noch ein Lied vorgeschlagen bekommen von Marc. Der Song ist von Amanda Palmer, Nikola Tesla. Habe ich auf Bandcamp sogar gekauft, weil ich die junge Künstlerin unterstützen wollte.
Und nicht gut, verlinken wir auch.
Verlinken wir auch. Okay, macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
I met Nikola Tesla in a diner in New York. He was eating cotton candy in the dark. I sat down at his table and I asked him for a light. When his eyes met mine, I thought I felt a spark. His glance was like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March. smart. She had a really cute mustache, and then he kissed me in an alley, and I felt my inside soil. Nick in a Tesla, I wish you'd invent a current that could activate my heart. Mysterious jester, I do not expect you come back from 1932. I'll always burn a light for you, sweetheart. My heart all dimmed and chilled. He had secrets that he stored inside a chest.